herzlich willkommen zur 763. Ausgabe des Sneakpods. Wir haben unser eiskalt eingeschneites Sofa heute hier in der Militärakademie im Innenhof aufgebaut und schauen den Soldaten beim Exerzieren zu. Nur einer passt hier in unserer Besprechung des Films Der denkwürdige Fall des Mr. Poe nicht ganz rein, und das ist dieser bärtige Waldschrat Christoph Permer.
Ho, ho, ho. Nee, das war der andere Waldschrat. Guten Abend. Robert Krüger wollte ich eigentlich vorstellen als der ein Schweigegelübde abgelegt hat, beziehungsweise nicht reden darf, was natürlich blöd wäre, weil dann könnt ihr uns nicht begrüßen. Deswegen sage ich, Robert Krüger hat ein schöneres Kleid an als in den X-Files.
Oh ja, mit so einem Ding oben, wo der Schnee drauf fällt, damit er einem nicht ins Gesicht kommt.
Genau.
Sehr schön. Ja, wunderschönen guten Abend. Genau, also wir sprechen über Der denkwürdige Fall des Mr. Poe, oder auf Englisch heißt der komplett anders.
Das war geil, dein Genau eben klang jetzt so, als hätten wir da geschnitten. Das ist total gut. Selbst wenn du da nicht schneidest, wird jeder denken so, ah, okay, da haben sie irgendwas rausgeschnitten.
Nee, haben wir nicht. Aber ich habe extra so eine Pause gemacht, um total mir nachher gut für den Schnitt da eine Pause zu lassen, weil ich die Scheiße ja selber wieder da mit der Musik zerlegen muss.
Super.
Ja. Jetzt wollte ich gerade auf den englischen Titel des Films, der heißt nämlich The Pale Blue Eye.
Mhm. Also völlig anders.
Völlig anders, als er im Deutschen heißt. Das heißt, wenn man den in der IMDb sucht oder so, dann, also je nachdem, ob man seine IMDb auf Deutsch oder auf Englisch hat, dann hilft das tatsächlich beim Nachschauen.
Mhm.
Genau. Wie soll man das vom Genre her klassifizieren? Ich würde sagen, ein
Krimi?
Krimi?
Mystery? Krimi?
In einer Besprechung?
History?
In einer Besprechung habe ich gehört, wie Mark Kermode versucht hat, um den Spoiler-Teil drumrum zu tanzen, um nicht zu erwähnen, was gegen Ende des Films passiert.
Ja, klar.
Und hat gesagt, das fand ich ganz schön, das könnte man vielleicht so übernehmen, dass es thematisch contains something of the night. Also, oder of the dark oder sowas in der Art.
Ja, halt ein bisschen Mystery ist da mit drin.
Genau.
Ist ja auch klar, wenn Poe im Titel ist, was wird da zu erwarten sein? Also.
Genau, und was da genau im etwas Näheren zu erwarten ist, kannst du uns jetzt schildern. Also, Christoph, The Pale Blue Eye, beziehungsweise Der merkwürdige Fall des Edgar Allan Poe. Worum ging's denn?
Es geht um Morde, die an der West Point Academy stattgefunden haben, irgendwann, ich würde sagen, späten 19. Jahrhundert oder so?
Nee, frühen, also das stand, glaube ich, da 1830, war am Anfang mal so eine Einleitung.
Frühen 19, okay, oh krass. Und es wird ein bekannter Detektiv zu Hilfe gerufen, Augustus Lando, gespielt von Christian Bale. Und der soll eben diese Fälle ermitteln. Und das Problem ist, oder das Problem, was er hat dort, ist, dass irgendwie alle nicht so richtig mit ihm reden sollen oder dürfen oder es tun. Und es irgendwie sehr zäh vorangeht mit den Ermittlungen. Man hat so das Gefühl, da wird gemauert. Ein Kadett unterstützt ihn allerdings, der wohl auch irgendwie eine Begabung dafür hat, sowohl was die Detektivarbeit angeht, als auch was die Schriftstellerei angeht. Das ist nämlich Edgar Allan Poe. Und so ermitteln die so vor sich hin. Es gibt dann irgendwie shady mächtige Familie im Hintergrund und ein paar Verwicklungen, aber also richtig viel Verwicklung dann eigentlich auch wieder nicht.
Hast du das so empfunden, dass die anderen,
dass die shady sind?
Nee, ich, oder warst du fertig mit deiner Zusammenfassung? Ich wollte jetzt nicht reingrätschen. Dass dass die wirklich mauern, weil du gesagt hast, der engagiert ihn, weil er, weil die anderen mauern. Ich hatte gar nicht, noch gar nicht das Gefühl, dass er auf Mauern trifft. Er geht dann zu dem hin und sagt, hier, du kannst mal mir helfen, weil du bist ja einer von denen und kannst da leichter Erkundigungen einholen. Aber er ist da zu dem Zeitpunkt noch gar nicht richtig in so Roadblocks gelaufen. Also hatte ich das ja, gar nicht empfunden.
Nee, hast recht. Also das stimmt. Obwohl bei den, war denn nicht der eine, der Offizier oder so, die auch mehr oder weniger angewiesen, dass sie ihr Maul zu halten haben oder irgendwie so. Also vielleicht war das auch zeitlich andersrum. Vielleicht wurde es danach gemauert. Aber ich hatte so das Gefühl, es war irgendwie so ein bisschen zäh, die Ermittlung.
Ja, ich fand eher, dass diese beiden Chefs, die ihn beauftragt haben, also er wird ja angeheuert von den beiden Vorstehern da von dieser Academy, denen sehr schnell, also sehr wichtig daran gelegen ist, dass das aufgeklärt wird. Die suchen sich ja ihn auch explizit aus. Also es ist jetzt nicht so, dass die Polizei ihn vorbeischickt und den nehmen sie dann, sondern die fragen ihn ja regelrecht an, dass er als berühmter Ermittler oder berühmt weiß ich nicht, aber zumindest mit auf dem Kerbholz gute Sachen, die er ermittelt hat, dass er das doch bitte machen soll. Captain Hitchcock und Superintendent Thayer fragen ihn ja explizit an und mischen sich dann aber auch schon relativ schnell mit so hochnäsigen Kommentaren und so nach dem Motto und stehen immer überall daneben rum und wohnen jeder Befragung bei und so. Und du hast das Gefühl, die wollen, also man, am Anfang gewann ich das Gefühl, er darf auf gar keinen Fall was rausfinden, was denen nicht passt, ne? Da passen sie schon drauf auf. Ja. Und aber das wurde dann später nicht mehr so wichtig. Es war irgendwie so eine Sache, die ich dachte, die dann aber gar nicht so zum Tragen kam. Ja. Edgar Allan Poe übrigens, gespielt von Harry Melling. Kennt man aus Harry Potter Fame, denke ich. Und wahrscheinlich noch aus zig anderen Sachen.
Ich glaube, wir haben ihn neulich in irgendwas anderem noch gesehen, aber ich habe schon wieder vergessen, in was.
Wir haben ihn in Old Guard, glaube ich, als einen der Bösewichte gesehen. Den fanden wir ja nicht so doll.
Schon ganz schön lang her.
In Queen's Gambit hat er 4 Episoden lang so eine Nebenfigur gespielt.
Ja, in Queen's Gambit, daran erinnere ich mich, glaube ich.
Genau.
Hier und dann The Devil All the Time, haben wir den nicht auch gesehen? Also ich habe ihn jedenfalls gesehen.
Ich erinnere da mich nicht dran. Ja, aber auf jeden Fall ist er in Harry Potter der Dudley Dursley und dafür, glaube ich, bekannt geworden. Spielt hier einen tollen Edgar Allan Poe. Ich habe keine Verbindung zu Edgar Allan Poe, dass ich jetzt irgendwie wüsste, wie die historische Figur in irgendeiner Art und Weise gewesen ist. Ich habe kurz recherchiert, wie viel von diesem Film hier sozusagen historisch belegt ist. Und zumindest mal war Edgar Allan Poe in West Point. Und viele also Pale Blue Eye ist ja, glaube ich, irgendwie eine Geschichte von ihm oder ein Buch oder sowas. Und,
wahrscheinlich, ja.
Und manche der Namen dieser Figuren sind aus seinen Büchern. Ansonsten ist das fiktionales Werk. Also da hat es wohl jetzt keinen Mord gegeben, an dem er irgendwie an der Ermittlung beteiligt gewesen wäre. Ja, ansonsten eine erwähnenswerte Nebenrolle noch, den ich immer auch sehr gerne sehe, ist Toby Jones. Der spielt hier den Dr. Daniel Marquis.
Ich dachte, du meinst Timothy Spall, weil der war doch auch aus Harry Potter, oder? Das ist schon so ein bisschen viel Harry Potter.
Ja, das ist sehr interessant. Der Regisseur hat hier eine Menge englische Darsteller gecastet. Harry Melling ist Engländer, Christian Bale ist Engländer, Toby Jones ist Engländer, Timothy Spall vermutlich auch. Oder? Born in London, jawohl. Und Gillian Anderson, bin ich jetzt nicht sicher?
Ja, klar. Die ist, glaube ich, Walliserin oder so.
Genau. Und das spielt aber alles in Amerika. Und er brauchte Amerikaner, aber eben frühe 1830er Amerikaner, bisschen so eine verschwurbelte Sprache sprechen und hat deshalb einen Haufen Engländer gecastet.
Völlig naheliegend, ja. Gute Idee eigentlich, gell?
Und mit explizit dieser Begründung, also habe ich Christian Bale in einem Interview sagen gelesen, dass das die Begründung sozusagen von dem war, die kriegen das mit der Sprache halt einfach viel, viel natürlicher und einfacher hin, als wenn du jetzt Amis castest, die sich da groß verstellen müssen.
Gillian Anderson übrigens ist in Chicago geboren. Ich Nehme alles zurück. Ich glaube, das mit Wales habe ich nur verwechselt, weil sie in dieser walisischen Netflix-Serie mitspielt, die wahrscheinlich auch nicht in Wales spielt.
Okay, dann.
Ich wahrscheinlich auch gerade verwechselt. Hier dieses mit Sex Education.
Ja.
Spielt das nicht in Wales? Ich glaube.
Das mag sein. Dann werfe ich jetzt Charlotte Gainsbourg, die hier noch eine Nebenrolle hat.
Französin.
Mit rein. Die ist aber in London geboren. Und von daher
sehr gut.
Passt das jetzt auch wieder. Okay, dann gibt es auch noch Robert Duvall in einer echt kleinen Nebenrolle. Und der ist Amerikaner.
Aber es ist cool, daran zu denken, gell? Also, dass dann eben nicht Haufen Texaner breites Südstaaten amerikanisch sprechen, gell?
Ja, genau. Und hast du es auf Englisch geguckt?
Zum Teil.
Ich fand es wirklich so tolles Englisch, also es hat echt Spaß
gemacht. Ein Drittel etwa. Meine Frau hat das meiste mitgeschaut und da haben wir auf Deutsch geschaut, aber ich habe es auch zum Teil auf Englisch geschaut. Ja, stimmt, er wirkt schon besser auf Englisch. Das ist.
Es hat mir viel Spaß gemacht. Ich habe den alleine geschaut gestern Abend und habe ihn noch komplett auf Englisch geguckt. Habe die Untertitel angehabt die meiste Zeit. Irgendwann hatte ich mich dann reingehört, da habe ich sie dann, glaube ich, ausgemacht. Ich hatte eine ganz kurze Pause, weil ich einmal nach den Kindern sehen musste. Ich glaube, danach hatte ich sie dann ausgemacht. Also hat Spaß gemacht. Sehr düsterer Film und sehr, sehr winterlich. Also es ist immer Schnee, es ist immer kalt, die haben immer Sachen an und dann sitzen sie immer draußen auf Bänken rum. Und du
holst dich den Tod,
ja. Ja, genau. Und man denkt sich die ganze Zeit, das macht das doch nicht. Und dann, wenn sie drin sind, denke ich immer Rauchvergiftung, weil es ist überall ja, brennen immer unfassbare Mengen Kerzen. Die tragen irgendwie riesige Öllampen mit großen rauchenden Flammen mit sich rum.
Es waren riesige Feuer im Innenraum.
Das genau, sehr gute das Idee. Muss alles sehr ungesund für die Lungen gewesen sein. Entweder bist du draußen.
Das, das draußen auf der Bank war ich auch gehört. Wir machen so einen Spaziergang zu zweit und dann kommt so eine Bank und dann sagt, bitte, ihr setzt euch jetzt nicht auf diese Bank, oder?
Doch, natürlich. Genau. Ja, aber Gillian Anderson in diesem, also das Foto gibt es in der IMDb, das können wir vielleicht, du kannst es ja vielleicht als Foto verwenden. Sie spielt die Ehefrau des Doktors, also der Toby Jones Figur und die beiden auf diesem Bild mit diesem Kleid, ich weiß nicht, was das ist. Sie hat so ein Ding auf dem Kopf, was ihr Gesicht so umrandet in so einem etwas mehr als ein Halbkreis. Steht es so nach vorne und wenn man die Rückseite
nicht sieht.
Ja, aber es steht so nach vorne ab. Es ist wie so ein, wie die Krempe von einem Hut, aber es geht halt ums Gesicht rum bis unter die Ohren. Also
ich sehe schon, du hast Handmaid's Tale nicht gesehen, oder?
Nee, habe ich auch nicht.
Da haben die nur so Hauben auf.
Ja.
Noch größere zum Teil. Super.
Ja, und sie spricht so ein, so ein gedrechseltes Englisch,
gestelzt,
ja, und immer so mit so einem leicht weinerlichen Stimme und später kriegt sie dann einmal an diesem Dinner Table da so einen Ausraster, fantastisch, also fantastische Rolle, auch wenn sie irgendwie nur dreimal auftaucht oder so, wirklich toll.
Ja, das stimmt.
Ja. Wie fandst du die Story, die uns serviert wurde?
Also mir war es ein bisschen zu langsam. Ich fand schon, dass das sehr stimmungsvoll gemacht war, wie du es gerade geschildert hast, mit dem Wald und dem Schnee und den Figuren. Aber mir ging das zu langsam voran. Es nimmt dann am Ende ja ein bisschen Fahrt auf. Und ganz gegen Ende war es dann sogar so, ja, cool, so kann es jetzt mal weitergehen, so auch storytechnisch. Aber also mir ging es halt, ich hatte so das Gefühl, es wird, also 80% der Story wird halt in der letzten Viertelstunde erzählt.
Ja.
Und davor ist es halt schon, baut es ganz schön langsam auf. Ja, ist halt so ein bisschen Charakterstudie dann. Und da war das Problem, dass ich halt den Edgar Allan Poe überhaupt nicht mochte. Also ich fand den sehr unsympathisch. So, der war ja so neunmal klug und so.
Er sollte, glaube ich, so als verschwurbelt komplizierte Figur, die sehr viel gehänselt wurde von den Mitkollegen. Er musste halt als so ein Sonderling rüberkommen.
Ja, aber er war so, so sehr von sich überzeugt und von seinem Können und von seiner, seiner Schreiberei. Und es war, ich fand es manchmal fast so ein bisschen pubertär, so, ja, ist okay, 16-Jähriger, du bist Lyriker, ist klar. Gut, ja. Er ist halt nicht 16-Jähriger, gell, aber so, weißt du, sowas hört man halt von so Pubertären. So, ja, sie schreiben jetzt Gedichte, ja, alles klar. Wie oft ich das von 16-Jährigen gehört habe, also, wo ich dann auch mir gedacht habe, ja, ist gut, wenn ich halt jetzt nicht wüsste, dass es Edgar Allan Poe ist, dann würde ich halt einfach, würde ich halt einfach sagen, ja, ist schon gut.
Ja, und den Reim, den er dann einmal den Jungs da vorträgt, der nimmt dann so einen, so eine Abbiegung ins Schlüpfrige und dann lachen alle und dann denkt man sich so, ja, da hast du ja jetzt, also, das ist so ein Schüttelreim auch vorgetragen, der am Schluss irgendwie,
sehr gut.
Das Mädel flach legt, ja, toll, ja. Slow Clap.
Ja, ist wahrscheinlich realistisch für diese Zeit.
Und für diese, Umgebung, diese Gruppe von diesen Jungs, die da gerade besoffen sind. Ja.
Er passt wahrscheinlich total gut, aber auch so, so ein bisschen cringe. Also,
ja, und es beweist mir jetzt nicht, dass er ein großer Lyriker ist, wenn ich, ja, wenn ich dem beiwohnen darf als Beispiel, als Vorführung seiner Kunst. Ich muss das einfach glauben, weil ich weiß ja, es ist Edgar Allan Poe und dann weiß ich, okay, der wird dann später noch Dinge schreiben, aber ja, aber ich will dir beipflichten. Also der Film fängt toll an. Vor allen Dingen beeindruckend die, also sind also die ersten Befragungen und so weiter und Christian Bale Figur Landor darf dann immer hingehen und in sehr tiefbassiger Stimme: Wo sind Sie gewesen? Und, haben Sie jemanden gesehen? Vielen Dank, habe keine weiteren Fragen. Und dann dürfen die Leute dann so weggehen und du denkst dir, ja, ermittelt, aber das haben wir auch schon mal schneller gesehen. Und natürlich ist das, die dürfen alle ihre Kostüme da vorführen und müssen immer stramm stehen und wegtreten und so. Und dann, wenn der eine wegtreten sagt, dann gucken wir dem anderen auch noch dabei zu, wie er dem zunickt und dem anderen zunickt und dann noch rausgeht und dann hinten noch den Gang lang läuft.
Ja,
und
genau,
so.
Genau.
Und
es ist so langsam.
Es ist sehr kostümfilmig und das wird auch alles schön gezeigt und sieht auch alles toll aus und man fühlt sich in dieser Zeit und die Dielen knarren immer ganz viel und Leute haben Lampen dabei, die immer viel zu dunkel, die rennen da durch einen finsteren Wald in der Nacht und haben so Lampen dabei. Ich musste einmal kurz tatsächlich an meine Turbotaschenlampe denken und dachte mir, hier, kann ich dir das kurz leihen, das geht ja nicht, du kannst doch nicht mit diesem Funzelding da durch den Wald rennen. Im Hintergrund Wolfsgeheul, wo man sich auch denkt, mit der Lampe würde ich nicht irgendwo hingehen, wo Wölfe sind, aber vielleicht bin das nur ich. Ja, und dann tatsächlich irgendwann die Geschichte, wir wollen es jetzt wie gesagt nicht spoilern, it takes a dark turn, sag ich mal, da wird es dann plötzlich sehr, auch fast ein bisschen hektisch und danach hat man das Gefühl, hier ist jetzt der Punkt, jetzt beglückwünschen sie sich noch alle und dann ist es zu Ende und dann, nein, dann ist es nicht zu Ende, dann macht es nochmal eine Wendung und dann geht's nochmal weiter und dann wird uns nochmal ein ganzer Bogen erzählt und dann passieren noch ein paar dramatische Dinge und dann ist es erst wirklich zu Ende. Und das fand ich auf der einen Seite, wie du sagst, durch den Twist, sondern wurde es spannend und so weiter, aber irgendwie fühlte es sich trotzdem an wie hinten dran geklatscht, weil der Film hat vorne so viel Zeit verbraucht und hat so ein Erzähltempo für sich selbst auch festgelegt, was ich aber gar nicht so unangenehm fand, wie es jetzt vielleicht klingt, möglicherweise aber beeinflusst davon, und den besprechen wir nächste Woche, dass ich vorher Tenet gesehen habe.
Ach, stimmt, hast du den vorher gesehen?
Ja. Und ich will der Besprechung von Tenet, weil Stefan will den mitbesprechen, deshalb machen wir das nicht diese Woche, will dem jetzt auch nicht vorgreifen, aber der hat ja eine ganz andere Pace und eine ganz andere visuelle Wucht, mit der er auf dich einprasselt und dann habe ich halt einen Abend später so...
Du meinst, weil es dann nicht nur langsam geht, sondern sogar rückwärts läuft?
Ja, und alles Mögliche in alle Richtungen läuft und gleichzeitig vorwärts und rückwärts und überall explodiert alles und so weiter und überschlagene Autos und weiß ich nicht was. Und dann hast du so einen Abend später, nachdem du dich von diesem Rollercoaster-Ride einigermaßen erholt hast, dann kommst du hier so rein und das schneit ein bisschen und der Bart von Christian Bale ist enorm, ist ein eigener Schauspieler für sich und macht da Sachen, dieser Bart. Der hat bei mir auf dem Fernseher so einen eigenartigen, das war so ein Scaling-Artefakt oder so. Manchmal hat man diese weißen Linien, diese grauen Streifen in seinem Bart, auf meinem Fernseher ist ja nicht 4K, der ist ja nur Full HD, Und hatte ich das
im besten Fall.
Ja, die Linien sind mal, haben die Grauen dominiert beim Scaling und mal haben die Schwarzen dominiert, je nachdem, und dann sprang das manchmal so und da wurde der Bart grau, schwarz, grau, schwarz, grau, schwarz. Das sah ganz eigenartig aus. Ich glaube, es war so ein Kompressionsartefakt oder.
Ich glaube, das lag an deinem Fernseher.
Ja, ja, aber, oder ja. An der, ja, weiß ich nicht. Das ist also dieser Bart, ich habe sehr viel oft auf den Bart geschaut, weil der auch sehr schön ist. ja, also für Christian Bale-Fans auf jeden Fall sehenswert. Sag du doch nochmal was.
Ich habe mich jetzt gerade mal reingedingst und du hast recht, ist tatsächlich so. Ich habe eine Szene am Ende, Gespräch, Bart ist nur am untersten Ende so ein bisschen grau und sonst schwarz. Und dann bin ich mitten in den Film mal gesprungen und da ist es tatsächlich so, dass alles, was unter dem Mund ist, total grau ist. Also es stimmt tatsächlich, das ist mir nicht aufgefallen.
Ja, das, war also, das hat komisch. Mich schon von der zweiten, dritten Szene, wo er zu sehen ist, an, da habe ich, war ich immer mit den Farbwechseln seines Barts beschäftigt.
Ah, erstaunlich. Ja, nee, ich habe eigentlich alles gesagt. Mir war es ein bisschen zu langsam. Wir haben auch unterbrochen, wir haben es an zwei Abenden gesehen, weil wir einfach dann müde waren. Oder ich habe es dann eben fertig geschaut und ja, also mich hat es nicht, also ja, ich fand auch das, was du gesagt hast, es fühlt sich gut an und es sieht toll aus und aber mir war das ein bisschen zu wenig Story. Ich mag halt einfach, ich bin halt mehr so der wie nennt man es, der Story-getriebene.
Und du magst keine Whodunits und das ist ja schon Whodunit hier.
Das kommt noch dazu, so Whodunit ist nicht so meins, aber vor allem ist dieses, wenn nur Persönlichkeitsentwicklung das Thema ist, und selbst davon war ja nicht viel hier, das ist nicht so meins. Also, ja, ich weiß nicht. Nö, also so ganz hat er mich nicht gekriegt.
Okay. Ja. Also ich war insgesamt, wie gesagt, vor allen Dingen mit dem, dass ich so einen etwas ruhigen Film an dem Abend gut gebrauchen konnte. Mhm. Ich hätte, wie gesagt, vorhin gesagt, das Pace hätte sich ein bisschen gleichmäßiger über den Film verteilen können. Also man hätte vorne raus ein bisschen mehr haben können und hinten raus hätte es nicht so hektisch sein müssen. Und die Nebenrolle von Charlotte Gainsbourg hier als diese Kneipenfrau da, das war irgendwie, es gab so ein paar Sachen, die waren so ein bisschen, die führten nirgends hin.
Ja, das stimmt.
Aber so insgesamt diese Ermittlungen und 1830 und der Arzt, der da irgendwie die Obduktion vornimmt, aber irgendwie eigentlich auch nichts beizutragen hat, das alles noch sehr vorsintflutliche Untersuchungsmethoden sind und irgendwie, ich mochte viele von den Eigenheiten und eigentlich hätte ich mehr so irgendwie bei Alan Poe denkt man ja erstmal an Sherlock Holmes und dann denkt man an so.
Hä, warum an Sherlock Holmes?
Nicht an Sherlock Holmes, habe ich verwechselt ich was? Ach, Arthur Conan Doyle. Ich weiß nicht, irgendwie ja. War ich bei Sherlock Holmes gewesen, wahrscheinlich, weil ich verwechselt habe. Und ich ging halt irgendwie davon aus, dass es mehr so, dass ich mehr Hinweise kriege und mehr so kleine Clues und dann selber mit zusammenbauen darf. Mhm. Und das war gar nicht so sehr, sondern ja, er befragt die Leute, aber eigentlich sammelt er keine richtigen Beweise oder sowas so zusammen, sondern eben die Sachen, die wir dann, die den nächsten Schritt bringen, die kriegen wir erzählt in dem Augenblick, wo er sie schon raus hat, teilweise.
Also ich habe komischerweise genau das Gegenteil vermisst. Nämlich für meine Assoziation mit Poe war eher so, dass es so ein bisschen Oldschool Mystery ist, so fast schon zum Horror gehend, so dieses durch den dunklen, verschneiten Wald, ja. Da war für mich, das ist so ein typisches Poe-Bild, aber das war ja hier so eigentlich entmystifiziert. Es war ja immer, ja, das ist halt ein Wald, durch den ein Ermittler durchgeht, wo keine echte Gefahr besteht oder manchmal vielleicht ein bisschen bedrohliche Atmosphäre oder so, aber in einem Poe hätte ich erwartet, dass jetzt irgendwie ein Rabe vom Himmel stößt und in das Gesicht zerhackt oder keine Ahnung, irgend sowas, ja.
Ja, deshalb hatte ich bei den Wölfen auch so, dass irgendwie, dass ich dachte, das Wolfsgeheul, er läuft da durch den Wald und ich denke mir, diese Funzel, geh nicht durch diesen Wald mit dieser Funzel.
Ja, genau, das war so Poe-artig, aber das war so, ja gut, es war ja auch, Poe war halt einer der Nebenprotagonisten, es war ja nicht eine Poe-Geschichte.
Das ist richtig, aber findest du, dass er ein Nebenprotagonist ist? Ich finde, er kann, und da ist ja, das ist ja nicht einfach, dass Harry Melling hier, muss ja schauspielerisch neben Christian Bale hier bestehen. Und das ist ja jetzt auch keine einfache Aufgabe. Und ich finde, das macht er ganz sehr gut. Also die beiden.
Aber war schon eine Nebenrolle, oder?
Ja, natürlich ist er nicht die Hauptfigur. Die ist ganz klar die Christian Bale-Figur. Aber er rennt doch durch jedes zweite Bild. Also ich finde, das war schon die zweite zentrale Rolle.
Ja, aber dafür, dass der Film nach ihm benannt ist. Aber gut, da habe ich heute noch ein anderes Beispiel, wo das noch problematischer ist. Ja. Also mir hat einfach ein bisschen Grusel gefehlt. Ich hätte da gern ein bisschen Grusel noch gehabt. Es war halt sehr diesseitlich. Es war halt ein Krimi eigentlich. Ich hatte irgendwie mehr Mystery erwartet.
Ja, das Mystery-Element.
So ein Werwolf oder so.
Okay, so Mystery wird es nicht. Es wird dann mal ein bisschen Mystery. Aber auch das am Ende, wie sich's auflöst, bleibt das sehr diesseitig, wie du es gerade genannt hast. Es hat ja dann zwischendurch mal so diese Anklänge, wie sie dann zu der Robert Duvall-Figur gehen und sich so ein bisschen was über Hexenjagd und Co. erklären lassen.
Ja, genau.
Auch die Ermittlungen, die dann so in diese Jugendgruppe, oder was heißt Jugendgruppe, ist das falsche Wort, in diese Gruppe von Soldaten da, die sich da abends treffen und saufen und so weiter, wo er da sein Gedicht aufsagt. Ich ging dann irgendwie davon aus, so jetzt wird, geht er da so ein bisschen undercover oder so und er macht jetzt irgendwie, versucht da sich Freunde zu machen und das sah ja auch am Anfang so aus, es fing ja so an, er säuft dann da mit denen, um Informationen zu beschaffen und so weiter, kommt da wieder raus ohne jegliche nennenswerte Informationen und es passieren dann auch mit dieser Gruppe, Leute aus dieser Gruppe werden zwar noch wichtig, aber dass er jetzt da reingegangen ist vorher, hat jetzt auch nicht so wahnsinnig viel beigetragen. Also das plätscherte irgendwie so, dieses Ermittlermäßige war ganz am Anfang so ein bisschen da, wie er dann irgendwie schaut, wie der sich da erhängt hat und was. Achso, wir haben eigentlich noch gar nicht gesagt, was die Tat ist. Ne? Du hast nur gesagt, da sind Morde.
Ja,
da hängt sich jemand auf und dessen Leiche ist auch noch etwas verstümmelt worden. Und das versorgt für großes Aufsehen und das muss dann untersucht werden. Das ist ja sozusagen der Grund, warum sie ihn holen. Das ist nicht einfach nur, der hat sich da erhängt, sondern
ja, oder der wurde da erhängt, das ist ja nicht Klage.
Ja, am Anfang gehen sie ja noch davon aus, dass er da erhängt wurde, dass er sich erhängt hat. Genau, ob das was anderes ist, das muss dann nachgeschaut werden. Am Anfang, wie sie den da abhängen und dann irgendwie dann noch die gucken, wie die Verstümmelung gemacht worden ist und so weiter und da so mit dem Dings, da war das so klassisch Krimi-mäßig, so wir sammeln jetzt hier Spuren und dann schauen wir mal und dann finden wir diesen Zettel und dann haben wir noch mehr Spuren und können wir das, die Handschrift oder was könnte da gestanden haben auf dem Zettel und tausend so kleine Analysen und dann da, vielleicht da, deshalb war ich irgendwie so auch in diesem Sherlock Holmes-Vibe irgendwie drin, weil das auch so, ja, vielleicht nicht ganz die Zeit, aber so eben auch so ein bisschen.
Das ist früher, ne?
Ja, genau, ein bisschen, aber irgendwie, das Feeling war so da und dann, das hat, dann bin ich da aber enttäuscht worden, weil es dann gar nicht mehr so sehr um die einzelnen, um die einzelnen Beweisstücke oder so ging oder um so Deduktionen oder sowas in der Richtung. Ich war da komplett falsch, auf dem falschen Dampfer irgendwie eine Zeit lang und da ein bisschen enttäuscht worden. Und dann auch das mit den Hexen, also mit den Hexenverfolgungen und so weiter, dann hatte man so einen okkulten Moment da drin, aber der wurde auch nur so ein Stück weit dann weiter verfolgt und irgendwie war immer so ein bisschen halb irgendwie alles so. Naja. Aber insgesamt trotzdem, ich fand mich gut unterhalten und wenn ich jetzt mal die Punkte abbiegen würde, mochte ich den insgesamt schon und würde ihm jetzt 6,5 Punkte geben.
Da kriegt man Schreck bei 6,5, das klingt für mich wahnsinnig wenig. Aber für dich ist es natürlich viel. Ich bin nicht so warm geworden. Ich fand schon, dass es kein schlechter Film ist. Ich habe nichts, was ich wirklich kritisieren kann, wo ich sage, das war albern oder schlecht oder cringe oder keine Ahnung. Aber ich werde nicht so richtig warm damit. Macht mir einfach nicht so wahnsinnig viel Spaß, deswegen gebe ich ihm 6,5 Punkte.
Ah, dann sind wir ja bei.
Genau. Du sagst, ich fand ihn gut, ich gebe ihm 6,5 und ich sage, ich fand ihn nicht gut. Mir hat er nicht gefallen, ich gebe ihm 6,5.
Gut, dann machen wir das so. Deckel drauf, 6,5 Punkte für The Pale Blue Eye, beziehungsweise der, jetzt habe ich den Namen schon wieder vergessen. Wundersame, besondere,
denkwürdig,
ja, das war's. Der denkwürdige Fall des Mr. Poe auf Netflix. So, da ist die Kapitelmarke und jetzt heißt es Droge der Wahl. Die haben immer alle möglichen Flüssigkeiten getrunken, aber es waren selten Labels zu sehen. Ich nehme an, das war Whisky, aber man weiß
es nicht. Ja, gehe ich auch genau. Von aus. Das waren dunkle Flüssigkeiten aus Flaschen, die wohl Spirituosenflaschen waren und sie haben es immer auf eins runtergetrunken. Das heißt, es war offensichtlich nicht wahnsinnig angenehmes zu trinken.
Ja, könnte man mutmaßen. Demzufolge gibt es bei mir heute Negroni. Ich hatte keinen Bock, schon wieder Whisky zu trinken. Ich trinke so oft Whisky pur. Und ich habe ja immer noch diesen fantastischen roten Wermut offen. Mhm. Und
ja, das stimmt, den sollte man nutzen.
Einfach Bock auf Negroni heute.
Ja, sehr gut.
Tatsächlich, das letzte Mal, als ich diesen Wermut eingesetzt habe, habe ich Boulevardier gemacht, sonst hätte sich das ja heute angeboten.
Ich wollte gerade sagen, du hättest eben.
Aber ich wollte jetzt wieder, ich benutze heute Nummer 3, London Dry Gin. Da haben wir immerhin die Engländer wieder. Mhm. Und Vernet Wermut. Was gibt's bei dir?
Ich trinke natürlich Whisky.
Sehr schön.
Und es spielt ja im dunklen Wald, im schwarzen Wald. Und deswegen trinke ich Whisky aus dem Schwarzwald. Also ich trinke keinen Bourbon, sondern ich trinke deutschen Whisky, aber eben aus einem schwarzen Wald.
Das ist doch schon mal. Da hast du dich an unser Konzept sehr viel mehr gehalten als ich. Also eher sehr viel mehr.
Ja. Auch wenn es nur ein Karlauer ist, aber egal.
Ja, aber immerhin.
Genau, und das ist Evermann oder Evermann Whisky, und zwar die Theo-Variante. Es gibt ja da Theo und Wilhelm, und das ist die Theo-Variante.
Das ist ja schön, du benahmst.
Ja.
Finde ich gut. Theo und Wilhelm. So, ich habe 2 von 3 Zutaten drin. Ich habe auch immer noch das Geschenkschleifchen, was ihr habt mir diese Nummer 3 Flasche ja vor Urzeiten mal geschenkt. Sie ist noch nicht leer, noch nicht ganz. Das schaffe ich heute nicht. Und ich glaube, irgendwer von euch, einer eurer beiden Frauen, hat da so ein Geschenkschleifchen rumgebunden. Und ich habe es dran gelassen, ist immer noch dran.
Das war, glaube ich, meine.
Ist immer ein bisschen unpraktisch beim Eingießen, weil man Angst hat, dass man irgendwie über die Schleife kleckert oder sie mit in den Drink reinhängt.
Aber so lange ist das noch gar nicht her, oder? War das vor Corona? Nee, oder?
Nee, es war
wahrscheinlich letztes Jahr oder so.
Es war wahrscheinlich, also 2021. Also,
ja, genau.
Weil meine Geburtstagsparty von 22 steht ja noch aus. Die schieben wir ja immer wegen kranken Kindern vor uns her, seit November.
So ist es.
Schön ist auch, dass ich das Geschenk schon hier habe, aber es nicht auspacken darf.
Achso, stimmt. Ein Teil darfst du nicht auspacken, den anderen Teil hast du schon ausgepackt.
Den anderen Teil habe ich schon ausgepackt, den werde ich in der nächsten Sendung mal irgendwann hier erwähnen. Aber das andere Geschenk ist so ein Amazon-Paket, was ihr hierher geleitet habt, in der Annahme, dass wir an dem Wochenende die Feier haben. Und dann kam irgendwie vom Stefan nur so eine Nachricht, nicht auspacken. Seitdem liegt das da.
Ja, das war total blöd.
Ja, aber ist ja gut. Irgendwie ist das schön. Ich schaue das immer mal wieder an. Es liegt da hinten auf dem Plattenspieler. Denke ich mir so, oh, mein Geburtstagsgeschenk. Was da wohl drin ist? Ich weiß es immer noch nicht.
Ja, sehr gut.
Ja, das ist lustig.
Ich habe übrigens eben, als wir über den Film gesprochen haben, habe ich irgendwie, man hat dann ja IMDb offen. Und du weißt, ich habe das Problem, dass ich immer zu viele Filme habe, die ich gerne vorschlagen würde.
Ein Problem, das ich nicht kenne, aber ja, genau. Ich weiß, dass du
und
das hast.
Ich bin auf der Seite von der denkwürdigen Mr. Poe und da werden ja unten dann so Empfehlungen, Filmempfehlungen noch gegeben.
Ja.
Habe ich direkt den nächsten Film gefunden, den ich gerne vorschlage. Das ist furchtbar. Ich habe jetzt 3, die ich unbedingt vorschlagen will, aber weißt du, in 3, also 3 bedeutet ja in 9 Wochen.
Ja,
in 9 Wochen ist es ja erstens kalter Kaffee und außerdem habe ich da schon wieder andere Sachen, die ich gern vorschlagen würde. Also da stehen mir harte Entscheidungen bevor, so übernächste Woche.
Okay. Dann hast du ja auch immer eine riesige Liste von Filmen, die du gesehen hast und so ist das auch diese Woche wieder, weil du ja dann irgendwie die harten Entscheidungen triffst zugunsten der Sache, den schlage ich vor und den gucke ich jetzt einfach trotzdem noch.
Genau.
Und diese Woche hat es dann offensichtlich, warte, ich muss die Kapitelmarke machen. So.
Ja, heute. Habe ich heute gesehen.
Wann hast du denn heute Zeit zum Filme gucken?
Kannst du mal sehen.
Ich bin vorhin von der Arbeit gekommen, da war es schon dunkel. Ich war heute tatsächlich im Büro, ganz eigenartig. Und dann habe ich Kinder ins Bett gebracht und als ich davon wieder auferstanden war, möchte ich fast sagen, weil ich eingeschlafen war, bin ich hier reingehechtet und seitdem nehmen wir auf. Also ich habe irgendwie nichts anderes gemacht, außer arbeiten, podcasten und Kinder ins Bett bringen.
Ja, vor allem ist es halt ein Film, der 2 Stunden 24 geht. Ja,
fantastisch, wie du das machst. Also es geht um King Richard und Da wirst du uns jetzt berichten von.
King Richard ist der, um was denkst du, geht es in King Richard?
Ich sehe vor, also ich habe den nicht gesehen und ich weiß auch nichts darüber. Insofern, ich sehe vor meinem geistigen Auge einen Ritterfilm, Kettenhemden, Pferde, bisschen Matsch und Leder, aber auch bisschen so Königshaus, so Prinzessinnen, die irgendwie sich in Intrigen verdingsen.
Okay. Also du bist ganz nah,
gemeine
bist ganz
alte
nah dran.
Frauen, die irgendwie, also so gemeine alte Königsmamas oder so, die irgendwie noch dazwischen intrigieren und die abmorden mit Giftmord. Sowas sehe ich alles vor mir.
Also, du bist ganz nah dran. Also King Richard ist der Film, für den Will Smith den Oscar gewonnen hat letztes Jahr.
Ach Gott.
Ja. Und wie du daran schon merkst, ist es wahrscheinlich kein Ritterfilm.
Nee, habe ich völlig... Ich fall. Aber Will Smith, Oscar, letztes Jahr Oscar, als diese Will Smith-Sache passiert ist,
hat keiner mehr über den Film geredet.
Hab ich beschlossen, dass ich mit diesem Film nichts zu tun haben will und hab den wahrscheinlich instant verdrängt. Und immer wenn ich jetzt Will Smith sehe, dann denke ich mir so, nee, geh weg, du hast den gehauen.
Du hättest dich wenn du diesen Film jetzt gesehen hättest heute, dann hättest du dich dann nochmal geärgert, so wie ich. Also dieser Film ist ein Biopic. Und zwar betreffend Venus und Serena Williams.
Bin ich ja total nah dran gewesen.
Total nah, gell?
Ja, ich habe gerade Fotos aufgeschlagen. Ich bin so falsch, wie man nur sein konnte.
Ja, genau.
Großartig.
Also, es geht um den jungen Werdegang dieser beiden Ausnahmetennisspielerinnen. Die, falls ihr das da draußen nicht wisst, die meisten werden es wissen, im Endeffekt die ersten im Frauentennis waren die ersten, wie nennt man, Frauen of Color, also weibliche People of Color.
Women of Color, wie wär's damit?
Women of Color, genau, die so richtig erfolgreich waren, also die so richtig hervor, also die gehören oder sind vielleicht die erfolgreichsten Tennisspielerinnen, die es jemals gab. Und
hatten wir die nicht letzte Woche, hatten wir doch Serena Williams in...
Ja, richtig, hatten wir. Ja, genau.
In Glass Onion.
Glass Onion, ja, stimmt. Und was wir hier sehen, ist die Geschichte, wie sie praktisch von so im Alter von, weiß nicht, so 11, 12 Jahren bis dann 14 Jahre, ach so, nee, jünger muss die sein. Ja, 11 Jahre. Also... wie die von ihrem Vater dazu trainiert werden, Weltklasse zu sein, bis zum ersten Grand Slam Turnier von Venus Williams.
Und ist das so eine Dramageschichte, wo die Eltern ihre Kinder zum Erfolg quälen und sich dann erst irgendwann später
jetzt kommt das Problem dieses Films. Ich kann immer noch nur den Kopf schütteln. Es ist so unglaublich, warum dieser Film überhaupt bei den Oscars berücksichtigt wird bei der Nominierung. Geschweige denn, ihm einen Oscar zu geben. Ich finde es völlig absurd. Also ich finde diesen Film so falsch in allem, was er tut. In einer Sache vielleicht nicht, nämlich, dass es die Geschichten dieser beiden Tennisspielerinnen wert sind, dass man darüber ein Biopic macht. Okay, ja, da bin ich dabei. Das sind tolle Tennisspieler, das sind tolle Persönlichkeiten, das sind tolle Geschichten. Aber warum ist der Protagonist ihr verfuckter Vater? Und zwar ein Vater, der hier dargestellt wird als Tyrann, als Bigott, als Großmaul, eigentlich als Depp, der einfach... ja, ihnen sagt, was sie zu tun haben, weil er einen Plan hat. Ja, also gibt's dann so Gespräche, wo er mit Serena spricht, die irgendwie ein bisschen traurig ist, weil Venus eben vorgezogen wird. Und er tröstet dann und sagt, ja, hier, Venus wird Wimbledon gewinnen, das weißt du doch. Und du wirst aber die größte, the greatest of all time. Und weißt du, woher ich das weiß? Dann schüttelt sie den Kopf und dann sagt er, weil das mein Plan ist. Ja, also... Die Mädchen werden im Endeffekt, die werden natürlich immer mal pro forma gefragt, ob sie das wirklich wollen, ja, aber im Endeffekt ist es nicht das Thema, ob sie das wollen. Der Vater entscheidet es, weil der hat diesen Plan, dass diese beiden Mädchen Top-Tennisspielerinnen werden und er ist auch, also wie er dann mit anderen Leuten, also mit so Trainern oder Sponsoren oder so verhandelt, ist immer so, oh, so ganz fremdschämig. Man denkt so, oh, gleich kommt wieder irgendeine Peinlichkeit, ja, ist halt zu großmäulig und so. Oh, ist ganz schrecklich. Aber es wird die ganze Zeit so dargestellt, als wäre das ein total toller Vater. Also als wäre das gut, was der tut. Und es ist aber ganz offensichtlich nicht gut. Das ist ein Arschloch. Das ist ein ganz furchtbares Arschloch.
Es ist lustig, dass du das so siehst. Ich meine, ich weiß jetzt wirklich gar nichts über diese Geschichte. Ich habe nur gerade mal eben bei Google eingegeben, Serena Williams on King Richard, um zu sehen, was sie dazu gesagt hat.
Oh Gott, ja.
Und habe einen Artikel aus dem Forbes Magazine gefunden. Und sie ist offensichtlich der festen Überzeugung, dass das richtig so ist, wie man ihren Vater da darstellt, weil er prevailed hier angeblich er steht am Ende in King Richard als eine Heroic Figure da und ein Barrier Breaker, der die Tennis Industry forever gechanged hat und so weiter. Und die Leute haben die Story und die Medien haben das falsch verstanden und haben ihn immer falsch verstanden. Und haben ihren Vater, also sagt sie, in einem unwahrheitsvollen, in einem untruthful, wie übersetzt man das, unwahren Licht, unwahrheitlichen, ich kann es nicht übersetzen, ein untruthful Light dargestellt. Und der Film ist dazu da, we wanted to get this story right. Also, das war, aus ihrer Sicht ist das jetzt erzählen wir das mal, wie das wirklich gewesen ist.
Das ist wirklich, das ist das Erstaunliche für mich, dass ja offensichtlich die Rezeption auch, ja bis in die Oscars hinein, ja, so, Das kauft, wie Serena das vielleicht sieht oder
beide. Ja. Venus und Serena sind als Executive Producers auf dem Film.
Ja, mag ja sein, aber trotzdem, ich finde halt, dass also man muss da nicht einen ganzen Schritt zurücktreten, um zu sehen, dass der sich wie ein Arschloch benimmt. Und ich finde, er wird wie ein Arschloch dargestellt und offensichtlich merken die ihn da darstellen. Inklusive ihm selbst, merken gar nicht, dass er da ein Arschloch spielt. Weil irgendwie ihr Gedanke oder ihre Vorstellung von der Rolle, die er ausfüllt, ihnen gar nicht auffällt, dass das eine Scheißrolle ist. Dass es das ein blöder Tyrann ist, der die Mädchen, die ja hochbegabt sind, völlig, also, weißt du, die sagen dauernd so Sachen wie, yes, Daddy, yes, Daddy.
Oh Gott.
Wirklich, es ist wirklich schlimm. Es ist nicht nur cringe. Es tut richtig weh. Wo ich dachte so, das kann nicht euer scheiß Ernst sein. Und dann benennt ihr den Film auch noch nach ihm. Und dann nicht nur Richard Williams, sondern King Richard. Hat euch jemand ins Hirn geschissen? Warum nennt ihr den nicht Venus und Serena? Oder keine Ahnung. Oder wie von mir aus? Ich verstehe es nicht. Also.
Ja, wie gesagt, mich hat schon, also als du gesagt hast, Biopic über den Vater von den Williams-Schwestern, dann dazu noch diese Oscar-Nummer mit Will Smith, die mich ohnehin von dem Film abtört, aber als brauchte es eigentlich nur noch das Wort Tennis und da bin ich sowas von raus. Das geht mir sowas von nicht runter.
Und ja, das ist bei mir nicht so. Ich habe ja Tennis gespielt früher. Das ist mir ja nicht fremd. Also ich fand auch die Darstellung, wie dieses Tennismatch dann am Ende dargestellt wird gegen Arantxa Sánchez Vicario, das fand ich alles gut. Da hätte ich gerne mehr von gesehen. Ja, ich möchte gerne eine Tennisgeschichte von den Williams Sisters sehen. Ich meine, ihre eine Schwester wurde ja später noch erschossen in so einem Drive-By-Shooting oder sowas. Ja, also da gibt's ja unheimlich viel noch zu erzählen in deren Leben. Aber doch nicht diese Vaterrolle. Also das ist doch scheiße.
Ja, und ich finde diese Geschichten, wenn so Eltern ihre Kinder auf Erfolgskurs...
Ja, ja.
Ich weiß jetzt hier nichts über die Details der Geschichte.
Genau,
insofern.
Genau wie du es vorstellst. Genau wie du es vorstellst.
Okay.
Geschichten dass er extra im Gewitter mit ihnen rausgeht nachts, um mit ihnen zu trainieren, dass sie auch auf dem nassen Platz bei Gewitter...
Also Schallgewitter, meinst du?
Das sagt mir jetzt nichts, aber so richtig beschissenen Drill macht er, ja. Grässlich. Und dann wird's halt im Abspann wird's halt so dargestellt, so, ja, alle seine Vorhersagen oder fast alle seine Vorhersagen sind wahr geworden. Hier, die Serena wurde die greatest of all time und die Venus hat siebenmal Wimbledon gewonnen. Ja, und die Geschichte hat ihm recht gegeben, so, wo ich dachte, nein, hat sie nicht. Ja, seine Töchter sind unheimlich erfolgreich geworden. Aber er ist trotzdem ein Scheißvater.
Ja, aber die sehen das nicht so.
Ja.
Stockholm-Syndrom oder so, weiß ich nicht.
Ja, das ist vielleicht ein bisschen zu weitgehend jetzt, aber ja, ja
das, ich, es ist also auf jeden Fall nicht. Ich küchenpsychologisiere nicht, hier von meinem Podcastplatz aus, ohne irgendwelche halt, Details zu kennen.
Genau, ist halt keine moderne und vor allem keine, wie wir uns das vorstellen, Pädagogik, gell? Also es ist halt.
Ja gut, das erzählt ja auch eine Geschichte, die so gewesen ist, die musst du ja nicht gut finden, aber.
Nee, genau. Ja, aber er wird ja als Hero dargestellt.
Also ja, so, okay.
Aber das ist halt kein Hero unserer Generation mehr. Also das ist, so jemand gibt man keinen Oscar. Das ist,
naja, warte. Den Oscar hat ja nicht King Richard bekommen, in ja, dem Sinne, weiß. Sondern den Oscar hat Will Smith für die, und auch nicht für den Film oder die Message, die der Film Dings, sondern für die Darstellung dieser Figur. Und jetzt versuch mal einen Schritt zurückzutreten, deine Emotionen in den Griff zu kriegen.
Ja, aber auch da.
Ja, das, okay.
Aber auch da scheitert er doch genau damit, dass er versucht, einen Hero darzustellen und ich hasse ihn. Also, irgendwo ist er doch da gescheitert. Also, ja, er spielt einen zauseligen, unsympathischen Tyrannen. Ja, den spielt er überzeugend. Aber das Problem ist, den will der Film ja gar nicht, dass er spielt. Den will der Film ja gar nicht, dass er darstellt.
Das ist deine Hypothese.
Das sagt der Film ja ganz offen, sowohl im Abspann als auch vorher immer. Der will den als Held darstellen.
Ja, ja, das behaupten auch hier alle Besprechungen, auch ja. Serena Williams im Forbes Magazine.
Vielleicht ist er mir einfach zu unsympathisch, das kann sein. Ich weiß nicht, aber man kann halt so den Finger drauflegen, warum er so unsympathisch ist.
Da müssten
halt
wir den Regisseur mit dem fantastischen Vornamen Reinaldo. Reinaldo Marcus Green ist der Regisseur des Films. Den könnten wir jetzt fragen, ob er das so wollte oder nicht. Aber er wird natürlich sagen, dass er das so wollte, weil er hat ja
auch. Dazu kann ich nur eins sagen. Yes, Daddy!
Case in
das
point.
Das ist so schlimm.
Hier passt so das schlimm. Mal. Ja. Okay.
Ja, doch, don't.
Don't? Okay. Nee. Ja, vorher nicht so wahnsinnig viele nicht so wahnsinnig viele Filme gemacht, ein paar Serienfolgen.
Das ist einfach, also das sollte man einfach nicht schauen, das ist einfach ein Scheißfilm.
Hat allerdings einen Film mit John David Washington gemacht, nämlich Monsters and Men, zu dem wir nächste Woche wiederkommen, wenn wir mit Tenet besprechen. Random Side Note, die mir gerade aufgefallen ist. 2018 hat er einen Film directed mit John David Washington in der Hauptrolle.
Okay. Monsters and Men sagt mir gar nichts.
Mir auch nicht, aber der Hauptdarsteller von Tenet ist auch dort der Hauptdarsteller gewesen, deshalb habe ich das gerade so hier reingewoben wollen gehabt haben. Dings wissen schon, verheddert. Danke, nächstes Thema. Kapitelmarke. Willst du dem noch irgendwie was hinzufügen oder gehen wir weiter?
Nee, einfach nicht schauen. Es ist einfach ein Scheißfilm und es ist einfach lächerlich, dass der einen Oscar bekommen hat und kam halt auch im schlechtesten Jahr zum schlechtesten Zeitpunkt. Also ist halt die Geschichte hat ihn auch noch bestraft dafür, dass dieser Film gewählt. Also es ist einfach peinlich. Das Ganze ist einfach total peinlich. Macht diese ganze Oscar-Farce von letztem Jahr nochmal peinlicher. Ja, einfach nicht schauen. Es wird bestimmt die Williams Sisters Story wird sicher nochmal besser verfilmt. Es kann nicht sein, dass es das war.
Mhm.
Einfach Schrott.
Christoph wagt Prognosen, was noch alles für Filme gedreht werden in der Zukunft. Wollen wir mal schauen, ob das so kommt. Und bis dahin mache ich die nächste Kapitelmarke und du sprichst über Alice in Borderland. Also Alice ist irgendwo in New Mexico und baut Border Walls oder was ist da los? Zweite Staffel?
Zweite Staffel? Nein. Eine japanische Serie, wie nennt man das, dieses Genre? Battle Royale?
Survival Game?
Genau. Survival Game, Battle Royale Serie. Also ein bisschen.
Also so.
Ja?
Wie hieß das mit den, was alle geguckt haben?
Squid Game.
Ich wollte gerade sagen, Squid Game meets Takeshi's Castle oder wie?
Es wird immer in einem Atemzug mit Squid Game genannt. Auch ich habe das in der Besprechung von Squid Game getan. Hab damals bei Squid Game gesagt, schaut lieber Alice in Borderlands, ist besser. Ja, jetzt haben wir die zweite Staffel.
Und die sind schon alle sehr gut aussehend, die Hauptdarsteller.
Also ja, wahnsinnig gut aussehend. Auch das ist ein Vorteil gegenüber Squid Game. Ja, und ist noch bessere Schauspieler als ein Squid Game.
Und ich stehe überhaupt nicht auf Asiatinnen, aber
Ja, aber ja, die sehen unheimlich gut aus,
das stimmt. Ja, ja. Auch die Männer.
Ja, auch die sehen zum Großteil sehr gut, aber zum Teil sind sie auch, als eine Figur zum Beispiel, der ist so diese Idol-Mode, sagt das was?
Nee.
Ich weiß gar nicht, ob man das in Japan auch so nennt, ich glaube aber auch, doch, ja. Ja, so ich vereinfache es jetzt mal so, Popsänger, so japanische Popfigur, Popsängerfigur. Und was ja in Japan nochmal so eine andere Notation hat als bei uns oder als in Amerika. Und der sieht so.
Idol-Mode gegoogelt und es wird sofort auf K-Pop-Bands,
ja, genau.
Zeugs für Ding verlinkt.
Ja, ich glaube, es gibt's, wird in Japan aber auch so genannt. Und der hat so eine ganz komische, grauhaarig gefärbte, sehr alberne Frisur und auch so ein sehr albernes Gehabe. War auch in der ersten Staffel schon dabei. Und da ist was ganz Komisches. Hier in der zweiten Staffel kommt jetzt raus, dass er Arzt war früher. Und es passt halt gar nicht. Und er so, nee, Leute, ganz ehrlich. So Arzt im Krankenhaus war er oder so. Aber gut, also diese Staffel krankt an manchen Stellen. Leute, die erste Staffel gesehen haben, waren in der Regel Fans, also alle, die ich kenne, die das die erste Staffel gesehen haben, es gibt ein paar, die ich kenne, waren total begeistert und haben sich total auf die zweite Staffel gefreut, ich auch. Ich habe jetzt mit denen noch nicht geredet, wie sie die fanden. Ach, ja, es ist schwierig. Also, die erste Staffel war geprägt davon, wir haben eine Gruppe von jungen, gut aussehenden Menschen, die plötzlich in eine, wie so eine Parallelrealität versetzt werden in Tokio und die dort gezwungen werden, so Spiele auf Tod, ja, wie heißt es, auf Tod oder Leben?
Auf Leben und Tod.
Auf Leben und Tod, Spiele zu spielen, wo in der Regel nur ganz wenige überleben immer. Und wenn sie diese Spiele gespielt haben, je nach dem Schwierigkeitsgrad, kriegen sie dann Tage gut geschrieben als Visum, dass sie in dieser Scheinwelt leben dürfen. Und wenn ihr Visum abläuft, dann trifft sie einen Laserstrahl aus dem Himmel in den Kopf.
Ah, ich erinnere mich, dass du das erzählt hast, ja.
Und deswegen müssen sie halt immer Spiele spielen. Also sie
okay, du hast nicht die Wahl, nicht mitzuspielen. Das ist quasi genau. der Mechanismus. Ja. Ja, okay.
Genau. Und du musst auch dann schwierige Spiele spielen und so, ja. Und
wie wird uns das vermittelt? Erzählen die Leute uns ihren Punktestand dauernd? Oder wie kriege ich mit, wer wie viel Visum-Tage gerade noch hat?
Nee, das wird in der ersten Staffel eleganter erzählt. Zum Teil kommen da schon Leute und sagen, ich muss aber spielen, ich habe nur noch 2 Tage oder irgendwas, das kommt schon mal vor. Aber in der Regel ist das nicht so das ganz große Thema. Es ist halt, ja, es wird halt mal erzählt.
Wird einmal vermittelt, wir wissen, die müssen.
Und dann wissen die, okay, und deswegen spielen die, genau. Ja. Und jetzt die zweite Staffel ist weniger, also und genau, und da war es meistens so, dass so, vielleicht habe ich es auch falsch in Erinnerung, aber so in meiner Erinnerung war es so, pro Folge war dann so ein Spiel. Ja, oder vielleicht auch mal pro anderthalb Folgen mal ein Spiel. So, und hier ist das jetzt total aufgelöst. Die begeben sich bis auf ein paar Ausnahmen, ich glaube 3 Ausnahmen oder so, vielleicht 4 Ausnahmen, begeben sich gar nicht mehr in Spiele hinein, sondern die Spielwelt selbst wird auch zum Spielfeld. Also die werden dann so gejagt von dem, also das ist alles nach, die Spiele sind alle nach Spielkarten benannt und eben auch die Endgegner. Und einer der, oder die Hauptendgegner sind halt die Damen und die Könige. Und da ist zum Beispiel der Peak-König und der läuft halt durch Shibuya oder, ja, ich glaube es ist Shibuya, also irgendwie ein Teil von Tokio und ballert halt Leute mit dem Sturmgewehr über den Haufen, ne? Und ist quasi unbesiegbar. Und es ist eben nicht mehr so, dass die sich in so ein Spiel begeben, sondern es ist so eine dauernde Bedrohungslage. So, es könnte dauernd der Peak-König hinter der Ecke hervorkommen und die begeben sich dann in den Wald und versuchen irgendwelche Fallen zu bauen, um den Peak-König zu besiegen und so. Und es ist irgendwie so, es zerfasert so ein bisschen und Ja, es hat nicht mehr so diesen Halt der Spiele. Die kommen dann schon vor, also sondern das Spiel gegen die lass mich lügen, Pik-Königin, dass dieses mit dem Pik-Herz und also die Farben spielen auch eine Rolle. Das war auch im ersten schon so. Und zwar, um welche Art von Spiel es sich handelt. Also ob es eher ein sportliches Spiel, also ein körperliches Spiel ist, oder ob es ein Denkspiel ist oder ein Teamwork-Spiel. Das hängt davon ab, welche Farbe es war. Ja, also in Pik-Spielen geht es um Körperlichkeit. Und in Herz-Spielen geht es um, dass man eine Entscheidung treffen muss. Also da geht es zum Beispiel darum, dass man eben Freunde opfern muss, deren Leben opfern muss, um selbst zu überleben und sowas. Ja, also solche Geschichten. Kreuzspiele sind Denkspiele, ich weiß nicht mehr, wie auch immer, ja. Es gibt so ein paar, also die Damenspiele sind, glaube ich, waren ausschließlich so geschlossene Spiele, wie man das aus der ersten Dings kannte. Aber da war es dann zum Teil so, dass die Lösung viel zu einfach war. Also es waren dann zum Teil so Denkspiele oder auch, ja, irgendwelche Taktikspiele, wo ich mir dachte so, hey, das ist total einfach. Warum macht ihr das nicht so und so? Und sie machen es halt nicht so und so. Also zum Beispiel war da ein Spiel, vielleicht bin ich zu doof, vielleicht sehe ich das Problem nicht, keine Ahnung. Aber es war ein Fangspiel so ein bisschen wie in Terminator 2 das Stahlwerk, so mit ganz vielen so übereinander, irgendwelche Gänge, wo man dann runterspringen kann und so. Ne? Also die Regeln waren dies, gab zwei Teams, das Team der Königin und das Team der Spieler im Endeffekt. Und die Königin hatte, ich glaube, 3 oder 4, die sie noch unterstützen, und die anderen waren, glaube ich, 10 oder so, ja, so grob geschätzt, vielleicht auch 15. Und es wurde 5 Minuten war das eine Team die Fängergruppe und 5 Minuten das andere Team. Und wenn jemand gefangen war, dann hat er praktisch ausgesetzt für die restlichen Minuten dieses Durchgangs und war in der nächsten Runde, hat dann zum anderen Team gehört. Das heißt, wenn du Leute gefangen hast, wurde dein Team größer. Mhm. Und es war klar, das ganze Spiel hat nur eine bestimmte Anzahl von Runden, und nach diesen Runden wird geguckt, welches Team größer ist, und das Team, was größer ist, gewinnt. Was dann zur Folge hat, dass alle, die im kleineren Team sind, halt einen Laser in den Kopf kriegen, gell? Also die sterben halt alle, werden alle getötet.
Okay, das heißt, wenn sie sich alle fangen lassen, können ja alle überleben.
Ja, fast. Es war dann noch so, dass es als Pendant zur Königin gab es auch einen König auf der anderen Seite, also auf dem Spiel der Teilnehmer. Und das da, der wurde ausgewählt, es war ein kleiner Junge. Ja, also es geht halt auch darum, opferst du das Leben des kleinen Jungen. Aha. Aber was man jetzt noch erwähnen sollte, ist, es geht bei den ganzen Spielen, und das wurde hier in der zweiten Staffel eigentlich schon klar, dass das so gut wie allen klar ist, dass wenn sie aus dieser Welt herauskommen wollen, dann müssen sie alle Spiele gewinnen. Dann müssen alle Könige getötet werden und alle Königinnen. Ja, das heißt, das Ziel ist es, die Königin zu töten. Es ist keine Option, das, was du gesagt hast, ist keine Option zu sagen, wir lassen uns alle fangen, dann sind wir bei der Königin, und selbst wenn wir den kleinen Jungen dann opfern, so what, dann überleben wir halt. Aber wenn dein Ziel von vornherein ist, die Königin zu töten, dann gibt es nur eine Möglichkeit, dieses Spiel zu spielen, nämlich, selbst wenn du von der Königin gefangen wirst, oder von ihrem Team, dich danach in der nächsten Runde sofort praktisch freiwillig von den anderen fangen zu lassen. Damit du dafür sorgst, dass das Team der Spieler groß ist und gewinnen wird.
Mhm. Das setzt aber voraus, dass die Leute Spieltheorie verstehen. Mhm. Und das tun sie halt nicht. Also Menschen tun das halt nicht. Menschen handeln nicht rational. Und machen immer Unfug. Und das,
ja, das stimmt leider. Ja, stimmt. Aber das könnte man dann ja thematisieren. Da könnte man dann sagen so, okay, 3, 4 haben es verstanden und versuchen dann die anderen zu überzeugen.
Ja.
Aber die kapieren es dann erst nach 10 Durchgängen. Und kapieren es dann auch nicht, sondern machen dann so eine irgendwie, dann hat ja alles keinen Sinn gehabt, bla bla bla, machen dann so was Schwülstiges draus. Und ich denke, nee, das ist reine Spieltheorie, wie du ganz richtig sagst. Da brauchen wir nichts Schwülstiges und nichts. Also zum Teil waren da sogar, waren da Spiele drin, die einfach total dämlich gespielt wurden. Also die richtig dumm gespielt wurden. Selbst wenn du, wenn das, das Ergebnis ist, dass du dann von Säure übergossen wirst, spielst du das Spiel noch total bescheuert. Und es gab auch Spiele, wo dann zum Teil die Leute aufgegeben haben. Also es dann war so, okay, der König hat quasi gewonnen, kann nicht mehr verlieren. Und er gibt da auf am Ende. Weil er irgendwie im letzten Moment einsieht, dass das erste Mal ist, dass er selbst eine Entscheidung treffen kann. Nämlich, wann er stirbt. Was für ein Quatsch. Ja, also was für ein Blödsinn. Das war wirklich so, also
der. Aber das ist so asiatisch irgendwie auf eine Art, oder?
Ex Machina in der schlimmsten Version. Aber ja, es war, ja, hast schon recht. Es hat einfach auch viel, ja, vielleicht ist das auch japanisch, was ich nicht verstehe irgendwie. Da war überhaupt auch so, auch eine.
Ins Schwert fallen.
Ja, genau. Auch so eine, da ist so eine Sexszene, die keine Sexszene wird. Das ärgert mich ja auch. So, du hast so eine wirklich schöne Romanze zwischen zwei Figuren, die schon in der ersten Staffel eben so sich anbahnte.
Zwischen einer hübschen Japanerin, einem hübschen Japaner. Und natürlich, dann wird es keine Sexszene, sehr, sehr ärgerlich für dich als Zuschauer.
Naja, und weißt du, und die machen alles zusammen. Ja, es ist wirklich, es ist eine Liebesgeschichte. Eigentlich könnte man sagen, diese zweite Staffel ist die Liebesgeschichte von diesen zwei. Also das ist eigentlich die Klammer um das alles rum. Und da gibt es halt eine Szene, wo sie irgendwo in einer heißen Quelle baden.
In einem Onsen. Nein, egal, red weiter.
Keine Ahnung, wie das so heißt. In einer heißen Quelle, wo sie dann zum Glück noch irgendein großes Trümmerteil zwischen ihnen ist, damit sie getrennt baden können. Und irgendwann sagt sie dann so, keine Ahnung, irgendwas, sie unterhalten sich und sie gibt ihm dann zu verstehen, dass er rüberkommen kann zu ihr. Und ich glaube, sie küssen sich sogar. Wirklich so unheimliche Spannung, ja, also wirklich, also sexuelle Spannung, wo ich sage, ja, da muss doch jetzt was passieren, ja, ihr, Leute, ihr seid Teenager oder 20-Jährige, das geht nicht anders. Und dann küssen sie sich und dann erschrickt sie so japanisch, ja, das ist total rassistisch, ich sage, aber ja, so, das ist so eine, ich kenne das nur aus so japanisch, so.
Ich sehe es vor mir, insofern, gell, ich glaube, ich weiß, was du meinst, ja.
Gell, so ein bisschen affektiertes japanisches Erschrecken, so, huch, wie ist mir das denn jetzt passiert, so, gell? So, und dann bricht die Szene ab und so, nein, oh Leute, bitte, das kann nicht euer Ernst sein. Aber sonst immer die großen Liebesschwüre, ja, wo ich mir denke, so, Leute, da ist noch gar nichts passiert bei euch, aber naja. Ja, sei es drum, das ist wahrscheinlich, kulturell, verstehe ich nicht. Aber.
Sekunde. Also ja. Ein Onsen ist tatsächlich in Japan eine heiße Quelle, beziehungsweise so ein Thermalbad. Mhm. Und ich glaube da drin, um jetzt deine Fantasie weiterzuspielen, wie sich das eigentlich hätte abspielen sollen, in einem Onsen in diesem Wasser
nicht erlaubt.
Wilden Sex zu haben, wäre definitiv ein Mega-Fauxpas, weil es gibt auf das Schlimmste, was du machen kannst, ist das Onsenwasser zu beschmutzen. Also du darfst dir irgendwie, du musst dich ganz akkurat, also erstmal ist das nach Geschlechtern getrennt in Japan sehr oft.
Da muss dann, nicht muss immer. Dann ein großes Trümmerteil dazwischen liegen.
Deshalb muss ein großes Trümmerteil dazwischen liegen und du musst deinen Körper vorher sehr genau waschen, bevor du in das Thermalwasser gehen darfst. Und wenn du da irgendwie nur den Schaum nicht abspülen würdest oder dir die Schuhe zu spät ausziehst, und damit in irgendeiner Art und Weise benutztes Tuch, ein Waschtuch, ein Handtuch, irgendwas mit in Berührung mit dem Onsenwasser bringen. Also das Onsenwasser zu verschmutzen ist the worst Fauxpas, den du begehen kannst. Insofern in dem Wasser zu vögeln, ich glaube, keine gute Idee.
Das
ist nur so eine Vermutung, aber wahrscheinlich keine gute Idee.
Also das weiß ich ja sogar aus dieser auch beschissenen japanischen Anime-Serie Terme Rome Nove, die ich auch mal hier besprochen habe.
Ja, ich erinnere mich dunkel.
Nee, aber okay, das gebe ich Ihnen ja noch. Das ist ja okay. Aber, also, ich finde, was ein Problem ist an dieser Staffel, ist, dass sie so sehr anders ist als die erste. Die erste war nämlich wirklich spannend und hat eben auch jede Folge irgendwie Gas gegeben. Also da, das war keine Arbeit, sich da durchzuschaffen. Und die jetzt ist halt, die ist sehr, sehr langsam erzählt. Also das sind ganze, ich habe das Gefühl, ganze Folgen, ist wahrscheinlich nicht so, da ist in jeder Folge, kommt dann doch, passiert doch irgendwas, aber wo die halt wirklich nur im Wald sitzen und Trübsal blasen, so ungefähr. Oder auch die letzte Folge, die ja über eine Stunde dauert, die ein, oh, auch ganz schlimm, ein Crockett-Match, das letzte Spiel ist ein Crockett-Match, und die, offensichtlich haben die Macher noch nie Crockett gespielt und haben überhaupt keine Ahnung, wie Crockett funktioniert, also gar nicht. Also die wissen nur, dass das mit diesen Schlägern ist, oder ich glaube, die nennen sich Schläger vielleicht, und diesen Kugeln und Tore, und dass man es auf Rasen spielt und dass man manchmal Tee trinkt dazu. Und mehr wissen die nicht. Also es ist wirklich, es hat mit Crockett gar nichts zu tun. Mir fällt gar nichts ein, was, also selbst, also mir fällt wirklich kaum was ein, was weniger mit Crockett zu tun hat, als das, was die spielen. Also selbst, ich würde sagen, Kegeln hat mehr mit Crockett zu tun, als das, was die da tun.
Aber also, das ist vielleicht auch gar nicht so unjapanisch, weil die japanische Kultur sehr viel so eine Art Best-of-Mash-up aus anderen Sachen, das wird da durchaus gefeiert, dass man sich so die Sachen aus anderen Kulturen und anderen Szenen und was auch immer nimmt, die Sachen, die einem gefällt, und die dann weiterverwendet.
Aber es ist eine Serie, wo es um Spiele geht. Da kann man doch einmal die Wikipedia zu Crockett
aufmachen. Ja, aber man kann auch so ein Mashup machen und sagen, wir nehmen nur die Schläger und das Gras und den Rest, da denken wir uns was Eigenes aus. Ich glaube, so funktioniert das. Ist
furchtbar.
Japanese Things in a Nutshell für Trademark.
Aber die haben sich nicht mal selbst was ausgedacht, was dann die Schauspieler spielen, sondern die haben den Schauspielern gesagt, hier habt ihr diese Accessoire, denkt euch was aus, aber ihr müsst euch nicht mal das Gleiche ausdenken. Ihr könnt ruhig Unterschiedliches spielen, ist völlig egal.
Was du noch nicht erwähnt hast, ist diese Spiele, wie, also vielleicht ist das auch irrelevant, aber also ich habe ganze Zeit jetzt hier IMDb-Bilder angeguckt, 168 habe ich jetzt gerade angeschaut.
Mhm. Sehr gut.
Also nicht die 100, ich habe die ersten 168 Bilder angeschaut, wollte ich damit sagen. Also während du die geredet hast, habe ich einfach immer weiter geklickt. Mhm, ich sehe viele automatische Waffen. Wie ist das eigentlich vermittelt? Also wer gibt es irgendeine Art Entität, die sie dazu, also die ihnen die Anleitung erklärt oder
wie? Was erklärt?
Die Spiele. Also woher wissen die überhaupt, was sie machen müssen?
Also du in der ersten Staffel war das so, und hier ist es zum Teil auch so, dass praktisch in dieser Stadt plötzlich ein Schlaglicht, ein großes Licht auf ein Gebäude oder auf einen Platz fällt und du weißt, okay, da musst du hin. Findet ein Spiel statt. Und dann gehst du da hin und dann ist ein Eingang und am Eingang liegen zum Beispiel irgendwelche Handys oder irgendwelche später eventuell explodierenden Halsringe, die du dir umlegen musst oder sowas, ja? Und wenn du teilnehmen willst, dann nimmst du eins von diesen Accessoires und gehst ins Spiel. Also gehst in dieses Gebäude rein und dann bist du im Spiel und dann ist es zum Beispiel ein Spiel für 10 Leute und wenn es dann 10 Leute sind, dann heißt es, das Spiel beginnt. Die Regeln sind folgende. Und das ist dann meistens ein großer Bildschirm und dann werden dann die Regeln erklärt. Gell?
Okay, weil wenn man die Bilder durchklickt, jetzt habe ich über 200 angeguckt mittlerweile, wenn man die Bilder anschaut, man erkennt kein Thema. Also man sieht sehr viele Asiaten in so unfassbar unterschiedlichen Situationen. Von großen Partys über Leute, die aussehen wie Drogendealer.
Die große Party, das war gegen Ende der ersten Staffel. Da treffen die sich dann alle in so einem Haus am Strand, wo dann auch ein großes Shootout stattfindet und so.
Wenn das in Amerika wäre, würde ich sagen, es ist ein Motel, da laufen Leute mit Pferdemasken rum und es ist alles voller Blut.
Oh ja, das ist auch gut.
Also es sind einfach Sachen, man sieht.
Das war so ein klassisches Peak-Spiel und der mit der Pferdemaske war halt der Killer, gell?
Okay.
Und es ging halt darum, dem zu entkommen.
Der ist sehr selbstbewusst, wie er hier rumläuft. Er hat keinen Grund, sich zu verstecken, habe ich das Gefühl.
Ja.
Ja, und deshalb, also manche Sachen sehen aus wie aus einem Science-Fiction-Film, manche sehen aus wie aus einer Romantikkomödie, manche sehen aus wie aus einem Teenie-Coming-of-Age-Film. Also man schaut diese Bilder an und hat das Gefühl, ich kriege kein Gefühl dafür, was ich hier vor mir habe. Wenn ich jetzt deine Erklärung dazu nicht gehabt hätte, könnte ich das null einsortieren, bis auf das die automatischen Waffen mir sagen und das Blut, dass es hier ernst wird, ja. Viele Leute haben auch immer Messer in der Hand oder irgendwelche Klingen. Ja. Interessant.
Ja, es ist natürlich auch total stylisch und so.
Oh yeah, also, Bild 241, zum ersten Mal sehe ich den Laser.
Naja, genau. Also es sieht super aus, es sah auch in der ersten Staffel schon super aus, es ist super stylisch und so, die Leute sind toll angezogen und sind wunderschön natürlich. Aber also diese zweite Staffel, es ist, ich finde es oft auch viel zu kitschig. Also es ist wahnsinnig viel Zwischenmenschliches, was unheimlich ausgetreten wird. Und dann, und das ist auch ein Hauptproblem dieser Staffel, finde ich, ist sie halt unheimlich vorhersehbar, was ihre Protagonisten angeht. In der ersten Staffel kannten wir ja niemanden. Wir wussten nicht, wer ist wirklich ein Protagonist und wer wird gleich irgendwie getötet, ja? Und da sind die auch verschwenderisch mit umgegangen, ne? Also da hatten wir diese drei Jungs, mit denen die Serie losgeht. Und nach, ich glaube, zwei Folgen ist halt nur noch einer von denen am Leben. Ne? Der ist, Überraschung, auch am Ende der zweiten Staffel noch am Leben. Also es ist halt, wir haben halt, wer in der ersten Staffel sich zusammengefunden hat, sind halt dann die Protagonisten.
Ist jetzt der Cast quasi, ja.
Ist jetzt der Cast. Und in der ersten Staffel gab es keinen echten Cast. Da gab es dann Figuren, also, die dann plötzlich auftauchen. Und jetzt sind die alle der Cast. Und ich lass mich lügen, die überleben, glaube ich, nicht alle, aber so gut wie alle. Ja, also so.
Aber dann noch eine Anschlussfrage. Ja? Bild 258 in der IMDb ist im Grunde diese berühmte Kreuzung in Shibuya. Du hast vorhin schon erwähnt, dass da irgendwie einer wildfeuernd durch die Gegend läuft und Leute erschießt. Aber gleichzeitig hast du gesagt, Parallelwelt
251 hast du gesagt?
258. Gleichzeitig hast du gesagt, Leute müssen, Leute sind in einer Parallelwelt und müssen an Spielen teilnehmen. Gibt es also sowas wie, in dem Computerspiel würden sie NPCs heißen, also diese ganzen Menschen da auf der Kreuzung, da sind auf diesem Foto sind hier bestimmt 300 Leute zu sehen.
Ja.
Müssen die alle an diesen Spielen teilnehmen oder sind in dieser Welt noch andere Menschen?
Darum geht es in der zweiten Staffel auch, dass es auch Bewohner dieser Welt gibt. Aber die du da siehst, das sind so gut, nee, sind es alles, ist wahrscheinlich alles Spieler, also okay, die da teilnehmen müssen, genau. Deswegen, die sind eben auch verschwenderisch mit damit Leute zu töten, ja. Also werden halt hunderte Leute getötet einfach. Was es natürlich noch langweiliger oder unangenehmer macht, was eben die Vorhersehbarkeit angeht, weil im ersten Teil wussten wir halt nicht, wer stirbt. Und hier wissen wir, okay, unsere Figuren sterben halt nicht. Und da werden halt, da ist halt so eine Kreuzung, ja, wie du sie, ich weiß nicht, ob das jetzt dieses Bild ist, bei mir sind hier nämlich anders nummeriert, diese Kreuzung Shibuya mit haufenweise Leuten drauf und dann kommt halt der Pik-König und ballert die alle mit dem Sturmgewehr über den Haufen und es sterben dauernd Leute, du siehst dauernd Leute irgendwie, die irgendwo in Deckung gehen und trotzdem erschossen werden und unsere Figuren, auch wenn sie nicht besonders gut in Deckung gehen, werden halt nicht erschossen. Oder Streifschuss, den sie dann völlig problemlos überleben. Ne? Wo ich mir denke so, ihr habt's nicht richtig kapiert, was einer der Reiz eurer ersten Staffel war. Nämlich, dass wir uns eben nicht sicher sein konnten. Dass wir eben nicht wussten, wer beißt jetzt ins Gras. Und dass dadurch eben Spannung war. Und jetzt ist die Spannung irgendwie weg.
Ich habe dir das Foto gerade mal geschickt, was ich meinte. Diese Kreuzung ist übrigens in der Realität enorm beeindruckend. Also ich bin darüber gelaufen und dachte mir,
das Bild,
meine
Herren. Bei mir ist es 255, das ist hier lustig.
Interesting.
Das ist seltsam, oder? Wenn wir fehlen,
bei mir ist 358.
Okay.
Ja, vielleicht bist du in der Liste mit nur Bildern. Ich bin in der Liste, wo auch Videos drin sind oder so.
Ah, das könnte sein, ja.
Schwer zu sagen.
Denkbar, ja. Ja. Nee, also, ich meine, ja, es ist in gewisser Weise dann auch eine Art Fanservice, weil ich habe mich ja auch angefreundet mit den Figuren. Ich hätte es bei vielen auch schade gefunden, wenn die dann sterben. Ja, also ich war natürlich ja auch froh, dass die leben, aber eigentlich ist es langweilig. Und das dann auch in Verbindung damit, dass es unheimlich langsam oft erzählt wird, unheimlich schwülstig, kitschig, in Rückblenden. dass die Struktur verloren gegangen ist der Spiele, dass die Spiele zum Teil dümmlich sind, zum Teil auch ganz gut, aber zum Teil auch echt dümmlich. Es ist echt nicht schön. Ich bin gespannt, was die dritte Staffel bringt. Ich glaube, es kommt noch eine dritte, soweit ich weiß. Doch, es ist am Ende der zweiten ist ein Cliffhanger.
Ich musste jetzt bis Bild 260, bis ich den ersten richtigen Erwachsenen gesehen habe, der älter als 25 ist. Okay, Alice in Wonderland, Staffel 2. Nicht so gut wie die erste, habe ich jetzt mal so rausgehört.
Nee, nicht so gut wie die erste, nee. Der eine König, der ist ja auch dauernd dargestellt mit nacktem Oberkörper. Auch so ein sehr schöner. In so einer Containerlandschaft, das hast du bestimmt auch schon gesehen. Der wird natürlich nie der ganze Körper gezeigt, weil er nämlich nackt ist, aus Überzeugung, weil er nämlich sagt, irgendwie Kleidung sind nur ein bourgeoises Konstrukt oder irgendwie so ein Quatsch. Keine Ahnung, das habe ich gesehen, das habe ich, glaube ich, kurz vor Weihnachten gesehen, wo es gerade so kalt war, wo ich mir dann dachte so, ja, der Meinung kann man sein.
Das ist aber auch schwierig.
Wenn man irgendwo in Tropen lebt, aber ist draußen unter 0 Grad ist Kleidung nicht nur ein bourgeoises Konstrukt.
Ist das Gegenkonzept zu Tobias Fünke in Arrested Development. Der ist ja erklärter Never Nude.
Duscht der auch mit Kleidung oder was?
Ja, der hat immer unter seinen Unterhosen hat er noch so eine abgeschnittene Jeans an. Also Arrested Development, Tobias Fünke, überhaupt von David Cross gespielt, beste Rolle. Und das Konzept eines Never Nudes, der dann später bei der Blue Man Group anheuert und deshalb immer blau ist. Fantastisch. Also überhaupt Arrested Development, immer mal wieder gucken.
Sehr schön.
Schön, haben wir jetzt hier den Gegenentwurf dazu. Okay, machen wir da einen Deckel drauf auf Alice in Borderland und ich drücke jetzt hier mal auf die Kapitelmarke. Wir beenden damit unsere Bewegtbild.
Ich schicke dir gerade mal noch ein Bild von dem, der angeblich mal ein Arzt war.
Okay, mach das mal. Da ist eine Frau drauf.
Ja, genau. Nee. Nee, eben nicht.
Ach so. Oh ja, ich habe es gerade größer gemacht. Es ist wirklich keine Frau. Das tut mir leid. Das, auf dem Thumbnail hätte ich schwören können, dass es eine Frau ist.
Ja.
Okay. Das ist halt schwer zu glauben. Mal ein Arzt war in der Vergangenheit und der Typ ist halt irgendwie noch gerade den Teenie-Jahren entwachsen.
Ja, und sieht halt noch aus wie so ein Teenie-Idol.
Schwierig. Ja. Den hatte ich auch vorhin auf ein paar Fotos schon gesehen. Gut. Was haben wir noch außer Filmen?
Ich weiß nicht,
was haben wir? Ja, Twitter ist explodiert oder implodiert. Ich weiß nicht, wie man das sagen soll. Twitter ist irgendwie over jetzt.
Und ich habe es gar nicht mitgekriegt.
Du hast nicht
warum?
Mitgekriegt.
Was ist passiert?
Es gab ja schon, da muss ich jetzt ein bisschen ausholen. Welches Programm benutzt du, um Twitter zu bedienen?
Die Twitter-App, ich es bediene. Also ich hab lange nicht reingeschaut, aber ich. Warum Twitter-App?
Because it's a dumpster fire.
Was bedeutet das?
Die Twitter-App ist aus meiner persönlichen Sicht ein komplett unbenutzbarer, stinkender, brennender Haufen Dreck.
Also es kann tatsächlich ein Grund sein, warum ich schon lange bei Twitter nicht mehr aktiv bin, warum mich Twitter auch eben langweilt. Früher wurde auch in der Twitter-App ja die Timeline als echte Timeline angezeigt.
Okay, danke, dass du das wenigstens erkennst.
Und ich glaube tatsächlich, dass das eine der Gründe ist, warum Twitter völlig den Reiz für mich verloren hat.
Exakt.
Als Twitter dann angefangen hat, mir der Meinung war, dass es besser weiß, was ich sehen will.
Ja,
als,
dass dieser stinkende Haufen Dreck, den sie dir zeigen wollen, offensichtlich dich zu interessieren hat.
Genau das hat mich geärgert.
Das Schlimme ist, die offizielle Twitter-App, ich weiß nicht, ob das auf Android, wie da jetzt genau die Historie ist, ich kenne die nur für iOS, aber auf iOS ist es tatsächlich so, dass sie einen relativ bekannten, also sie hatten ja erst keine App, keine eigene, als sie damals angefangen haben, gab es ja nur eine Webseite und dann haben sie ja eine sogenannte API, also das API bedeutet Application Programming Interface, also eine Schnittstelle, wenn du so willst, wo definiert ist, wie ein Programm mit Twitter interagieren kann. Das ist ja im Wesentlichen das Wesen einer Schnittstelle. Und da haben halt viele Entwickler damals dann angefangen, Twitter-Programme zu schreiben. damit man eben nicht die Webseite benutzen muss mit irgendwie seinem komischen Handybrowser, sondern dass man dann eben ein eigenes Programm hat und das hat dann im Hintergrund Zugriffsmöglichkeiten über diese Schnittstelle, die ist halt definiert von Twitter. Und da kannst du dann halt irgendwie, da gibt es einen Endpoint für Abrufen von Timeline und da gibt es einen Endpoint für Absenden eines Tweets und da gibt es einen Endpoint für Suchbegriff hinschicken und Ergebnisse zurückbekommen und so weiter. Und die Apps unterscheiden sich ja dann so ein bisschen in ihren Bedienkonzepten und in ihren UI-Konzepten. Und da gab es in der Frühzeit von Twitter relativ viele unterschiedliche Programme und Twitter hatte keine eigene. Und insofern haben diese Programme auch ein Stück weit den Dienst geformt und zu dem gemacht, was er dann geworden ist, weil diese Programme, die frühen, waren halt sehr, sehr prägend auf das, was, also zum Beispiel gab es am Anfang, es gab ja diese Ad-Mentions, also dass du Leute erwähnen konntest, das gab es nicht, das haben die Apps erfunden. Das war nicht die Webseite Twitter oder der Dienst Twitter, der das erfunden hat, sondern das waren die Apps, die das erfunden haben. Dass sie gesagt haben, wenn irgendjemand irgendwo Ad sowieso schreibt, dann klingel ich mal, so nach dem Motto, der hat mich erwähnt. Oder auch der Retweet, dass man da, am Anfang hat man ja immer irgendwie RT und dann den Namen und dahinter den Text von demjenigen geschrieben und das sozusagen zu formalisieren, dass ein Retweet so funktioniert, dass man da RT davor schreibt, das haben die Apps erfunden. Ich kann jetzt nicht für jeden einzelnen von diesen Features sagen, wer es gewesen ist, aber es gab ja so Twitterific und Tweetbot und noch andere. Tweety war einer der ganz frühen. Selbst der Vogel und ist nicht von Twitter selber gekommen am Anfang, glaube ich. Da bin ich nicht mehr 100% sicher. Aber
was ja erstaunlich ist bei dem Namen, oder?
Ja, ich glaube, da bin ich jetzt auch nicht mehr 100% sicher, wie das genau gewesen ist. Oder dass man das. Ja, der Dienst hieß ja schon immer Twitter, aber ich glaube, der. Ja, weiß ich nicht genau. Da dünnes Eis. Aber okay. Der Retweet ist dann später, Twitter hat dann später diese Ad-Mentions und das Retweeten, dass es dann später auch anders ging, dass es nativ als ein Feature implementiert wurde, dass derselbe Tweet nochmal an deine Follower verbreitet wird. Der Originalautor bleibt da dran kleben, aber es steht irgendwie drunter, wer es weiterverbreitet hat, sozusagen. Das ist eine Idee, die Twitter bekommen hat durch die Community aus Usern und App-Entwicklern quasi. Also insofern, worauf ich raus will, ist, diese Apps von Drittanbietern, die sind nicht einfach nur irgendwelche Rucksack-Touristen oder irgendwelche Huckepack, wie sagt man, Trittbrettfahrer, das ist das Wort, was ich suche, sondern die sind, Twitter hat denen eigentlich relativ viel zu verdanken. Aber da gab es halt auch immer diesen schwelenden Konflikt. Irgendwann hat Twitter diese App Tweety aufgekauft und hat die dann, die habe ich auch jahrelang benutzt und die fand ich sehr, sehr gut. Die ist dann aufgekauft worden von Twitter und ist quasi in die offizielle Twitter-App verwandelt worden. Und ab da war es straight downhill, ja. Von da an ging es bergab für diese arme App. Die war mal ganz toll. Und dann ist sie die offizielle App geworden und dann hat sie sich von da an verwandelt. Mit dieser algorithmischen Timeline, wo Twitter der Meinung ist, dass es besser weiß, was es dir zu zeigen hat. Und mit unfassbar viel Werbung und Sponsor-Tweets und komischen Vorschlägen, wen du befolgen sollst und so weiter. Und der Content, den du dir eigentlich selber ausgesucht hast, wird immer weiter in den Hintergrund gedrückt, damit dir im Vordergrund so ein komischer, die runzlige, hässliche Version von einem kaputten TikTok-Algorithmus versucht, so rauszusuchen, was du vielleicht alles gerne mal angucken sollen möchtest. Parallel existierte aber immer noch die heile Welt der Drittanbieter-Apps, denn diese API, die gab es immer noch. Twitter hat wahrscheinlich als Firma auch gemerkt, dass da halt nicht die ganze Zeit Werbung ausgespielt wird und dass sie das vielleicht irgendwie gar nicht wollen. Deshalb haben sie schon vor ein paar Jahren, noch bevor Space Karen reinkam, versucht, diese API so ein bisschen zurückzudrängen. Es gab dann so Limits auf der API und es gab auch nicht alle Features. Also man konnte einfach keinen Drittanbieter-Client schreiben, der das volle Feature-Set von Twitter unterstützt. Zum Beispiel Umfragen waren immer ein Problem und Notifications komplett hinzukriegen war auch immer ein Problem, weil du nicht keinen Endpoint hattest, der dir in Echtzeit gesagt hat, wann du erwähnt wurdest. Und deshalb waren Notifications immer schwierig für die Drittanbieter-Clients. Das war Absicht, ja. Twitter hat irgendwann absichtlich angefangen, diese API so ein bisschen zu kastrieren. Sie haben dann auch so Limits eingeführt, dass du irgendwie nur noch bestimmte Anzahl von Usern haben konntest als Drittanbieter-Client, was dir dann theoretisch ja als als jemand, der so eine App schreibt, um damit Geld zu verdienen, und wenn dir dann die Firma, die du da benutzt, um quasi deine Basis zu haben, für die du da die Software sozusagen schreibst, du bindest dich ja mit der Software, wenn du das machst als Entwickler, sehr eng an Twitter. Und die diktieren dir natürlich dann die Grundpfeiler deines Businesses. Und wenn die dir schon von Anfang an sagen, so viele Kunden kannst du maximal haben, dann ist dein Wachstum gedeckelt. Das ist natürlich auch nicht besonders nett.
Nee.
Insofern, es gab schon ganze Zeit immer diese Bestrebungen. Und das Argument von Twitter war dann oft, die bringen uns ja keine Werbeeinnahmen, weil die zeigen ja keine Werbung an. Aber das war halt auch immer so ein relativ hohles Argument, weil natürlich kannst du einfach in so einem Benutzungsvertrag von der App-Anbieter kriegt ja dann so Zugangsberechtigungen auf diese API, und mit dem kannst du ja einen Vertrag schließen und kannst ihn ja dazu zwingen, auch Werbung auszuspielen. Also hätten sie alles machen können, haben sie halt nie gemacht.
Ja, die erfüllen dann aber ja einen anderen Zweck. Die erfüllen halt den Zweck, dass man eine kritische Masse erreicht oder behält.
Genau.
Und halt relevant bleibt.
Richtig. Also und halt auch für ganz viele unterschiedliche Nutzungsformen. Also gibt es den privaten Twitterer wie dich und mich. Dann gibt es diese Social Media Manager, Community Manager in irgendwelchen großen Unternehmen, die natürlich komplett andere Anforderungen haben, wie sie ihren Account betreiben wollen. Die brauchen ja auch Tools, ja, die können ja auch nicht auf twitter.com gehen und diese verkackt Drecksrotz-Webseite mit der algorithmischer Timeline. Die müssen ja ganz viel einfach auf ihre Mentions eingehen, und im Zweifel muss da ein Ticketsystem dahinter stehen, wo du so einen eingehenden Beschwerde-Pöbel-User, der irgendwie sich über dein Produkt in aller Öffentlichkeit hermacht, in irgendeiner Form betreuen kannst. Wenn du davon aber 150 am Tag hast, dann muss ja ein Team dran sitzen und so weiter. Du brauchst ja Software, die damit interagiert. Und, und dann gibt es irgendwie so den Promi-Twitterer, der seinen eigenen Stab da noch hat von Teamleuten, die für ihn irgendwie witzige Sachen schreiben. Also ganz viele unterschiedliche Nutzergruppen, und dafür ist so eine API ja wichtig. Und deshalb muss es sowas geben, wenn du als Social Media ernst genommen werden möchtest. Was jetzt passiert ist, am Freitag, den 13., je nach Zeitzone, vielleicht war es auch manchen auch am Donnerstagabend schon, ist diese API für einige, aber nicht für alle Drittanbieter Twitter-Clients, sowohl Android als auch iOS, einfach kommentarlos ausgegangen. Deren API-Keys, also man braucht da so ein Keyset, mit dem man darauf zugreift, die sind einfach ungültig geworden auf Serverseite.
Das heißt jetzt, wenn du eine bestimmte, also du jetzt irgendeine Twitter-App nutzt, die jetzt diesen API nicht mehr nutzen kann, machst du deine App auf und die geht nicht mehr.
Exakt.
Einfach aber so. Dein Account ist natürlich noch da. Wenn du jetzt die Twitter-App runterladen würdest, würde es gehen.
Dieses Ding fasse ich mit keinem 10 Fuß langen Stock an.
Aber im Endeffekt haben sie jetzt einfach ihre Nutzerzahl minimiert von einem Tag auf den anderen.
Ja, sie haben natürlich die ganzen, den ganzen Mainstream, sag ich mal, ja, den Otto-Normalverbraucher, der irgendwie Serena Williams und Will Smith folgt, den haben sie nicht vergrätzt, weil der weiß sowieso nichts von Drittanbieter-Apps. Das ist natürlich so eine kleine elitäre Bubble von Leuten, die Twitter schon seit 2007 benutzen oder wann auch immer die angefangen haben. Ich glaube, ich bin 2009 dazu gekommen. Von Leuten, die irgendwie so Twitter als ihr Social Media zu Hause so ein bisschen betrachtet haben und dem schon seit sehr frühem, also diese Entwicklung mitgegangen sind und halt so Nerd-Anwender und diese ganze Journalisten-Bubble und so von denen, wenn du da immer reingeguckt hast, gab ja bis Space Karen übernommen hat, gab es ja auch noch den Fall, dieses Feld, dass du schauen konntest, welchen Client jemand benutzt. Wenn jemand was gepostet hat, dann konntest du ja in den Metadaten oder wenn du den Tweet angeklickt hast, dann da stand da drunter immer Sent by Tweetbot oder Twitterific oder Twitter for Android oder sowas, stand immer drunter. War auch immer sehr schön, sind viele Fauxpas passiert, wenn dann irgendwie irgendein Sternchen, Promi-Sternchen hier einfügen, Werbung für Samsung gemacht hat. Und
dann vom iPhone.
Und dann stand drunter Send by Twitter for iPhone, und dann denkst du dir so, ja, nein.
Fantastisch.
Und auch bei Präsidenten, so Trump und so, wusste man dann immer, dass er dann irgendwie auf
erstens oder sein Team, gell?
Ja, genau, oder solche Sachen, wo dann irgendwie klar war, er behauptet immer, dass er das Android-Phone hätte und damit er auf Apple schimpfen kann, und dann siehst du aber, dass er wie auch vom iPhone twittert oder halt ständig von unterschiedlichen Plattformen mit unterschiedlichen Apps, wo du auch denkst so, das
entweder ein Team sein.
Trägt er drei Handys mit sich rum oder da stimmt was nicht. Ja. Genau, und das hat jetzt einfach so aufgehört zu funktionieren, und jetzt ist ja hier Space Karen nicht unbedingt dafür bekannt, dass er mit seiner eigenen Meinung und vom hinterm Berg hält und irgendwie nicht rumposaunt und alles kommentiert, wo ihn keiner zu seiner Meinung gefragt hat. Und in letzter Zeit eher mal 20 Mal mehr am Tag twittert als einmal weniger. Aber zu diesem Thema hat sich Twitter und er auch irgendwie überhaupt noch nicht geäußert. Das ist einfach totgeschwiegen worden, als hätte das nicht stattgefunden. Die Ansprechpartner, die in dieser API und Developer Relations Abteilung gearbeitet haben, die sind alle lang entlassen. Das heißt also, die Entwickler, jetzt zum Beispiel Paul von Tweetbot und oder auch der Craig Hockenbale von Twitterific und so, die sind sehr im Moment recht viel darüber reden, wie das so gewesen ist, und die hatten eigentlich gewisse Beziehungen zu Leuten aus dieser API-Abteilung. Twitter API hat sogar einen eigenen Teil auf der Webseite, wo du die ganze Entwicklerdokumentation nachlesen kannst, hat einen eigenen Twitter-Account, wo du mit diesem API-Team reden kannst. Der hat seit Oktober nichts mehr gesagt, dieser Account. Und es wird einfach totgeschwiegen. Es geht halt einfach von einem Tag auf den anderen nicht mehr. Und der Tapbot Paul hat aber zum Beispiel erzählt, dass er noch API-Keys hat von so Testumgebungen und so weiter, die noch funktionieren. Also es ist offensichtlich nicht irgendeine Fehlfunktion, das ist auch mittlerweile scheinbar klar, es ist nicht irgendeine Fehlfunktion, die einfach irgendwie generell, dass da irgendein Server umgefallen ist und der Mitarbeiter, den immer betätschelt hat, ist leider gekündigt worden, so wie wir das ja vermutet haben, dass das so auseinanderbröckeln würde, sondern das ist offensichtlich gezielt. Also gezielt die API-Schlüssel von den großen Drittanbieter-Apps suspended, damit die nicht mehr funktionieren. Was deren Idee dahinter ist, naja klar, die bringen keine Werbeeinnahmen, aber das ist ihre eigene Schuld aus der Vergangenheit. Aber diese Art, so mit Leuten umzugehen, die deinen Dienst groß gemacht haben, ist halt einfach
ein guter Deal.
Und ich werde diese Twitter-App nicht anfassen. Also für mich funktioniert Twitter jetzt im Grunde nur noch über TweetDeck, was auch eine Drittanbieter-App war, die sie dann irgendwann aufgekauft und integriert haben und die sie zum Glück einigermaßen haben vor sich hinschimmeln lassen und nicht viel angefasst haben. Die funktioniert noch so.
Ja, aber die kommt dann als nächstes, oder?
Das weiß man nicht, ja. Das ist halt ihr eigenes. Also das ist zumindest ein Dienst, den sie offiziell noch anbieten. tweetdeck.twitter.com ist einfach eine andere Ansicht deiner. Und da kannst du so eine vielspaltige Ansicht, also was ich, hast du einmal deine Timeline, dann hast du daneben eine Spalte mit deinen Mentions, dann hast du daneben eine Spalte mit deinen Direct Messages und dann kannst du auch mehrere Accounts zusammenklicken in TweetDeck. Da hast du daneben nochmal die Mentions vom Sneakpot, da hast du daneben die Mentions vom Cocktail-Podcast und. Und so ein, wenn du einen großen breiten Bildschirm hast, kriegst du da einiges drauf. Und das läuft chronologisch durch. Und es enthält auch keine Werbung. Aber genau deshalb sehe ich das im Grunde auch auf der Abschussliste. Also für mich funktioniert jetzt Twitter in dem Sinne nur noch am Desktop, weil auf dem Handy, ich werde diese andere App nicht anrühren und die Webseite ist ja im Grunde auch nicht zu verwenden. Wenn ich meinen Tweetbot, ich war immer Tweetbot-Fan, Twitterific immer mal wieder ausprobiert über die Jahre, aber irgendwie dann immer zu Tweetbot zurückgekommen. Wenn ich meinen Tweetbot aufmache, geht er einfach nicht mehr. Und der Alex hat das in Bits und so ganz, ganz nett erzählt, dass er gemerkt hat, wie oft er einfach aus so einer Art Reflex auf dieses Tweetbot-Icon klickt und dann immer wieder dieselbe Fehlermeldung anguckt, aber es nicht lassen kann, den Tag über immer mal wieder da drauf zu klicken, weil du einfach deinen Händen dabei zuschaust, wie sie diese Bewegung immer wieder machen und immer wieder so vor denselben Dings dir vor den Stirn knallst und merkst so, ja, hätte ich ja wissen können, geht ja nicht, aber habe ich trotzdem wieder drauf gedrückt, ich dussel. Und bei dem, als er das erzählt hat, der Alex Olmer.
Eigentlich muss man die App deinstallieren, ja.
Ich hab tatsächlich auf meinem Tweetbot war mir irgendwie so wichtig. Das gibt ja auf dem iPhone hast du ja unten das sogenannte Dock. Da hast du vier Apps, also bis zu vier Apps, kannst auch weniger reinmachen, die dann fix sind. Also egal, ob du in deinem Homescreen kannst ja so seitwärts wischen. Und die vier unten sind sozusagen die vier wichtigsten. Und da sind ja im Standard irgendwie so Zeug von Apple drin. Finde ich auch mal geil, wenn man Leuten das Handy mal zum ersten Mal Gesicht bekommt und die haben noch die vier Standard-Apps unten im Dock, dann denke ich mir immer, das kann doch nicht sein, dass diese vier Apps, die Apple da irgendwie reintut, da unten, das können doch nicht ernsthaft deine wichtigsten vier Apps sein. Wissen die Leute nicht, dass man das customizen kann? Sind sie zu faul, sich zu überlegen? Aber das können doch nicht die vier Apps sein, die du immer brauchst.
Ja,
wer benutzt denn die Telefon-App? Das kann doch nicht sein.
Die Telefon-App benutze ich auch.
Ja, mal, aber doch nicht, ist doch nicht eine von den Top 4, oder?
Hä?
Bei mir nicht.
Die zum Telefonieren?
Ja.
Hä, wie telefonierst du denn?
Ja, selten bis gar nicht.
Achso, nee, ich telefoniere viel. Also bei mir ist die auch unten drin. In meinen 5.
Ja, und wenn ich jemanden anrufen will, dann rufe ich den über die Kontakte-App an. Also dann.
Ist das nicht dasselbe? Ah, bei uns ist das anders als bei euch.
Ja, wahrscheinlich.
Bei uns ist das eine App, die Kontakte und die Telefon-App.
Nee, bei uns Kontakte verwalten ist eine App und es gibt zwar in der Telefon-App so einen Kontakte-Tab, ja, genau. Aber den benutze ich nicht. Nee, kann man natürlich so auch machen, ja, aber ja. Generell, dazu müsste man ja telefonieren, warum sollte man das tun wollen?
Ja, das tue ich sehr. Ich habe ja sogar auf der zweiten Seite von meinem Dings, von meinem, wie nennt man das, Desktop im Endeffekt, ja. Habe ich so, das gibt es bei euch glaube ich nicht, so Tasten, so Schnelltasten, wo ich Leute anrufen kann, da brauche ich nur einmal draufdrücken und dann ruft es den an. Das ist natürlich total gefährlich, wenn man aus Versehen das Handy entsperrt in die Tasche steckt oder so, dann ruft das halt dauernd Leute an. Aber da habe ich halt so die wichtigsten Leute, die ich so dauernd anrufe.
Ja, das kann man, glaube ich, bei uns über Widgets und so machen. Aber
ja, genau, das ist ein Widget, ja.
Ja, ja gut, also ich habe dann einfach, Tweetbot war bei mir unten im Dock, tatsächlich die erste App unten links. Und ich habe es dann sofort gegen meine Mastodon-App geändert. Das heißt, der Muscle Memory klickt jetzt einfach automatisch die Mastodon-App an, in dem Fall, was es tut. Und dann, da kommt dann eine Timeline und da kann man dann drin rumlesen und da sind Sachen, die Leute gepostet haben, denen man folgt, eben wo man die Icons erkennt, wer das ist. Und dann bin ich glückseligerweise an demselben Abend oder einen Abend später, weiß ich nicht mehr hundertprozentig, endlich noch in die Beta-Version von Ivory reingekommen. Das ist derselbe Entwickler, der Tweetbot geschrieben hat. Der hat schon vor einer ganzen Weile mal angekündigt, als es mit Space Karen anfing im November, dass er jetzt mal vielleicht auch überlegt, ob er nicht seine Tweetbot-Codebase, ich meine, im Grunde ist ja da alles drin, was du für Mastodon auch brauchst. Du hast Notifications, du hast Mentions, du hast vielleicht Direct Messages, du hast irgendwelche Hashtags, nach denen man suchen kann, du hast eine Timeline, und du hast irgendwie ein bisschen Settings-Screen oder so ein Twitter-Client und ein Mastodon-Client, die sind ja doch sehr ähnlich. Gibt es diese Content-Warnings noch und unterstützt ein paar andere Features des Mastodon, die nicht exakt Twitter entsprechen, aber die Ähnlichkeiten sind ja natürlich schon da. Und er hat schon vor einer Weile angefangen, einen eigenen Mastodon-Client zu bauen, der Ivory heißt. Finde ich einen sehr schönen Namen, weil das der Post bei Mastodon heißt ja Tut und es geht um das Wappentier ist so ein Mammut und das Ding dann Ivory zu nennen, also Elfenbein. Irgendwie war das naheliegend so von der Dings und da hatte er eine Beta-Version und die Beta-Version war Invite-Only und er hat dann die Invites immer hin und wieder mal so gepostet, hier sind nochmal 500 oder hier sind nochmal 1000 oder sowas und ich war immer zu spät, immer wenn ich den Post gesehen habe und es dann angeklickt habe, dann hieß es wieder, this beta version is full, weil natürlich schon tausende von Leute sich drauf gestürzt hatten und kurz nachdem es umgefallen ist, hat er die letzten 1000, bis er dann die komplette Maximalzahl aller seiner Beta-Invites, die er rausgeben kann über Testflight, ausgeschöpft und ich habe einen davon erwischt. Jetzt habe ich Ivory an die Stelle gesetzt, wo Tweetbot immer war in meinem Doc und seitdem ist die Welt in Ordnung. Ich bin jetzt einfach auf Mastodon, da ist alles schön und kuschelig, es funktioniert wunderbar, Space Karen hat da nichts zu sagen, toll, so muss das sein. Aber Twitter, brennender Haufen Dreck, immer noch. Und ist immer noch jetzt, wie viel haben wir heute? Jetzt, wir nehmen gerade auf, ist der 17. Januar, also wir sind jetzt der Abschaltung ungefähr 4 Tage später. Twitter hat sich offiziell immer noch nicht dazu geäußert, warum das jetzt aus ist. Das ist einfach, Feature ist abgeschaltet, mit den Entwicklern, die das benutzen, redet keiner, mit den Usern redet keiner, sie schweigen einfach. Also super assi-Move halt einfach, ja. Man kann es ja machen, wenn du das ausschalten willst, aber dann setz halt ein Abschaltdatum, gib den Leuten irgendeine Möglichkeit, irgendwie auch den Entwicklern eine Möglichkeit geben, irgendwie zu sagen, ja, so Twitter schmeißt uns raus, aber herzlichen Dank, liebe User, und irgendwie dann können die nochmal ein letztes Update machen, wo nochmal was eingeblendet wird, wo sie sich von ihrer Userbasis verabschieden und irgendwie, also so ein bisschen Common Courtesy kann man da durchaus an den Tag legen. Man muss das nicht einfach kommentarlos ausmachen und danach den Kopf in den Sand stecken und so tun, als würde man die Leute nicht hören. Also das ist einfach sowas von asoziales Verhalten.
Ja gut, aber
es
passt halt.
Aber es passt ins Bild von einem unfassbaren Arschloch.
Genau.
Und insofern, ich traue dem Twitter nach, ich mochte das sehr und insofern, ich kann nur alle Leute, die vielleicht ähnlich fühlen, ermutigen, wenn ihr zu Mastodon wechselt, dann vergesst eine Sache nicht, geht auf Twitter nochmal rein und ändert in eurem Username oder in euer Bio, schreibt da irgendwo, was weiß ich, schnupsihupsi@mastodon.social, also euren Username von Mastodon. Das war eine Zeit lang verboten, da wurde man dann dafür gesperrt, das haben sie wieder zurückgenommen. Ob das nochmal kommt, weiß ich nicht. Der Effekt, den das hat, ist aber, es gibt so Umzugstools, wie zum Beispiel MoveToDon, wo man, wenn man jetzt selber beschlossen hat für sich, ich gehe jetzt auf Mastodon, ich bleib da jetzt, oder zumindest vorerst, wo man dann sagen kann, man authentifiziert auf MoveToDon, können wir auch gerne verlinken, einmal seinen Twitter-Account und man gleichzeitig auch seinen Mastodon-Account, dann sucht dieses Teil unter den Leuten, denen du auf Twitter folgst, schaut es in die Bio und in den Namen rein, ob es dort irgendwas findet, was wie ein Mastodon-Username aussieht, so vom äußeren Format her, @irgendwas@sowieso.social oder was auch immer. Und schaut dann, finde ich da irgendwo ein Username, was darauf hindeutet, dass derjenige dort hinterlegt hat, wie sein äquivalenter Mastodon-Account heißt. Und wenn es das findet, dann bietet es dir am Ende einfach so einen Follow-All-Button. Und dann kannst du halt sagen, okay, dieses Tool hat jetzt hat meine Twitter-Follower angeguckt, oder nicht meine Twitter-Follower, sondern den Leuten, denen ich bei Twitter folge, also denen ich gern zuhören würde, und hat dort unter den 1000 Leuten, die ich folge bei Twitter, leider einer absurden Anzahl an Menschen, hat unter dieser Anzahl an Menschen halt irgendwie 100 gefunden, die da irgendwo, oder 200 oder 500, die dort einen Mastodon-Namen hinterlegt haben, und dann kann ich mit einem Klick sagen Follow All, und dann folge ich diesen 200 Leuten auch auf Mastodon. Und das sorgt dafür, wenn du so ein Tool benutzt, dass du, das kannst du ja auch immer wieder benutzen und immer mal wieder schauen, ob noch welche dazugekommen sind, die noch ihren Username nachgepflegt haben, dann kriegst du es relativ schnell hin, dass du in deine Mastodon-Timeline reinguckst und da irgendwie so dieselben Pappnasen vorfindest und das Gefühl hast, oh, ist hier irgendwie genauso, also so dieselben Posts oder dieselbe Vibe herrscht hier irgendwie, ja, natürlich, es sind dieselben Leute oder zumindest eine Teilmenge davon, die Aktiven, die denen Twitter jetzt auch auf den Keks geht. Insofern sind die auch irgendwie auf eine Art like-minded, und das ist ja vielleicht gar nicht schlecht.
Übrigens, das, was du gerade erzählt hast, hast du schon mal erzählt hier, aber nicht mir, sondern dem Stefan, und da war ich wohl nicht dabei. Und ich weiß immer noch genau, wann ich das gehört habe. Das hat man doch manchmal so, gell?
Ja.
So, so bei bestimmten Sachen weiß so, da war ich genau da und da. Und das war an diesem Tag, wo so Blitzeis war. Kannst du dich erinnern?
Oh ja, ich glaub,
auch irgendwie kurz
da war mein Auto sehr schön übereist an dem Tag.
Genau, und da war ich, oder war es der Tag oder der Folgetag? Ich weiß nicht mehr genau. Also es war auf jeden Fall so, es waren diese Tage, wo so Blitzeisgefahr war, und auch, vielleicht war es nicht der, wo es so ganz schlimm war. Ich glaube, da bin ich im Büro geblieben. Aber ich glaube, es war der Folgetag, wo es auch bei uns im Odenwald noch problematisch war zum Teil. Und da war ich in so einer Neubausiedlung und musste in so eine Sackgasse reinfahren, und es ging so ein bisschen abschüssig, und oben die Hauptstraße war natürlich frei, aber so bei den Nebenstraßen wusste man es nicht so genau. Und ich wusste so genau so, okay, ich fahre jetzt in diese Sackgasse rein, in diesen Wendehammer darunter, und ich habe keine Ahnung, ob ich da wieder rauskomme.
Oder ob du unten durch den Gartenzaun brechen wirst.
Ja, genau. Es war so, Es war mir aber auch nicht genug, dass ich ausgestiegen wäre und geguckt habe, ob man es laufen kann. Sondern ich habe gedacht so, ja, ich muss es jetzt probieren. Ich guck mal, ich hoffe, dass es gut geht. Und es ging dann auch gut. Und unten war aber tatsächlich war auch Eisfläche. Also ich habe dann auch auf Eisfläche geparkt, aber man konnte, das ist ja das Komische gewesen, mit dem Auto ging das ja eigentlich besser als mit, ja, wahrscheinlich weil das Auto schwerer ist, gell? Das Auto kann da irgendwie besser drauf fahren, als man drauf laufen kann.
Es hat halt auch, wenn es Winterreifen hat, recht ja, profiliertes Gummi da, also klar, das ist
ja auf Eis
irgendwann auch
halt
hilflos, gell? Viel Gewicht, ja.
Ja, viel Gewicht, also die Haftreibung bringt dann halt schon auch auf Eis was.
Ein bisschen, in ganz langsamen Geschwindigkeiten geht das noch.
Ja, genau. Und da, genau da habe ich gehört, wie du das erzählt hast, dem Bob.
Ich wollte es nur noch mal anfügen, weil vielleicht jetzt nach dem, nach diesem Abdrehen der Dritt-Clients noch mehr Leute diesen Impuls da wegzuwollen. Das wäre halt das, womit ihr nicht nur den Leuten, denen ihr folgt, die wiederfindet, sondern auch selber gefunden werden könnt. Also ich habe das zum Beispiel, als ich das eingetragen habe, in mein Profil, direkt danach gemerkt in den Folgetagen, dass mir mehr Leute auf Mastodon folgen, weil diese Tools natürlich dann auch mich wiederum finden bei den Leuten, die rübergehen und dann bei den Leuten, die rübergehen und dieses Tool benutzen, das ist ja dann nochmal Teilmenge von Teilmenge. Klar, da hast du dann nicht sofort wieder 100% deiner Follower, sondern halt ein Bruchteil davon.
Ja.
Aber das ist ja auch nicht schlecht. Also ja, dann sind halt da nur noch die Aktiven. Man hat ja sowieso viel Totholz da, so in der eigenen Follower und auch in der Followee-Liste. Ist ja aber auch nicht schlimm.
Ja, also für mich, was Mastodon angeht oder Twitter, ja, ich kann da nur die Bibel zitieren. Prediger 3, 1 bis 11. Ein jegliches hat seine Zeit. Und für mich ist die Zeit einfach vorbei. Also ich.
Aber das heißt, für dich ist jetzt Instagram the shit, oder bist du jetzt nur noch bei BeReal?
TikTok. Und BeReal, klar.
Aber bei TikTok postest du ja nicht. Also du bist ja da ein reiner Konsument.
Ja, ich bin tatsächlich, ja, stimmt, du hast recht. Das Einzige, wo ich poste, ist BeReal und Instagram. Aber eben auch als Konsument bin ich bei Twitter raus oder bei Mastodon oder entsprechenden. Das war ich eben früher ja auch oder die letzten Jahre war ich ja wenigstens noch Konsument bei Twitter, aber bin ich auch nicht mehr. Das ist für mich irgendwie tot.
Aber wie kriegst du dann jetzt hier Lützerath-Meme mit, wo irgendwie German Obi-Wan die Polizisten im Matsch?
Kriege ich viel weniger mit, ja. Ist schade. Ist schade. Muss ich immer warten, bis wir Sneakpot aufnehmen, dass du mir die dann in unsere WhatsApp gibst.
Okay.
So läuft es. Ja, nee, aber weiß nicht, ich bin da irgendwie, ist mir irgendwie zu viel Arbeit, mich da jetzt nochmal, aber vielleicht, ja, keine Ahnung, ich bin dann wieder in 5 Jahren dabei, wenn der Shit eigentlich alt ist, gehe ich dann zum Mastodon. Ich kenne mich.
Ja, leider ist es so. Wir kennen dich auch. Halte das für nicht sehr abwegig. okay. Damit ich jetzt nicht durchrede, kommt jetzt hier.
Jazzwitz der Woche.
Warum spielen Jazz-Klarinettisten nie Verstecken?
Oh, warte kurz. Nee, hab ich nicht drauf.
Weil sie niemand suchen würde.
Ich weiß irgendwie, das Ding glänzt oder so, man findet sie so, oh Gott, ja, das kann so einfach sein. Das ist sehr, sehr schön. Ich habe die Woche, wo wir gerade bei Mastodon waren, habe ich einen sehr schönen Witz ich habe ein Content Warning Dad Joke dran gemacht, wofür ich auch.
Oh ja, mache ich auch. Aber folge ich auch bei TikTok so mehreren Dad Joke Produzenten. Fantastisch. Weil es auch die besten Witze sind, die mein Sohn versteht und dann auch weitertragen kann. Ja. Habe ich auch einen guten.
Habe ich einen schönen Dad Joke gepostet. Weiß gar nicht, wo ich den her hatte. Warum ist Billy Joels Wäsche noch nass?
Nee, weiß ich nicht. Kenne ich das Werk von Billy Joel zu wenig.
He didn't start the dryer.
Ah, okay.
Okay, ich habe auf Twitter, auf Mastodon war nicht gesungen, aber ich denke, man
Billy
hört.
Billy Joel zitiere ich ja quasi jeden Sonntag, wenn ich die Eier koche. Und zitiere natürlich immer Badesalz damit. Wie wollt ihr eure Eier?
Siehst du?
Wollt ihr weiche Eier oder Spiegeleier?
Ja.
Nee, ich habe gerade einen anderen neuen Dad-Talk, den mein Sohn jetzt dauernd erzählt. Und zwar, Wissenschaftler haben die häufigste Ursache für trockene Haut herausgefunden. Handtücher.
Brilla.
Brilla, gell?
Ich habe irgendwann mal abends was war das? Instagram, glaube ich. Auch ganz viele von diesen Witzen, und habe ich die alle meinem Bruder geschickt. So. Einer meiner russischen Freunde ist jetzt Veganer geworden.
Moskauer.
Er ist jetzt Moskauer.
Kenn ich ja.
Ja.
Oh, herrlich. Ja.
Meine Freundin hat mich gefragt, ob es auch Brettspiele für eine Person gibt. Bügeln war die falsche Antwort. Und irgendwann mein Bruder dann so, hast du ein Witzebuch gefunden oder was ist hier los? Und ich habe ihm einfach einen nach dem anderen geschickt und dann so, leg das Buch weg und je ins Bett, das reicht jetzt gar nicht.
Ja, neue Kategorie im Sneakpot, Dad Joke. Oje, die Leute werden
das haben. Ich habe in einem Parkinson-Patienten Schach gespielt. War eine Zitterpartie. Dann habe ich ihm den besten, weil es mein Bruder war, konnte ich ihm den schicken. Kannst du an deinem Bruder auch ausprobieren. Wenn du Steve heißen würdest, dann wärst du mein Steve-Bruder.
Der ist mir auch schon begegnet, ja. Wahrscheinlich folgen wir den gleichen. Ja,
wahrscheinlich. Aber es ist eine schöne neue Kategorie.
Sind es die, die am Wasser sitzen?
Es gibt viele amerikanische, die am Wasser sitzen, und genau. Es gibt mittlerweile auch deutsche, die am Wasser sitzen, die es kopieren, ja.
Ja, ja. Ja. Ich folge von jeweils einen, also die sowohl so Amerikaner, die am Wasser sitzen, als auch so Deutschen, die am Wasser sitzen.
Ja, genau. Und ich habe ihn dann irgendwann gefragt, willst du noch mehr? Und er dann, nein, reicht. Die Schnauze voll gehabt.
Bei den Englischen ist leider, oder bei den Amerikanischen ist leider das Problem, dass es in der Regel Wortspiele sind, die halt nicht
übersetzen. Die du nicht übersetzen kannst. Ja, ja, ich habe auch ein paar
die oft
gelesen,
besser
wo ich dachte,
sind als die Deutschen.
Die würde ich jetzt gerne meiner Tochter erzählen, ja, aber geht halt nicht.
Funktioniert
ja
nicht.
Ist schade.
Ja.
Ja, Dad-Jokes sollten wir ja auch eine neue Kategorie. Wenn uns die Jazzwitze ausgehen, machen wir eine Dad-Joke-Kategorie auf. Ist einfach sehr gut.
Ja.
Ah, sehr schön. Gut. So, haben wir das auch. Ja, TV. Der Stefan hat ja vor kurzem seinen neuen Fernseher gekauft. Mhm. Und ich hatte ja damals schon irgendwie angekündigt, dass ich sehr gespannt bin darauf, was seine Recherche ergeben würde und was man jetzt so unbedingt kaufen soll.
Weil du ja seit 5 Jahren
einen
neuen Fernseher brauchst.
Weil ich seit 5 Jahren eigentlich einen neuen Fernseher bräuchte, weil meiner so langsam vor sich hin stirbt.
Und weil du ja eine Kurbel brauchst, um ihn anzuwerfen.
Genau.
Und irgendwelche Tricks.
Irgendwie hat er das jetzt wohl gehört und hat sich gedacht,
dir zeige ich.
You watch. Genau. Halt mal mein Bier. Ist kaputt gegangen. Nee, es ist jetzt tatsächlich so, wir kriegen diesen Streifen jetzt einfach nicht mehr weg. Also alle unsere Tricks, die wir hatten, funktionieren nicht. Und meine Frau wäre da, glaube ich, leidensfähiger als ich. Und hat dann so gesagt, ja, guck mal, jetzt ist halt doch, der Streifen hat immer unterschiedliche Ausprägungen. Es ist so ein senkrechter Streifen, etwa knapp rechts der Mitte. Und da fallen halt einfach Reihen von LEDs aus. Ich habe mittlerweile auch gesehen, dass man das theoretisch reparieren kann. Also es gibt so Bastelsets und Anleitungen auf YouTube, wie du das Ding komplett auseinanderschraubst und wirklich mit einem Saugnapf vorne das Panel runterholst und so.
Die Wahrscheinlichkeit, dass da ganz hinüber ist, wahrscheinlich groß, gell?
Kann passieren, und dann musst du irgendwo in China diese LED-Strips bestellen oder in irgendeinem deutschen Shop.
Ja, nicht. Keine Chance.
Also schwierig. Und ich habe auch gesucht, ob ich die richtigen LED-Strips für meinen Fernseher finde. Und du findest halt dann so Dinger, wo du dann hier kannst du LG-Fernseher-Nummer eingeben sorted by Brand, und dann gibst du Filtern auf LG und dann die Nummer. Da sind hunderte von Fernsehernummern, da gibst du meine eine, genau die findet dann nicht. Das ist so, oh, danke. Also der ist von 2013, der Fernseher, und ich habe jetzt so ein bisschen die Hoffnung verloren, dass ich den, also vielleicht kriege ich den repariert, aber das wird im Zweifel ein längerer Prozess, die richtigen LEDs zu finden und dann zu hoffen, dass ich diesen Vorgang hinbekomme. Aber ich habe jetzt beschlossen, wenn das klappen sollte, dann wird er danach in dem Zustand verkauft, und wenn es nicht klappt, wenn er dabei kaputt geht oder ich es nicht hinbekomme oder was auch immer, dann war es das halt.
Also du willst jetzt da tatsächlich irgendwelche LEDs kaufen? Oder?
Naja, nur so als Bastelprojekt. Parallel.
Ja, was kosten die denn?
40 Euro oder so.
Also okay.
So Größenordnung. Der Rest ist dann halt deine Arbeitszeit oder deine Bastelzeit.
Ja, und für wie viel kannst du denn noch verkaufen? Das ist doch ein uraltes Ding.
Ja, keine Ahnung. Es ist ein 55 Zoll LED-Fernseher mit 3D und allem, also wenn er funktioniert, ist er sicherlich mehr als 40 Euro wert. Ich habe es jetzt nicht geguckt, für was man das verkauft kriegt. Vielleicht stelle ich ihn auch ins Arbeitszimmer und ersetze meinen 46 Zoll Arbeitszimmerfernseher damit. Nee, aber fürs Wohnzimmer habe ich jetzt beschlossen, kommt was Neues her. Und dann habe ich nochmal mit Stefan ein bisschen konferiert darüber, was er jetzt gekauft hat. Er hat ja den 65er LG CS gekauft. Das ist der neue Prozessor, also der 2022er Prozessor und Software-Zeugs, aber mit dem 2021er OLED-Panel. Und der ist preislich sehr attraktiv, diese Kombination, quasi altes Panel, aber neue Software, neuer Prozessor, weil sie da ein bisschen was gemacht haben. Der ist also besser als das 2021er Modell, nicht ganz das, was das 2022er Modell ist, was so zum Beispiel maximale Helligkeit im HDR-Betrieb und so angeht, aber irgendwie so 90% da, und von daher ein sehr, sehr geiles Angebot. Dann habe ich gemessen, ob ich 65 Zoll bei mir da zwischen die Standboxen kriege, Und das funktioniert aber nicht. Also ich so gerne ich da 65 Zoll aufhängen würde, wo jetzt 55 hängen ist, funktioniert bei uns nicht. Also ich müsste die Boxen dann weiter auseinanderrücken und dann würde das so an die Seitenwände gepresst aussehen und ich glaube, das würde wahrscheinlich vielleicht auch nicht mehr so gut klingen und meine Frau war da auch gar nicht so begeistert davon, sagen, dass der
würde eher Ärger geben dann auch,
dass er noch größer wird. Überhaupt fand sie die Idee, dass wir jetzt einen neuen Fernseher brauchen, gar nicht so gut. Im Zweifel hätte sie vielleicht einfach den alten Fernseher aus dem Arbeitszimmer zurückgeholt, was ich vollkommen unakzeptable Idee fand. das haben wir jetzt vorübergehend gemacht, ja, also sonst hätte ich jetzt hier auch Alan Poe und Tenet und so nicht gucken können, weil mit Streifen gucke ich das nicht. Sie war da fast schon so ein bisschen schmerzbefreit und hat gesagt, naja, guck mal, so dick ist er ja nicht, dann schauen wir jetzt einfach mal ein paar Folgen Ted Lasso. Und ich bin da aber hart geblieben und habe gesagt, nein, mit Streifen gucke ich das nicht. Ich gucke vielleicht noch heute schon mit Streifen, aber ich werde keinen Film oder Serie mit Streifen gucken. Das
ist ja auch keinen Sinn.
Kommt nicht in Frage.
Ist halt die Frage, ab wann man so ein Gerät als kaputt definiert.
Aber, exakt, genau. Und ich wollte jetzt nicht, dass das dann irgendwie zum Standard wird, so nach dem Motto, ja, letzte Woche hast du doch Ted Lasso mitgeguckt, dann können wir doch heute auch irgendwie nächsten bombastischen, super riesen Actionfilm, ja, genau. Star Wars, irgendwas mit
Avatar 2.
Fetten Streifen im Bild gucken. So, nein, kommt nicht in Frage. Ja. Wenn ich das jetzt anfange, dann nee. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe gedacht, 65 Zoll kriege ich leider nicht gerechtfertigt, sowohl von dem Platz nicht, als auch hätte meine Frau es nicht gewollt und das hätte auch wahrscheinlich auch scheiße ausgesehen. Und wenn ich habe so große Standboxen von dem 5.1-System rechts und links daneben stehen, du kennst die ja. Mhm. Und die ergeben natürlich so einen gewissen, dadurch, dass sie recht tief sind, ergeben die wie so rechts und links eine Wand von dem Fernseher. Und wenn ich dieses jetzt komplett ausfüllen würde, wirklich 1 Zentimeter an die rechte Box ran, 1 Zentimeter an die linke Box ran und ich setze mich dann auf dem Sofa ein bisschen, nicht ganz mittig, sondern zu einer Seite, dann kommt diese Wand irgendwie ins Bild. Ja? Also dann verdecke ich mir die Ecken vom Fernseher und das kann ich natürlich nicht machen. Ich muss ja schon ermöglichen, dass man auch von den äußeren Sitzen auf dem Sofa den Fernseher komplett sehen kann und insofern war dann klar, wir bleiben bei 55 Zoll und dann habe ich gedacht, na gut, dann nehme ich aber das 2022er Modell und habe mir jetzt also einen LG 55C2 bestellt. Ist noch nicht da, kommt diese Woche. Ist jetzt heute, glaube ich, in den Versand gegangen, wird jetzt dann irgendwie morgen oder übermorgen hier aufschlagen.
Sehr gut.
Und insofern auch OLED, also absolut schwarzes Schwarz, unendlicher Farbkontrast und HDR und 4K und also ich bin dann jetzt auch genau wie der Stefan in der Moderne angekommen, auch wenn der Stefan nochmal 10 Zoll mehr hat. Was 25 Zentimeter sind, ne? Das ist ja nicht
wenig. Ja, klar.
Also schon, aber ich fand meinen 55er, also jetzt habe ich den 46er da wieder stehen und vor allen Dingen, also den ich habe den da zurückgetragen, habe den da hingestellt und der Fernseher, den wir aktuell hatten, jetzt hier, der ist wie gesagt LED und das, was da jetzt wieder steht, der alte Fernseher, ist von Sharp Nummer, weiß ich jetzt nicht genau, ist noch so ein klassisches altes LCD-Ding mit so einem normalen CFFL-Backlight. Und das merkst du schon so, alleine von der Helligkeit, also so generelle Overall Brightness, aber auch Kontrastumfang ist ganz schwer. Also alles Schwarze säuft im also so Near Black Kontrast säuft einfach im Schwarz ab. Also wir haben jetzt, als ich Tenet geguckt habe, zum Beispiel der Hauptdarsteller ist ja schwarz und hat auch diese
Er hat einen Afro, oder?
Also kurze Haare, ganz kurze schwarze Haare, die sich so ein bisschen, und du siehst auf dem neuen Fernseher, auf dem alten Fernseher, diesem 46er von Sharp, den ich da hingestellt habe, ich habe da an den Kontrastreglern, an den Helligkeitsreglern, ich habe den auf Standard zurückgesetzt, ich habe ihn nochmal versucht, vernünftig einzustellen und aus diesen Bonbonfarben rauszudrehen und irgendwie, ich habe jetzt kein Kalibrations Equipment hier, um den Fernseher richtig zu kalibrieren, aber ich habe mir echt da nochmal eine halbe Stunde Zeit genommen, zu versuchen, ihn so einzustellen, dass ich ein halbwegs vernünftiges Fernsehbild bekomme und ich war eigentlich auch der Meinung, dass der noch so eingestellt war, weil ich habe ihn ja, nachdem wir ihn durch den neuen oder durch diesen 55er hier ersetzt hatten, habe ich ihn ja nicht komplett zurückgestellt auf Bonbonfarben oder so, ich habe den ja jahrelang so im Einsatz gehabt, aber mir ist dann einfach aufgefallen, wie wenig Auflösung der in sehr dunklen Tönen macht, was ich dann noch sozusagen erkennen kann an Struktur in einem dunklen beziehungsweise fast schwarzen Bildanteil, sei es jetzt den Hauptdarsteller seine Haare gewesen oder auch irgendwie eine dunkle Szene irgendwo in den Schatten, irgendwo in der Ecke unten oder so. Kannst du da wirklich noch erkennen, ob da noch was ist oder ist es einfach nur noch eine schwarze Fläche? Und also Stichwort Kontrastumfang und Farbkontraste. Ganz krasser Unterschied, den ich so nicht in Erinnerung gehabt hätte. Also auf den alten Fernseher zurückzugehen, war echt so ein Schock. So hast du früher Filme geguckt? Das kann nicht wahr sein. Also 5 Tage lang kann ich das jetzt ertragen, aber dann ist, also so kann ich nicht weitergucken, das geht nicht, weil ich halt einfach weiß, dass es jetzt jahrelang besser ging, gell? Und der OLED wird ja vermutlich nochmal viel besser sein.
Ja, klar.
Aber es war jetzt auch mit dem Fernseher, der jetzt kaputt gegangen ist, so viel besser als das, was ich offensichtlich verdrängt hatte oder was man damals, wo man den neuen gekriegt hat, gedacht hat, oh cool, cooles Bild, so. Und man hat aber eigentlich faktisch nie den Schritt nochmal zurückgemacht, um zu gucken, ich habe den ja dann nur hier im Arbeitszimmer fürs PlayStation-Spielen benutzt. Vielleicht ist das da nicht so dramatisch, vielleicht sind Spiele irgendwie anders vom Kontrastumfang, weiß ich nicht genau.
Kann durchaus sein, ja.
Ich habe immer nur GTA da drauf gespielt, meistens. Oder FIFA,
ja, gut, nicht viel Schwarzes. Wenn du natürlich so Spiele hast, die eh so ein bisschen comic-mäßig sind, dann ist es, ja, dann ist halt schwarz auch schwarz.
Und ja, genau. Also, ja. Also speziell bei Tenet ist mir jetzt aufgefallen, gestern bei vielleicht lag mein grau-schwarz Gewobbel von Christian Bales Bart auch ein Stück weit daran, dass es jetzt der alte Fernseher war, aber du hast es ja wohl vorhin auch nachvollziehen können.
Schon, ja.
Ich wollte vorhin dem Thema nicht vorgreifen.
Ja.
Genau, aber was ich sagen will, ich bin jetzt im 4K-Zeitalter angekommen, also ich werde diese Woche noch im 4K-Zeitalter ankommen, sagen wir es mal so. Jetzt muss ich mein Apple TV noch ersetzen, weil ich habe noch so ein altes Apple TV aus der Full-HD-Zeit, weil das hat ja gereicht für den Fernseher. Ich habe da nie den Bedarf gesehen, auf eins von den neuen 4K-Geräten umzusteigen, weil mein Fernseher hätte es ja eh nicht anzeigen können. Jetzt ist der Moment gekommen und wahrscheinlich muss ich dann auch das teurere Netflix-Abo kaufen, oder? Weil mit meinem, was hast du?
Ich habe das teurere Netflix-Abo, deswegen.
Ja, genau.
Ja, aber
wahrscheinlich
klar,
auch wegen 4K, ja, ne?
Ich achte nicht drauf bei Netflix, ob das wirklich 4K ist, was ich da sehe, aber ob wirklich das Angebot so viel ist. Wie merke ich denn das? Wird das irgendwie dargestellt oder? Weil es ja nicht alles 4K, oder?
Das kann ich dir nicht beantworten. Sicherlich nicht. Also es gibt ja genügend ältere Filme, die vielleicht da nicht in 4K vorliegen oder wo kein Remastering oder Upscaling oder sowas gemacht wurde, was sie dann so nicht ausstrahlen. Das kann ich dir jetzt nicht sagen, wie man das merkt. Vielleicht zeigt dein Fernseher es an, wenn es in welcher Auflösung es kommt. Aber es kann natürlich auch sein, dass die App ist schon hoch skaliert. Oder weiß ich ja nicht.
Was bedeutet denn, wenn da steht AD und dann so drei Klammern?
Das ist Audio Description, das heißt, dass eine Tonspur verfügbar ist für
die mir erzählt, was gerade passiert.
Ja, Visually Impaired, genau.
Nee, sonst steht da nichts. Ich habe gerade bei Po geguckt, weil da würde ich ja annehmen, dass da.
Ja, der ist mit Sicherheit in 4K, das ist ja nagelneu.
Ja, aber da steht nichts dabei. Also wahrscheinlich merkt man es.
Ja,
wird es nicht extra auf hingewiesen. Also ich hab's eh. Also
bei genau. Prime und bei Disney Plus und auch bei Apple TV Plus gibt's ja keine unterschiedlichen Preisstufen, gell? Da hast du ja dann die Preisstufe, die du hast, also so der Standardpreis, und dann ist das so auch in 4K mit drin. Netflix scheint jetzt so aus meiner Erinnerung, die sind es die einzigen. Also ich habe natürlich nicht Überblick, was es gibt ja noch Haufen absurde.
Ja, andere. Doch, bei Dings ist das auch so, bei RTL Plus zum Beispiel.
Das nehme ich ja nicht ernst. Also, ja, da steht RTL dran. Das ist,
wie schaust du dann das Dschungelcamp?
One
würde
Word
ich das schauen.
Gar nicht.
Zwei Wörter. Ich auch nicht.
Habe ich tatsächlich früher so in 2007, 2008 oder wann, kann ich mich erinnern, haben wir das noch geguckt, aber.
Das Dschungelcamp läuft ja gerade wieder und ich habe mich gestern mit einem Kollegen drüber unterhalten und es scheint exakt das gleiche Problem zu haben, wie die kommende Let's Dance Staffel auch haben wird, nämlich dass wirklich für unsere Generation so gut wie keiner mehr dabei ist, den wir kennen. Also irgendwie beim Dschungelcamp so bei 12 Leuten kennt man 3 oder so, wenn es hochkommt. Und das andere sind halt irgendwelche Influencer, YouTuber, keine Ahnung, die wir halt einfach nicht mehr kennen. Was daran liegen kann, dass wir einfach alt sind oder dass sie keine echten Stars mehr haben.
Ja gut, ich meine, für die Leute, die das schauen, sind das natürlich gegebenenfalls Stars, aber ja, insofern.
Es sind wir abgehängt.
Abgehängt, ja. Wenn sie jetzt da natürlich Leute einsperren würden, die hier auf Netflix rumturnen, dann würden wir das auch so wahrnehmen. Ja. Aber machen sie halt nicht.
Ja.
Also ich habe jetzt gerade mal nachgeschlagen hier, ich habe im Moment den Standardtarif für 12,99, habe ich gerade festgestellt, da kann ich Full HD gucken und ich muss jetzt auf Premium für 17,99 umsteigen. Mhm, dieser Fernseher kostet mich also 5 Euro im Monat extra. als wenn er nicht schon teuer genug gewesen wäre. So ist das jetzt halt offensichtlich. Aber da bin ich ja ganz froh, dass es nicht bei allen Streamingdiensten so ist, gell? Dass ich nicht bei Amazon jetzt auch irgendwie aufleveln muss und bei Disney Plus auch noch und bei Apple TV Plus auch noch, dass es nicht überall teurer wird, sondern dass Netflix so der eine von denen ist, wo das halt leider so ist jetzt für mich. Aber ja.
Ja, das, ich glaube, das Standard, da kann man, glaube ich, nicht mehrere auf mehreren
doch auf zwei
Dings parallel
und,
schauen.
Und bei ne? Premium kannst du auf 4. Also
ja,
zwei,
genau.
Zwei konnte ich auch schon.
Ja, und da, ja, das 2 ist bei uns schon zu wenig. Und kannst, glaube ich, nicht, nicht runterladen, oder? Kann das sein?
Doch, das kannst
oder
du.
Nur auf, doch, nur doch. Auf 1 runterladen oder so?
Auf 2 unterstützte Geräte gleichzeitig runterladen und auf 2 okay. gleichzeitig streamen. Und bei dem anderen ist es 4-4, bei dem, was du hast, bei Premium.
Ja, genau.
Also der Unterschied ist einfach wirklich nur 2 und 4 Geräte und Full HD versus Ultra HD. Und der Basistarif hat nur ein Gerät und nur normales HD, also wahrscheinlich 720p und das andere ist 1080. Und dann gibt's ja noch den mit Werbung seit kurzem, der hat auch nur das normale 720er HD und auch nur ein unterstütztes Gerät und du kannst nicht runterladen und es gibt Werbung und einige Serien sind nicht verfügbar. Was sie aber alle haben, sind diese Mobile Games, was irgendwie keiner weiß, dass Netflix Games hat und irgendwie auch keiner.
Die können auch nichts. Ich probiere immer mal eins.
Ja, ich habe auch noch keins gefunden, was mich so richtig flasht, muss ich sagen.
Vergessen, ja.
Ja. Genau, also ich bin gespannt, vor allen Dingen, weil bei uns im Haus im Moment, ich wohne ja ganz oben, unser Fahrstuhl hat im Moment so random Aussetzer. Ist sehr lustig. Bin zum Beispiel heute Morgen bin ich mit dem Fahrstuhl.
Und dann brauchst du einfach einen guten Streamingdienst, dass du, wenn du im Fahrstuhl steckst.
Nee, ich brauche hier so einen Spediteur, der ankommt und unten so einen 55 Zoll HD Fernseher Riesenpaket hinstellt und dann ist der Fahrstuhl kaputt. Und dann sagt der Typ, nee, dann nicht und geht. Und dann muss ich das Ding alleine die Treppe hochtragen, 4 Stockwerke. Das befürchte ich zumindest, dass das passieren könnte. Und der Fahrstuhl hat so random Aussetzer. Den drückst du und dann kommt der einfach nicht, weil er in irgendeinem Stockwerk steht und die Türen gehen auf, wenn du da in dem Stockwerk drücken würdest, dann geht die Tür auf, kannst du einsteigen, dann drückst du, wo du hin willst und dann reagiert er einfach nicht drauf. Und dann kannst du drücken, dass er die Tür wieder öffnen soll, das macht er, dann kannst du wieder aussteigen, aber du kannst ja nicht wegfahren und Leute in anderen Etagen können ihn auch nicht rufen. Und irgendwie muss es so sein, dass er durch irgendeine magische Handlung, die ich noch nie beobachten konnte oder selbst auslösen konnte, dann irgendwie wieder geht, weil heute war es zum Beispiel so, ich bin morgens runtergefahren, konnte den Kleinen in die Kita bringen und dann in die Firma fahren. Meine Frau wollte heute mit der Großen nochmal irgendwann raus und da ging der Fahrstuhl nicht und dann musste sie, weil sie den Kleinen von der Kita abholen wollte, den Kinderwagen, die Treppe, den hatte sie mit dem Fahrstuhl vorher hochgefahren und bei uns oben vor die Haustür gestellt, musste sie den 4 Stockwerke die Treppe runterrumpeln.
Großer Fehler.
Und als sie dann wiederkam, ging er immer noch nicht. Hat sie den Kinderwagen in den Keller gestellt, ist mit den Kindern die Treppe raufmarschiert. Und dann irgendwann klingelte bei ihr der Postbote. Und sie hat ihm aufgemacht und dann kam der mit dem Fahrstuhl hoch. Dann denkst du dir so, wie jetzt? Geht wieder. Und dann kam ich abends heim, bin auch ganz normal Fahrstuhl gefahren. Und das haben wir jetzt ungefähr, das Spielchen spielen wir jetzt so seit einer Woche.
Der Fahrstuhl hatte was gegen deine Frau.
Ja, nicht nur gegen, also ich bin auch schon selbst gescheitert. Also neulich kam der Knusper-Lieferant hier, das ist so Lebensmittellieferdienst. Und dann habe ich unten gehört, wie der zunehmend wütend wird mit diesem Fahrstuhl und einfach auf immer mehr Tasten haut. Und das hast du durchs ganze Haus, dieses tüt, 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 weil die Taste immer so und dann irgendwann so tsch, 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 wie er gegen die Tür getreten hat oder irgendwas. Der hat ihn regelrecht misshandelt. Und ich habe dann im Haus so runtergerufen, ja, ja, ich komme ja runter. Und dann bin ich 4 Stockwerke runtergesprintet und habe ihm dann tragen geholfen, weil der natürlich irgendwie 12 Tüten oder sowas dabei hatte und die ungern 4 Stockwerke hochschleppen wollte und eine Kiste Wasser. Haben wir dann zusammen gemacht, haben wir dann auch irgendwie hingekriegt, aber es ist so random und so nicht nachvollziehbar, weil auch ohne, dass irgendwie ein Monteur kommt, hört er halt teilweise 3-mal am Tag auf zu funktionieren und fängt dann auch wieder an zu funktionieren, hört dann wieder auf zu funktionieren, also ist noch keiner drin stecken geblieben, aber man kann sich auch überhaupt nicht drauf verlassen. Ich weiß nicht, was dieses Ding hat.
Bei dir Umzug gemacht, als noch kein Aufzug da war, oder?
Richtig, da war der noch nicht da, ja.
Ja, das war herrlich.
Ja, dann weißt du ja, wie das sich das anfühlt, wenn man Sachen ja, hochträgt.
Das ist ganz super. Ja. Es ist wirklich, also diese, ich weiß nicht, 5 Stockwerke oder wie viel es sind, das ist schon viel. Also das will man eigentlich nicht.
Ja, also 4 das Obergeschoss plus EG und dann auch noch, das EG ist auch Hochparterre, also ist auch so eine halbe Treppe schon, bevor das erste überhaupt kommt.
Ja.
Ist auch nicht ebenerdig. Ja. Schon, das nervt, vor allem, wenn du gewöhnt bist, dass du jetzt, also klar, wir sind hier eingezogen, da gab es keinen Aufzug, dann kam er irgendwann, da gewöhnt sich natürlich sofort dran, gell, also hin und wieder laufe ich mal die Treppen um, wenn ich mir denke, oh, bist du auch mal sportlich, hast jetzt nichts, hast es nicht eilig, dann läufst du mal Treppen, ist ja auch vielleicht mal gut so, dass man das mal hin und wieder macht, aber jetzt mit der großen fetten Umzugskiste oder so, wie wir das damals gemacht haben, so, ja, wenn ich nicht muss, dann möchte ich auch nicht. Also das ist schon Faulheit dann an der Stelle. Und natürlich so ein schweres Gerät wie, also so ein Fernseher ist ja nicht so wahnsinnig schwer und jetzt eine Waschmaschine liefern lässt, ist was anderes, aber neulich haben wir ja die Spülmaschine da ersetzt, als die Fahrer kamen, so, wenn der da nicht gegangen wäre, das wäre für die natürlich fies gewesen. Und wenn die sich dann weigern und sagen, nee, ja, eigentlich müssen wir das ja nicht in die Wohnung bringen. Oder ich weiß, ist ja immer die Frage, wie es vereinbart ist. Manchmal kriegst du ja so Lieferungen nur bis Curbside, wie heißt das auf Deutsch hier, bis zur Bordsteinkante oder bis zum Eingang von der Tür oder so, bis zur Haustür. Ja. In deinem Fall ist das dann ja schon im Haus, in der Wohnung, ja, da muss es dann nur noch irgendwie bis in die Küche schleifen. In meinem Fall wäre das halt so, ja, dann steht das da unten, was mache ich denn dann? Also, wenn meine Frau zu Hause ist, okay, dann kann ich versuchen, mit meiner Frau, die irgendwie 30 Zentimeter kleiner ist als ich, versuchen, das Ding hochzutragen. Wenn ich alleine bin in dem Augenblick, was machst du denn dann? Ich krieg die alleine nicht hoch. Das geht nicht. Ich kann die Spülmaschine nicht alleine 4 Stockwerke hochtragen. Das geht einfach nicht.
Stell dich mal nicht so an.
Das will ich sehen, wie du das machst. Auch diesen Fernseher in seiner großen Packung. Ich meine, den wird man wahrscheinlich schon alleine tragen können, aber diese Packungen sind ja doch recht sperrig und je nachdem, da werden wahrscheinlich irgendwo Grifflöcher sein, dann wird es irgendwie gehen. Stelle ich mir zumindest so vor. Und die sind ja nicht so wahnsinnig schwer. Also der wiegt vielleicht irgendwie 20 Kilo oder keine Ahnung. Also den würde ich schon irgendwie hochgeschleppt kriegen, wenn es drauf ankäme, aber eine Waschmaschine oder so?
Es geht schon.
Aber nicht allein, oder?
Ja, doch. Also kannst du alleine tragen, sie alleine auf den Rücken kriegen. Das ist das Schwierige, weil du musst die im Endeffekt an einer Kante haben und dann auf den Rücken kippen. Und das ist ziemlich schwierig.
Also ja, eine Spülmaschine vielleicht noch, aber eine Waschmaschine, also meine Waschmaschine wiegt
ja, die sind schwer,
70 klar. Kilo oder sowas, die trägst du nicht. Mit dem Holzgestellrahmen und dem ganzen Verpackungskram außenrum, also, 70 Kilo auf den Rücken, no also way.
Ich weiß nicht, ob die 70 Kilo gewogen hat, aber ich kann mich erinnern, dass ich mit einer Ex-Freundin mal tatsächlich eine Waschmaschine so getragen habe, dass ich sie getragen habe und sie nur aufgepasst hat, dass sie eben auf meinem Rücken landet und dass sie dann nicht runterkippt. Aber ich sie de facto getragen habe.
Aber eine 70 Kilo Maschine hebst du dir nicht alleine auf den Rücken ohne Hilfe.
Nee, genau. Ja. Das war so, sie hat mir im Endeffekt mir geholfen, dass sie mir auf meinem Rücken irgendwie landet. Das ist tatsächlich das Draufbringen und das Runterbringen natürlich ohne, dass es als Bruch ist.
Es ist jetzt nicht exakt meine Maschine. Ich habe gerade aus dem Kopf versucht, die Maschine zu googeln. Und die erste, die ich gefunden habe, ist vom Bild her nicht ganz meine, aber dieselbe Marke und so grob dieselbe Optik, ein bisschen anderes Display. Und hier steht, die wiegt 91 Kilo.
Oh, das ist schon heftig.
Das ist halt hart, ne?
Also ich glaube, ich meine 91 würde ich es jetzt nicht, aber wenn sie ein bisschen weniger wiegen würde, würde ich, wenn sie bei dir unten geliefert würde, sie zum Keller, zur Kellertreppe zerren und dann praktisch mich so auf die Kellertreppe setzen und sie dann so auf meinen Rücken kippen.
Oh
und dann.
Gott. Das klingt nach Bandscheibenvorfall Instant Rezept. Also.
klingt nach nichts, was wir in unserem Alter machen sollten, ja.
Oh mein Gott.
Vor allem dann ist er eben doch zu schwer und dann kriegst du es nicht mehr hoch und dann musst du die Treppe runter und dann liegst du unter dieser Waschmaschine unten im Keller
und
musst hoffen, dass irgendjemand kommt.
Meine Frau wird ja nicht müde, immer zu zitieren, dass ich sie mal mit einem Trockner beworfen habe. Wir hatten mal irgendwann einen kaputten Trockner und haben dann einen neuen bestellt und haben dann den alten von so einer Entsorgungsfirma abholen lassen, aber dazu mussten wir den auch, ich glaube, sperrmüllmäßig an einer bestimmten Zeit auf die Straße rausstellen. Und dafür mussten wir den runtertragen, damals noch aus der alten Wohnung, aus dem dritten Stock. Und irgendwie sind wir dann mit diesem Trockner aus dem Zimmer, wo er drin stand, raus und dann in den Hausflur rein. Und meine Frau war halt die Treppe abwärts vorauslief und hat sich den dann auch so auf den Rücken kippen lassen. Und ich habe ihn sie lief dann die Treppe runter und wie gesagt, sie ist kleiner als ich. Das heißt, das Ding sitzt, wenn es bei ihr sitzt, ein bisschen tiefer, als ich den eigentlich gerne heben würde. Ich würde ihn gerne höher heben, aber das geht dann halt nicht. Insofern musste ich so ein bisschen nach unten und dann lief sie noch dazu die Treppe runter und das Ding so vor mir her und irgendwie ist er mir dann aus den Händen gerutscht. Und
dann, oh Gott,
hatte sie ihn auf dem Rücken, während sie nicht wusste, dass sie ihn alleine hat. Und ich habe irgendwie einen spitzen Schrei oder sowas ausgestoßen und sie hat zum Glück das einzig Sinnvolle gemacht. Sie ist quasi losgerannt vor dem Ding weg. Und er war halt anfangs noch so auf ihrem Rücken und irgendwann ist er dann auf der Treppe aufgeschlagen. Sie ist unten aus dem Weg gegangen. Das Ding ist irgendwie da unten sehr krachend eingeschlagen und lag dann da rum. Zum Glück wiegen ja Trockner nicht so wahnsinnig viel. Also Trockner haben ja nicht wie Waschmaschinen. Also wenn du sie nicht von Miele kaufst. Ich glaube, der Miele-Trockner hat auch irgendwie um die 60 Kilo. Aber so ein.
Ja, aber da die nicht so schnell rotieren, brauchen die nicht so Steine als Gegengewicht.
Richtig, und wenn da keine Wärmepumpe drin ist, wie bei den moderneren Wärmepumpentrocknern, sondern bei den alten ist es ja irgendwo ein Heizelement und ein bisschen Ventilator. Ja. Da ist ja nicht so viel drin. Also nee. Die alten Dinger, die verbrauchen einen Haufen Energie, aber die sind ja recht simpel aufgebaut. Und das war das Glück. Also sie hätte den wahrscheinlich rein vom Gewicht her alleine tragen können. Es ist halt sperrig, das Ding. Und vor allen Dingen hat ihr keiner Bescheid gesagt, dass sie ihn gleich wird alleine tragen müssen. Und ihr ist auch nichts passiert bei der Aktion, zum Glück. Und es war ja natürlich auch keine Absicht. Aber das kriege ich immer vorgehalten. So, du hast ja mal einen Trockner an mir geworfen. Ja, ich habe ihn, der ist mir aus den Händen gerutscht, aber ich habe ihn geworfen. Und sie ist heldenhaft eine halbe Treppe lang mit dem Trockner alleine runter und dann. Es war ein ordentliches Gerumpel, als das Ding da eingeschlagen ist. Also ich dachte fast, da bricht ein Stück Stein aus der Treppenstufe raus oder so und wir werden dann auch irgendwie zur Rechenschaft gezogen. Zum Glück nicht, es hat nur sehr viel Lärm gemacht im Hausflur. Und dann haben wir das leicht verbeulte Ding wieder aufgesammelt und haben es in den Rest der Treppe, da bin ich dann vorausgelaufen. Und der Rest ist gut gegangen, da stand er auf der Straße und ist natürlich nicht am nächsten Tag von dem Entsorgungsunternehmen vom Sperrmüll mitgenommen worden, sondern da kam noch irgendein Laster mit rumänischen Kennzeichen und hat das Ding noch am selben Abend eingesammelt. Das ist echt faszinierend. Also da scheint es so Menschen zu geben.
Scheint es zu riechen.
Nee, die wissen das einfach. Also das gibt ja irgendwie wenn du in Frankfurt was zum Sperrmüll anmeldest, dann kriegst du einen Termin genannt, wann du es rausstellen musst. Und der ist ja nicht für dich individuell, sondern der ist ja quasi für alle Leute, die Sperrmüll anmelden in deinem Viertel. Den kriegen dann alle gesagt, Donnerstagabend hat das Ding auf der Straße zu stehen, weil Freitag früh kommt der oder so. Und das wissen dann halt unterschiedliche andere Leute, die sich für sowas interessieren auch. Und dann hast du diesen Effekt, dass dann an dem Vorabend so Leute durch die Straßen laufen oder Leute in so Sprintern vorfahren und die Stapel, die da überall, wenn du durchs Viertel läufst, siehst du ja nicht nur den Stapel vor deinem Haus, sondern du siehst den Stapel vor dem Nachbarhaus und da drei Eingänge weiter ist nochmal ein Stapel und so, weil ja alle Leute dann das Zeug rausstellen, was am nächsten Tag vom Sperrmüllauto abgeholt werden soll. Und vorher kommen halt Leute, die es nochmal durchschauen und Sachen, was ich ja auch gut finde, weil im Zweifel
ja, klar,
benutzen logisch. Die das ja noch in irgendeiner Form, ob das jetzt nach Rumänien exportiert wird oder ob das irgendwo in so einen Repair-Shop geht und dann irgendwie auf dem Secondhand-Markt wieder auftaucht.
Auf jeden Fall besser als in die Presse.
Total, ja. Total viel besser als in die Presse. Und du kannst halt eigentlich schon die Uhr danach stellen. Du stellst die Sachen raus und bei unserem Umzug damals ist es passiert. Ich weiß nicht, ob wir da vom Timing her mit so einem Termin irgendwie kollidiert sind oder ob derjenige einfach verwirrt war, aber wir hatten so Sachen auf die Straße geräumt, weil halt Helfer mit Runtertragen schneller waren als die Helfer, die es unten Tetris-mäßig versucht haben, ins Umzugsauto zu bringen. Und dann kam einer vorbei und so, ist das Sperrmüll, kann ich das mitnehmen? Und so andere, ey, stopp, Finger, das
sind meine Nein. Sachen. Ja.
Passierte dann halt auch so, dass irgendwie Leute den Stapel, der eigentlich gerade ins Auto verladen werden soll, schon für Sperrmüll halten und sich bedienen wollen, was ich ein bisschen dreist fand, aber wir konnten es noch verhindern. Man denkt kurz auch, sehen meine Sachen aus wie Müll? Muss ich mir Gedanken machen?
wo du gerade übrigens erzählt hast, dass Trockner so viel Energie verbrauchen, ist mir gerade noch ein Thema eingefallen.
Okay.
Und zwar, ich habe heute eine Probe genommen, irgendwo hinter, ja, irgendwo im Odenwald, hinter Birkstadt, in Eppdiel.
Okay, das muss ich kurz googeln, aber erzähl weiter.
Das ist ein Ortsteil von Eichenbühl. Alles klar, oder?
Nein.
Oder meine Frau sagte später so, es fällt mir nicht mehr ein, aber sie hat irgendeinen anderen ganz komischen, so, ist das bei Breitendiel? Und da habe ich gesagt, könnte sein, dass Breitendiel auch ein Ortsteil von Eichenbühl ist, aber ich bin mir nicht ganz sicher.
Nein, Breitendiel ist ein Ortsteil von Miltenberg.
Ach so, ja genau, ist aber auch nicht so weit weg davon. Auf jeden Fall, ich musste da eine Probe nehmen, völlig egal wegen was, ist, ja, spielt keine Rolle, die wollen irgendeinen Wall bauen oder sowas. Und das ist eine Biogasanlage. Und da bin ich dann mit dem Betreiber der Biogasanlage, der ja ein Landwirt ist, bin ich so ins Gespräch gekommen. Der hat mir so zugeschaut, wie ich die Probe nehme und so. Und da steht man halt um diese, ja, was ist denn das, so Behälter rum, ja? Diese Biogasbehälter kennt man ja, gell?
Okay, ja. Vielleicht.
Ja, klar, diese so ungefähr mit, was haben die? 10 Meter Durchmesser, rund und obendrauf so ein grünen Kondom drauf. Kennst du bestimmt, oder?
Ja, ich glaube.
Ja. Und da habe ich dann so am Ende so gesagt, so, ah ja, und da, das ist jetzt mit Scheiße voll. Und da hat er gesagt, nein, 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 da ist keine Scheiße drin, um Gottes Willen. Da ist das, irgendwie Pflanzen, bla bla bla, keine Ahnung. Wollen Sie das sehen? Da habe ich gesagt, ja, interessiert mich sehr. Möchte ich gerne, wenn Sie mir das zeigen. Okay, das weiß ich nicht, ob das ein Fehler war. War kein Fehler, weil ich fand es wirklich interessant. Aber auf jeden Fall hat er mir dann anderthalb Stunden seine Biogasanlage gezeigt. Ich habe heute eine anderthalbstündige Alleinführung durch eine Biogasanlage bekommen. Das war echt super.
Und war da jetzt irgendwo scheiße?
Nee, überhaupt nicht, gar nicht. Okay. Gibt's auch, hat er gesagt, aber das machen sie nicht. Im Endeffekt, das ist eine faszinierende Anlage, muss ich echt sagen. Da läuft halt an der einen Seite gehäckselte Pflanzen, hauptsächlich Mais, aber auch Getreide und auch Rasen, also Grasschnitt und sowas, was sie eben extra anbauen, läuft über ein Laufband rein in so ein, in so ein, was ich eben beschrieben habe, gell, so ein Gärbecken oder wie das heißt. Mhm. Und das dann warm, also erwärmt wird auch, wo dann irgendwelche Bakterien darin dafür sorgen, dass es dann so Pampe wird. Und die auch eben Methan erzeugen. Und diese Pampe wird dann über, ja, praktisch mehrere von diesen Gärbecken, wo die dann immer gerührt werden und weiß der Teufel was und so, eben durchgeführt. Und dann wird aus dem letzten, wo es besonders flüssig ist, wird wieder Flüssigkeit abgezapft und ins erste, damit das erste nicht zu dickflüssig wird, damit man es besser rühren kann und so. Also echt ganz, ganz gewitzt und wird halt immer getestet, wie viel Methan drin ist und wie viel Schwefel drin ist und sowas. Also da gibt's so, hat er mir auch sein Kontrollzentrum gezeigt, wo man es dann am Computer alles überwachen kann und alles ganz, also sieht aus wie einem Atomkraftwerk im Endeffekt auch, gell? Nur halt kleiner und Biogasanlage. Und Methan wird dann halt am Ende irgendwie abgeführt und in so einem Motor zu Strom gemacht. Und dann kann eben der den Strom kauft, kann dann das auch runterregeln, wenn er halt gerade nicht viel Strom braucht, weil halt irgendwie, keine Ahnung, weil er ein anderes Thema hat, also weil eben zu viel Photovoltaik zum Beispiel erzeugt oder so. Mhm. Und dann wird ja Methan erzeugt, dann füllt sich irgendeine Blase, die er Lunge genannt hat, füllt sich dann diese Blase mit Methan, das überwacht er dann auch, darf sie natürlich nicht zu sehr füllen, weil sonst muss er dann irgendwie die Methanfackel anzünden.
Das klingt energetisch nachteilig.
Ja, nee, das wird nicht gemacht normalerweise. Er hat gesagt, normalerweise wird nur so für ein paar Minuten wird's mal gesenkt, wenn die irgendwas umschalten müssen oder sowas, keine Ahnung. Und er hat gesagt, seit der Krieg begonnen hat, laufen sie unter Volllast. Also da, seitdem wurden die nicht mehr runtergeregelt. Also da es wird einfach, ja klar, weil halt kein Gas mehr da ist, gell?
Ja. Und was nicht stimmt, die Gasspeicher sind voller als je zuvor, aber.
Ja, das stimmt, klar, aber also ein bisschen merkt man es halt dann doch an so einer Stelle, gell? Und ja, und hat halt unheimliches Plädoyer dann immer gehalten für, dass sie halt im Energiemix halt unheimlich wichtig sind, weil sie halt so die Dings abpuffern können, wenn halt, also dass sie halt erstens reagieren können und halt abpuffern können, wenn halt nichts geliefert, also nachts und bei Windstille halt, gell? Und was halt mit der Restwärme machen, dann beheizen die noch irgendwie in dem Ort, der da liegt, 25 Wohnhäuser mit wie ihr es im Osten damals hattet, so
Fernwärme,
genau. Und und dann habe ich gesagt, ja, und was ist denn jetzt mit der, also gibt's dann, kommt da jetzt nicht noch Wärme, die da abgestrahlt wird, oder die als, was ist denn mit der heißen Luft und so? Und gesagt, ja, damit trocknen wir noch Holz, kommen Sie mal mit. Bin ich noch damit gegangen, hatte zwei verschiedene Holztrocknungsanlagen, wo dann irgendwie Stückholz und so Holzschnitzel getrocknet werden, irgendwie immer in 8-Tage-Zyklen, hat er mir gezeigt, bin ich in alles reingegangen, das war total cool, konnte so die Hand hier drauflegen, so, gucken Sie mal, hier ist warm hier in dem Rohr und hier oben wird's kalt, da merken Sie, da ist keine Brühe mehr drin, so, ah ja, interessant, das war echt spannend und ja, wie gesagt, 1,5 Stunden hat er mir das gezeigt, also konnte man echt viel erleben.
Und ja, das ist cool. Ich meine, man merkt ja auch, der brennt irgendwie dafür.
Total.
Und diese Anlagen sind ja auch ziemlich sophisticated. Also ich finde das dann, total. Hätte ich auch Spaß dran gehabt, glaube ich.
Also super durchdacht auch, gell? Also so habe ich gesagt, ja, und was habe ich gesagt, was ist denn, wenn jetzt der Motor ausfällt? Sitzen die da, also haben die Leute es dann kalt oder die da in Hepdil wohnen? Also, nee, dann können wir das Methan auch noch wir haben auch noch eine Gasheizung und da können wir unser Methan dann in der Gasheizung verbrennen und können die praktisch beheizen. Weil normalerweise kriegen die eben nicht das Methan verbrannt, sondern die kriegen praktisch die Abwärme von dem Motor, der den Strom erzeugt. Mhm. Also die kriegen also praktisch den Reibungswärme im Endeffekt, gell?
Ja, klar, und du musst ja auch, also wenn er sagt, die werden abgeschaltet, wenn jetzt genau. Irgendwie zu viel anderer Strom im Netz ist,
dann genau, kann, dafür
können,
sorgen, dass
können die es ja auch nicht kalt haben, also musst du ja auch in irgendeiner Form noch eine Alternative, im Zweifel ist da halt irgendwo noch ein Heizelement, wo man herkömmlich Wärme aus Strom macht.
Aus Methan, weil das wird ja dauernd produziert.
Ja,
das
genau.
Ja, nee, also war echt spannend und ich habe dann ja auch gesagt, es tut mir jetzt echt leid, dass ich Ihnen hier ihre Zeit stehle. Und nein, das ist ja auch wichtig, dass die Leute das ist ja auch eine Öffentlichkeitsarbeit, ist ja immer gut, wenn es Leute interessiert. Hat er von so einer Frau erzählt, die so eine Ornithologin, die immer gerne bei ihnen auch im Betrieb rumgelaufen ist, weil da besonders viele Vögel immer waren, weil da eben Futter ist, gell? Also da ist halt gehäckselter Mais und sowas, die extra anbauen. Also im Endeffekt ist es ein Bauer, der seine Felder eben darauf spezialisiert hat, der nennt es Futter für seine Maschine, also für seine Methanproduktionsmaschine. Und den Dünger benutzt er zum großen Teil eben auch aus dem, was hinten rauskommt. Also das, was hinten rauskommt, benutzt er eben als Dünger, gell? Also es ist halt so ein Kreislauf im Endeffekt. Mhm. Natürlich kein vollkommen geschlossenes System, ist klar, aber auf jeden Fall, diese Ornithologin kam immer extra, weil da besonders viele Vögel waren, weil die halt da was zu essen gekriegt haben und Vögel ja momentan auch das Problem haben, dass sie nicht mehr so viel finden, ja? Also durch die Art von Landwirtschaft, die momentan betrieben wird, ist halt dieses Futterangebot für Wildvögel ist ja, also deswegen gibt's ja auch die Diskussion, ob man vielleicht Vögel doch das ganze Jahr füttern sollte. Ja, gibt's ja die Philosophie. Und die kam jahrelang dahin und dann irgendwann kam er mit ihr ins Gespräch und die hatte halt, oder da hat er halt gemerkt, dass die, obwohl sie jahrelang in seinem Betrieb war, gar nicht wusste, dass er auch Strom produziert. Und die hat dann so gesagt, weil sie machen doch nur Wärme oder sowas. Und oder irgendwie sowas, wäre ja gut, wenn sie auch Strom produzieren würden oder irgendwie sowas. Und da hat er dann ihr erstmal den Betrieb gezeigt und hat ihr klar gemacht, dass das sein Hauptincome ist, ja, dass es in erster Linie darum geht, dass das ein Stromkraftwerk ist. Und ja, da wird auch ein bisschen Fernwärme gemacht, ja, aber in erster Linie ist das einfach ein Stromkraftwerk. Und dass eben das, dass ihm das wichtig ist, dass die Leute das kapieren, das ist, ich meine, das stimmt auch. Es war mir auch nicht so Ich meine, ja, es war mir klar, dass die Strom produzieren, aber was das damit genau auf sich hat und was die Vor- und Nachteile sind und keine Ahnung.
Das ist schon. Du siehst halt nicht wie bei irgendwie einem, weiß ich nicht, so einem kleinen Blockheizkraftwerk oder so, wo dann, oder irgendwas Größerem, wo dann eine Hochspannungsleitung weggeht oder so, sondern das steht da halt einfach so, da sind so ein paar Dinger mit Folie oben drauf und.
Genau. Ja, ist irgendwas Landwirtschaftliches.
Ja, genau, so. Da ist irgendwie,
weiß nicht. Da modert Scheiße drin.
Der Mais drunter, genau.
Modert, keine Ahnung.
Genau, oder ja. Futtersilo.
Ja, genau.
Genau.
Also es ist echt faszinierend und wirklich ein
lustig ist, dass er das als Öffentlichkeitsarbeit betreibt und für ihn sieht es in dem Augenblick so aus, als ob er das einer Person erzählt. Faktisch hat er das aber einem Podcaster erzählt, der das ein paar Tage später im Podcast reintritt, ohne es zu wissen. Eigentlich hat er mehr Öffentlichkeitsarbeit gemacht, als er gedacht hat.
Ja, genau. Stimmt. Muss ich eigentlich mal darauf hinweisen. Das ist eigentlich eine gute Idee. Fand ich echt cool. Und ja, auch eben hat er mir eben so klar gemacht, das war mir auch nicht klar, wie die, also wie viel Strom da gemacht wird und so auch in Relation. Also ich habe ja auf meinem Dach diese 6 kW, die ist ja eine 10 kW Anlage, gell? Da wurden wir ja neulich verbessert, dass man die jetzt auch aufbohren kann auf 10 kW.
Genau, Stefan hat eine 0,6 kW Anlage.
Ja, ich habe mich mal informiert, bin da aber noch nicht ganz am Ende. Mein momentaner Erkenntnisstand, bitte korrigiert mich, wenn das anders ist, ist, dass dieses Aufbohren bei 10 kW nicht geht, dass das nur bis 6 kW geht. Was natürlich dann, womit ich mit Zitronen gehandelt habe dann. Aber egal, wie auch immer. Also bei mir ist eben theoretisch 10 kW möglich, aber eben nur, wenn die Sonne halt voll scheint, gell? Und wenn es aufgebohrt wäre, also in Wirklichkeit halt nur 6,5 oder so. Und der hat, ist das jetzt Blödsinn erzähle? Ich glaube 800 kW, sowas in dem Dreh. Aber die, oder 400? 400 oder 800, ich weiß nicht mehr genau. Also Größenordnung, ja. Und aber die laufen halt dauernd, gell? Also es läuft halt 24 Stunden, laufen da halt. Ich glaube, es waren 845, wenn mich nicht alles täuscht. Und in Sichtweite ist halt so ein Windrad. Und da habe ich gesagt, ja, was bringt denn so ein Windrad eigentlich? Ich habe überhaupt keine Ahnung, was so ein Windrad bringt. Und er hat gemeint, ja, die bringt 2 Gigawatt. Also ist schon Größenordnung mehr. Aber halt nur, wenn der Wind halt auch geht, gell? Und wenn halt der Wind nicht geht, dann, also er bringt es halt 24 Stunden. So, läuft durch. Außer er wird halt runtergeregelt, klar. Das ist schon faszinierend, gell? Also wie viel Strom da produziert wird oder auch wie wenig. Das kann man ja so oder so sehen, gell? Ist halt nicht
wie ein Atomkraftwerk. Ich finde es bei einem Windrad halt auch immer krass, wie, also wenn man sich das vorstellt, gell, manchmal hast du auch so Wind, den du am Boden fast nicht spürst. Oder du nimmst es nur als eine leichte Brise wahr und dieses riesige Ding dreht sich aber trotzdem. Ja. Und dann weißt du halt, wie viel Strom da rauskommt, wie viel Kraft das auch einfach sein muss, bis sich so ein riesiges Teil mal überhaupt in Bewegung setzt. Und also wenn ich in meinem Auto, Elektroauto mit 100 kW Bremsleistung, ist ja so, oder sagen wir mal 50 oder 80 kW Bremse, also so das Volle, was mein Auto so mit nur Strom, mit Strombremse verzögern kann quasi, wo es dann so irgendwas zwischen 50 und 100 kW Strom produziert durch seine Bremsleistung, wenn man dann merkt, wie sich das anfühlt. Und dann weiß man halt, das Auto wiegt irgendwie 1,8 Tonnen und es rollt hier gerade so lang mit 100 km/h und dann spürst du so diese Bremsleistung, also du kannst dir ungefähr vorstellen, wie viel wenn ich diese Bremsleistung jetzt mit meiner eigenen Hand aufbringen sollte, dieses Auto zum Stehen zu bringen, kann ich mir ungefähr vorstellen, wie viel Kraft da gerade umgesetzt wird. Also es würde mich einfach stumpf über den Haufen fahren und tot wäre ich. Man hat so ein Gefühl dafür, wie viel Gewicht da in Bewegung ist und wie viel das gerade langsamer wird und wie sich das anfühlt, wie die Bremsleistung ist. Aber das ist so weit davon entfernt von dem, was, also so vernichtend wenig im Vergleich zu dem, was so ein Windrad macht. Dann merkst du erstmal, wie viel Energie in diesem Wind drinsteckt. Und dann stehen da einfach so 20 Dinger auf dem Feld.
Ja.
Hast du dich mal unter so ein Windrad gestellt, wenn das voll läuft, wie sich das anhört? Also du hörst allein schon an dem Geräusch, dass da Kraft dabei ist. Es ist ja, stimmt, nicht wahnsinnig laut, aber das Geräusch macht irgendwie, das klingt potent auf eine Art.
Ich finde ja diese Windräder-Diskussion, die wir gerade in Bayern ja unheimlich haben, finde ich ja absolut albern. Weil da ja immer so, die wollen ja alle die Windräder nicht haben. Ne? Wir haben ja in Bayern auch diese absurde Regel, ne? Diese 10-mal Höhe, keine Ahnung, wie auch immer. 10-mal Höhe im Radius darf kein Windrad stehen oder sowas. Nee, darf keine Bevölkerung wohnen oder sowas. Und das Argument ist ja immer so, ja nee, das ist so hässlich und wir wollen das nicht haben und also jetzt mal von diesen ganzen Esoterikern abgesehen, die von irgendwie Ultraschall, Mikroschall, wie auch immer.
Infraschall, keine
Ahnung, Infraschall, was für ein Scheißdreck, ja. Von denen mal abgesehen, meistens geht's ja wirklich, und da bis hin zu meinen Eltern, ja, die so sagen so, ja nee, oh, das ist so ungewohnt, so hässlich und sowas. Wo wir denken so, das ist eine reine Gewohnheit. Also so, dass im Wald, ja, bei uns im Odenwald, oben am Odenwaldkamm stehen halt so Windräder. Ich finde die eigentlich ganz hübsch.
Ja.
Die stehen halt da auf dem Odenwaldkamm. Ja, ist doch nett. Warum muss man das dann als hässlich definieren? Nur
dann
weil
aber
die
nach Holland fahren und die Windmühlen schön finden.
Ja, genau. Das ist absurd, oder? Das ist völlig absurd. Und dann aber keinen Anstoß daran haben, dass überall Straßen sind, die auch die Landschaft zerschneiden. Wo ich sage, ja, also,
dass wir jetzt in Lützerath ganze Dörfer.
Ja, darüber brauchen wir eh nicht reden.
Nee, aber du gehst hin und baggerst ein Dorf weg, siedelst also die ganze Bevölkerung um, baggerst das Dorf weg und dann noch 100 Meter Erde drunter. Ist noch keiner?
Nur um dann etwas verbrennen zu können, was dafür sorgt, dass wir unsere Verträge nicht einhalten können hinsichtlich der Klimaplanung.
Das mal außen vor gelassen, aber das Konzept, wir machen ein Dorf, was da ist, wo Leute wohnen, das machen wir nicht nur, da stellen wir nicht nur was Hässliches hin, was die Leute vielleicht ein bisschen ärgert, weil sie das nicht schön finden, sondern wir machen das Ganze, wir zwangsumsiedeln die komplett und baggern ihr gesamtes Dorf weg, um da irgendwas mit Energie hinzumachen.
Ein absurd riesiges, hässliches Loch.
Lassen wir das mal weg, wir machen irgendwas, der Grund ist irgendwas mit Energie. Und, aber auf die Idee zu sagen, wir könnten ja mal in Bayern irgendwo auf einem schönen Hügel, wo der Wind ganz gut bläst, einfach mal so zwei Dörfer wegbaggern, um da alles voller Windräder zu stellen. Diese Vorstellung, die ist so vollkommen absurd, dass jemand...
Also dann haben wir auch mit der 10H-Regel kein Problem mehr.
Aber
die Dörfer sind dann ja weg.
Die Dörfer sind dann ja weg. Auf die Idee kommt keiner. Das ist so vollkommen absurd. Aber wegen Braunkohle, natürlich, ja, müssen wir das Dorf wegbaggern. Das geht ja nicht anders.
Ja, also, genau.
What?
Ja, genau. So sind sie, die Bayern. Ist halt leider so.
Ja.
Ja, das hat er dann auch gesagt, so mit den Windrädern, nee, ist doch kein Problem. Ich meine, wenn die Windräder stören, wir können ja mal ein Atomkraftwerk hier hinstellen, mal gucken, ob ihnen das besser gefällt.
Ja, genau.
Ich sag, ja, hast du recht.
Genau.
So, ja.
Jetzt geht ja auch auf Twitter gerade so ein bisschen schön, oder ja, auf Mastodon hoffentlich auch, das Meme rum, wo dann so Fotos von diesen riesigen Braunkohlebaggern in diesen Mondlandschaften drin ist und so, und wo dann eine Bildunterschrift dann irgendwie steht. Ein so schönes Foto, wenn nur die Windräder im Hintergrund nicht alles verschandeln würden.
Ja, also das mit den Windrädern, das kapiere ich auch wirklich gar nicht.
Nee. Also was ich verstehe, Infraschall ist natürlich Bullshit, gell? Also eine Autofahrt und du hast so viel Infraschall, wie du an so einem Windrad in 2 Jahren nicht einsammelst. Aber unabhängig davon, also direkt drunter ein Haus hinstellen und da drin wohnen, also das Geräusch, die machen Geräusche,
ja,
das ist nicht.
Muss man ja nicht.
Genau, aber,
ja, also,
aber es gibt genügend Stellen, die einfach weit genug weg sind und du musst ja echt nicht weit von so einem Ding weg sein, dass du es nicht mehr hörst.
Ja, oder dass halt der Straßenverkehr lauter ist.
Genau, exakt.
Also, und das ist ja das, worum es dann am Ende geht, gell? Dass also irgendwas anderes lauter ist. Also von daher, oder meine Luftwärmepumpe, die ich draußen vor dem Haus stehen habe. Nee, das ist einfach Quatsch. Und dann noch dieser Quatsch mit den Vögeln, die dagegen fliegen, oder mit den Fledermäusen, die dagegen fliegen. Ne? Wenn du das halt dann mal ins Verhältnis setzt zu den Vögeln, die gegen Fensterscheiben fliegen oder die von Katzen gefressen werden.
Ja, oder halt dem berühmten Vogelschutzkonzept Braunkohlekraftwerk ist auch bestimmt ein Vogelparadies, da oben drüber zu fliegen, kann ich mir gut vorstellen. Aber ja, Fensterscheiben killen, glaube ich, tatsächlich in Deutschland die meisten. Ich glaube, die meisten Vögel.
Ja, ich glaube auch.
Und
da, so Größenordnung mehr als.
Ja, genau.
Als,
da kommt aber niemand auf die Idee zu fordern, dass wir alle unsere Fensterscheiben vermilchglasen müssen, weil wir wollen ja rausgucken. Mhm. Und dafür müssen die Vögel halt sterben. Es geht nicht anders. Wir können, also wir müssen ja rausgucken können. Da haben die Vögel jetzt halt einfach leider Pech gehabt. Und ich klebe mir nicht so einen komischen Adler auf mein Terrassenfenster, weil das verschandelt ja mein Terrassenfenster.
Genau. Und dass ich keine Katze anschaffen würde, nee, das geht auch nicht, weil die will ich ja streicheln.
Genau.
Und dass die halt dann
das ist ja
alle drei Tage einen Vogel frisst. Ja, scheiß drauf.
Das ist Natur.
Ist doch
das ist
egal.
Ja auch niedlich, dass der mir den Vogel vorbeibringt, der möchte mich füttern, der Kater.
Ja, genau.
Nee, also wir sind, Ironie, habt ihr gehört hoffentlich. Ja, also wer jetzt in die Kommentare irgendwas reinschreibt, kriegt er Watschen. Es ist halt so eine Pseudodiskussion.
Ja,
natürlich
ja,
natürlich killen Windräder Vögel, aber jede Art von Energieerzeugung, die wir irgendwie machen oder überhaupt nur unsere pure Anwesenheit, killt irgendwelche Tiere. Wenn ich durch die Stadt.
Der Klimawandel killt halt so viel mehr als nur ein paar Vögel.
Genau.
Also das ist halt.
Wenn du den auch noch mit in die Betrachtung reinnimmst, wird es noch absurder.
Eigentlich müsstest du das.
Natürlich musst du das. Aber unsere pure Anwesenheit von Menschen, also wenn wir nicht irgendwie sagen, wir machen massive Bevölkerungsreduktion, weil wir einfach zu viele Arschlöcher hier sind, die Natur kaputt machen, dann die pure Tatsache, dass wir anwesend sind, macht die Natur kaputt. Wir müssen uns nur fragen, wie wir das am wenigsten tun können.
Genau.
Und Windräder sind definitiv Teil der Lösung und nicht Teil des Problems. Zumindest im Moment nicht. Das kann sich nochmal ändern, wenn wir dann irgendwie das mit der Kernfusion mal hinbekommen haben, dann mag es sein, dass wir die wieder wegbauen, aber.
Also, das mit der Kernfusion, das ist ja das nächste. Don't get me started. Wie habe ich es neulich gehört? Wir haben ja Kernfusionskraftwerke. Wir nutzen ja Kernfusion, indem wir Windkraftwerke
und Solaranlagen.
Und Sonnenkraftwerke, Das sind ja Fusionskraftwerke. Wir haben ja einen Fusionsreaktor da draußen hängen, der scheint halt nur immer am Tag. Und der sorgt dafür, dass wir.
Wir drehen uns immer nur ungünstig weg,
Genau, wir drehen uns ungünstig weg. Aber ja, selbst der Wind, das ist ja den Leuten auch nicht klar.
Ja.
Selbst der Wind ist ja Teil dieses Solarkraftwerks. Warum sollen wir denn selbst unter extremem Energieaufwand und so weiter, selbst eine Fusion herstellen, wenn wir dauernd eine zur Verfügung haben. Das ist so ein Quatsch.
Das würde ich gar nicht mal sagen. Es ist halt nur diese, was mich an der Diskussion nervt, ist, dass die Leute halt die potenzielle Möglichkeit, dass wir das mit der Fusionskraftwerk Sache irgendwann mal in den Griff kriegen, die ja immer 25 Jahre weg ist.
Ja, also genau.
Habe
ich neulich mit meinem Vater auch wieder. Er hat in 30 Jahren gesagt, vor 30 Jahren haben sie das auch schon gesagt.
Nein,
das stimmt gar nicht.
Doch. Ja, aber unabhängig davon, die Tatsache, dass das möglicherweise so ist, dass das mal so kommt und wir aber sehen, dass es so ein Running Gag ist, den wir immer vor uns herschieben.
Wie Linux.
Mag irgendwann mal anders werden und es wäre schön, ich warte auf den Tag, aber bis dahin müssen wir halt trotzdem schon handeln und das ist wie das mit den Wasserstoffautos und so weiter, also das sind immer so Sachen, da hole ich so ein Strohmann-Argument raus, das stelle ich da irgendwo hin, im Wesentlichen um zu rechtfertigen, dass ich jetzt nichts tun muss, das ist immer das, was dann die FDP und die CDU.
Brauchen wir auch nur kurz die Zahlen vergleichen und die Wirkungsgrade und dann ist man am Ende mit der Diskussion schon. Also, aber macht ja keiner, gell? Also
für Schwerindustrie und für LKWs kann das durchaus mal eine Rolle spielen, aber für den normalen Personenkraftverkehr, PKWs
eben nicht.
Ist es völlig absurd. Also völlige Bullshit-Technologie.
Ja.
Ist
halt so ein FDP-Argument, aber
gut. Ja. Gut, sind wir noch ein bisschen politisch geworden zum Ende.
Schön, jetzt ich träg gerade auf.
Ja,
ich trinke den Evermann ordentlich weiter.
Deshalb wollte ich dich einbringen, bevor du wieder irgendwen als Nazi beschimpfst, wo der Karel dann völlig zu Recht nochmal in den Kommentaren.
Nee, der Karel hat es wegen Holland mit mir gehabt, oder?
Nee, aktuell auch wegen Thomas Mann nochmal.
Wurde ich schon wieder gebasht, oh Gott.
Ja, ich glaube, er hatte dann die Korrektursendung zu dem Zeitpunkt, wo er den Kommentar geschrieben hat, wohl noch nicht gehört. Im Nachhinein nochmal kommentiert, als er es dann gehört hat.
Sehr schön.
Aber du hast natürlich recht, Karel. Christoph war betrunken und hat sich entschuldigt.
Hab dummes Zeug geredet, so wie ich das halt mache, immer gegen Ende der Sendung.
Ja, sehr gut. Ich habe jetzt hier die ganze Zeit auf das Google Maps Bild von deiner Biogasanlage geguckt, damit ich auch weiß, worüber du redest.
Na schön.
Genau. Ich muss noch einen Film vorschlagen für die kommende Woche, bevor wir uns
sind wir soweit schon?
Ich denke, ja.
Dann nimm dich mal die 3 Stunden voll, ich bitte dich. Ah, ja, wenn komm. Wir aufnehmen, ist doch normalerweise...
Ich glaube, wir sind in einem ordentlichen Ritt durch verschiedene Themen durchgeschossen. Ja,
eine Sache wollte ich dich noch fragen, ja, bevor bitte. Wir jetzt hier das Ding zu machen. Weil du hast nämlich vorne sowas angeteased, da dachte ich, da muss ich dich noch fragen. Und zwar, du hast gesagt, diese fünf Symbole, die man auf der Dauerstartleiste unten hat in deinem Handy.
Ach so, ja.
Welche hast du denn da?
Es sind 4 beim iPhone. Okay. Was habe ich da? Ich mach's kurz auf. Es ist Ivory, also dieser Mastodon-Client an der Stelle, wo früher der Twitter-Client war. Daneben Signal als mein Hauptmessenger, mit dem ich mit meinem Bruder, meiner Frau und Stefan, nur mit dir nicht. Aber
ja, ich habe Signal, du kannst mit mir.
Okay, dann schreibe ich dir ab sofort auch immer über Signal.
Ja, mach das.
Kommuniziere, dann...
Obwohl bei uns, wir nennen es ja Signal.
Okay, dann nennen wir das ab sofort Signal. Dann Safari, also den Browser. Einfach weil Browser braucht man immer. Und dann als 4. mein Podcast-Client, Overcast.
Ah, okay. Also ich habe tatsächlich die Telefon-App.
Gottes Willen, ist da gleich rausgeflogen.
Dann habe ich auch einen Browser, den Standard, ich weiß gar nicht, wie der heißt bei Android, den Browser halt.
Ja.
Dann habe ich WhatsApp als meinen Standard-Dings, ja. Ich bin halt mehr Straße als du oder mehr Masse.
Okay.
Ja, so. Dann habe ich Maps. Das brauchst du das nicht? Ich brauche das dauernd.
Ja, brauche ich auch gelegentlich, ist tatsächlich aber bei mir nicht mal es ist auf der ersten Seite, aber es ist in einem Ordner. Also,
okay.
Zusammen.
Und dann habe ich eins, was wahrscheinlich zusammen mit allen anderen Google-Dingern, oder ist es bei dir gar nicht Google? Bei dir ist es nicht Google, ne?
Ich habe auch Google Maps drauf, aber es ist dann in einem Ordner zusammen mit anderen Karten-Apps, die irgendwie, also spezielle Navigationssoftware für Elektroautos, Better Route Planner zum Beispiel, dann die Apple-Karten-Maps, dann Waze. Also ich habe da so alles, was irgendwie Karte und Navi ist, in einem Ordner zusammen.
Und dann als 5. habe ich eins, was immer wieder wechselt, weil da bin ich irgendwie nicht glücklich mit. Und da hatte ich schon Netflix und da hatte ich auch schon die Lidl-App, die Lidl-Plus-App. Und momentan habe ich da YouTube, weil ich das momentan häufiger schaue. Wahrscheinlich ist da bald TikTok oder so. mal gucken.
So ein Decline into...
ja, genau. Das ist was gerade der heiße Scheiß ist. Jetzt gerade YouTube, weil ich bin ja immer... Up-to-date minus 10 Jahre so ungefähr.
Okay, YouTube ist bei mir ist auf der 2. Seite in einem Ordner, der Video heißt und da ist auch Netflix und so drin. Ja, war das vor kurzem
bei mir auch so im Google-Ordner oder was ist das? Oder nee, was ist das für ein Ordner, wo Dings dazugehört?
Also ich habe mir meine Ordner alle selber angelegt und selbst kategorisiert und bei mir heißt der Ordner Video und da ist das drin. Da ist dann auch Prime Video drin und Netflix und Disney Plus aber auch so Sachen, wie wer streamt es und die Vimeo-App und lauter so Sachen.
Bei mir ist ein Ordner, der heißt Google. Da ist Docs, Chrome, Google, Gmail, YouTube und Fotos drin.
Ja, das wäre mir Thema. Also Google ist da als Thema natürlich eine Klammer, aber die fände ich ja völlig falsch. Also wieso sollte Google Maps mit Google Docs in einem Ordner sein? Die haben ja nichts miteinander zu tun in dem Sinne.
Ja, Maps ist da bei mir nicht drin, weil Maps ist ja bei mir nichts. Ja. Ich habe solche Ordner, so wie du sie genannt hast, so Customized, habe ich nur auf dem ersten Schirm. Da habe ich eine für Einkaufen, wo halt alles, was irgendwie mit Einkaufen zu tun hat. Und eins mit Kontakt, wo dann eben Signal und Messengers und Messenger und Slack und E-Mails und auch Twitter drin ist.
Twitter lebt jetzt bei mir in einem Ordner namens Social. Also da ist der dysfunktionale Tweetbot drin, weil ich mich noch nicht durchringen konnte, ihn zu löschen. Vielleicht kommt ja doch nochmal irgendwann.
Du kannst den Ordner auch Nostalgie nennen.
Ja, nee, da sind dann auch noch so Sachen wie Foursquare und ich weiß nicht was, Swarm, TikTok lebt da drin, BeReal unter anderem, TimeHop.
BeReal ist bei mir auf der 2. Seite, also nicht in einem Ordner, auf der Seite einfach. Nee, auf der 3. Seite sehe ich gerade.
Ja, ist bei mir
auf der 2. Seite sind ja fast nur so Telefonsachen, wo ich schnell jemanden anrufen kann.
BeReal war bis vor kurzem noch so irgendwie auf Seite 6 oder so, wo es sich hin installiert hat. Also
ich
so, hat sich so hinten dran sortiert und dann habe ich irgendwann jetzt neulich nochmal so einen Aufräumrappel gekriegt und da ist es dann auf die 1. Seite in den Social-Ordner gewandert.
Ja, eigentlich gehört es da rein, du hast recht. Ich glaube, da mache ich es auch mal hin. Ja. Stimmt, das gehört eigentlich in den Kontakt des Dings.
Genau.
Ja, man braucht es ja jeden Tag. Also man kann es eigentlich auch unten in die Leiste machen.
Ja gut, aber meistens klicke ich eher auf die Notification drauf. Wenn es jetzt sagt, hier, ja, jetzt stimmt. Dran, dann klicke ich da drauf. Und ja, natürlich, man macht es dann in den folgenden 2 Stunden noch mal ein paar Mal auf, um zu gucken, was die anderen so posten. Mhm. Ist halt die Frage, ob man da die Notifications angelassen hat oder nicht.
Die habe ich natürlich an.
Ja, habe ich auch. Aber
so, wenn man so wenig Freunde hat wie ich, ist das kein Problem. Genau.
Ja, also es ist dieser Kampf um die erste Seite und wie die organisiert ist oder so, den kämpfe ich auch immer wieder alle paar, ja, weiß ich, Monate ist vielleicht falsch, alle halbe, dreiviertel Jahr oder einmal im Jahr oder irgendwie so in der Größenordnung, kämpfe ich den auch immer wieder mal nochmal neu und entdecke neue Ideen, wie ich diese Ordnerstrukturen zusammensortieren kann. Da hatte ich mal so einen Rappel und dachte, auf der ersten Seite darf gar kein Ordner sein, da müssen es nur direkt anklickbare Icons sein, da bin ich mittlerweile wieder von weg. Und diese 4 Plätze unten im Dock sind natürlich sozusagen am heißesten umkämpft, aber bei mir eigentlich auch am stabilsten. Also da ändert sich am wenigsten, dass da jetzt...
Ja, bis auf diesen einen ist es bei mir auch stabil, aber der eine wechselt immer.
Ja, den 5. habe ich ja nicht, bei mir sind es die anderen 4, die bleiben. genau, und ja, so Foto-App und Kamera-App auf der ersten Seite natürlich auf jeden Fall ohne...
Nee, das habe ich ja gar nicht, also weil Foto-App, ich habe jetzt so ein... Wenn man bei mir den An-Knopf an der Seite vom Handy 2-mal drückt, dann geht die Foto-App an.
Ja, das ist so ein Shortcut, also gibt es so beim iPhone Shortcut schon auch. Trotzdem habe ich die Foto-App auf der ersten Seite, weil hin und wieder will ich fotografieren und das Ding ist schon an und dann mache ich das über diesen Link. Und natürlich die App, wo die Fotos anschaust, also die Library.
Die habe ich auch auf der ersten Seite.
Die muss da auch sein, ja.
Ja, das stimmt. Ja, auf der ersten Seite habe ich schon einiges. Also Netflix zum Beispiel habe ich auch auf der ersten Seite und Instagram.
Instagram ja, Netflix nein. Aber ich schaue auch ehrlich gesagt wenig Netflix auf dem Handy. Also das ist so ein, ich weiß, du machst das Netflix, viel, aber ja, bei mir findet das
fast. Das ist auch ein heißer statt. Kandidat unten in die Leiste zu geraten.
Oh Gott, nein.
Ja, ja, doch, doch.
Das also Netflix auf, echt viel. Netflix auf dem Handy habe ich heute tatsächlich einmal aufgemacht, um zu schauen, was ich eventuell wählen könnte heute als Film. Aber das letzte Mal, dass ich da wirklich was angeschaut habe, ist mit Sicherheit Monate her. Also auf dem Handy.
Ich habe diesen ganzen Tennisfilm habe ich auf dem Handy geschaut.
Nee, aber das Thema hatten wir schon oft. Da kommen wir nicht zusammen. Ja, nee, für Filme brauche ich mindestens einen Laptop-Screen oder wenigstens ein großes iPad.
Nee. Muss nur lange genug rangehen.
Ja, ich weiß, aber nein.
Ich habe die IMDb-App auf der ersten Seite.
Nee, ist auf der zweiten Seite bei mir.
Taschenrechner habe ich auf der ersten Seite.
Na, gibt es einen Shortcut im Control Center für.
Seek, das ist diese Pflanzenbestimmung-App.
Ja, habe ich gelöscht.
Dann habe ich meine Renault-App, wo ich dem Auto sagen kann, ob es laden soll oder nicht.
Ja, Auto, die App benutze ich tatsächlich oft und die ist wahrscheinlich bei mir falsch platziert. Ist auf der 3. Seite in dem Ordner Auto. Das ist zu hart weit weg, aber ich habe noch keinen besseren Ort gefunden.
Erste Seite. Dann Letterboxd habe ich auf der ersten Seite.
Nee, zweite oder 3. Seite Ordner Web-Services.
Ja, dann die Galerie. Facebook habe ich immer noch auf der ersten Seite.
Nein, Gottes Willen, habe ich gelöscht, ja. Habe ich nicht mehr drauf, schon lange nicht mehr drauf. Benutze ich über den Browser.
Und dann habe ich so einen Knopf für meine Podcast-App, aber nicht die Podcast-App selbst, die habe ich auf der 2. Seite, sondern nur so einen Knopf, so einen Play-Knopf, wo ich praktisch einfach, dass es einfach weiterläuft.
Ja, das ist praktisch.
Ja. Und Amazon Music. Und das war's.
Und dann halt die normale Music-App von Apple, weil ich ja Apple Music-Abonnent auch bin, die ist auch auf der ersten Seite, auch ohne Ordner. Dann die Home-App natürlich für Smart-Home-Steuerung.
Ah, okay.
Meine Reminders-App.
Was ist das?
Taskliste. Also Aufgaben. Abhakbare To-Do-Liste.
So was Ähnliches habe ich auf der 3. Seite. Einkaufszettel.
Und E-Mail natürlich. Und Kalender. E-Mail
habe ich in Kontakte im Ordner.
Nee, E-Mail habe ich tatsächlich so.
Kalender benutze ich nicht auf dem Handy?
Er benutze ich recht viel, auch mit meiner Frau geteilte Kalender, um irgendwie Überblick zu behalten, wann welches Kind irgendwo wohin gebracht werden muss. Und dann vor allen Dingen, ganz wichtig, mein RSS-Reader. In dem Fall Reader mit 2e, mit denen ich meine ganzen Feeds im Blick behalte. Kontakte-App in meinem Fall ersetzt durch Cardhop, was ich ganz nett finde. Kalender-App ersetzt durch Fantastical, was einfach andere Apps sind, die dieselbe Datenbank benutzen, die ich persönlich ein bisschen angenehmer und schöner finde. Mhm. Die Fitness-App und der Passwortmanager, OnePassword. Vorne auf der vordersten Seite, genau in der Mitte, OnePassword.
Ja, OnePassword habe ich unten rechts, da gibt es dann extra Dings, da gibt's einen extra Knopf für bei Android, der ganz unten, praktisch unter dieser Leiste, über die wir eben gesprochen haben, ist die noch drunter. Mhm. Unten rechts, aber ich kapiere das nicht. Ich glaube, ich muss mir das mal von dir zeigen lassen. Das ist irgendwie nicht richtig bei mir. Also es ist da, aber ich benutze es quasi nicht. Ich bin auch noch zu doof für.
Genau, und dann habe ich noch ein Widget auf der Startseite.
Oh ja, Widgets habe ich auch noch. Klar.
Und das ist so ein Smart Stack, nennt sich das bei iOS. Da kannst du verschiedenste Widgets in einen Stapel stecken. Also an diese Stelle, wo du das Widget hinmachst, entscheidet das Telefon dann, was es dir da jetzt aus deinem Stapel mal anzeigen könnte. Und dann, weiß ich nicht, hat es verschiedene Heuristiken, was du wann brauchen könntest. Oder manchmal einfach nur, was weiß ich, was du am längsten nicht gesehen hast, kommt dann mal wieder als nächstes. Manchmal guckt mich da irgendwie Stefans Tochter an oder so, neulich habe ich euch so ein Bild geschickt. Stefan hatte irgendwann mal ein lustiges Foto von seiner Tochter geschickt. Ich hatte es mir wohl gespeichert und das Telefon sucht es dann irgendwann wieder raus und plötzlich guckst du auf deinen Homescreen und guckt dich irgendwie Stefans Tochter an und nimmst so, ach, das ist ja ein lustiges Bild, klickst an und musste ich euch dann direkt schicken, weil ich es lustig fand, dass es das wieder rausgebracht ist. Auch schon Jahre alt war das Bild.
Ja.
Und manchmal ist da irgendwie, weiß nicht, der Akkustand von meinem Auto zu sehen und manchmal irgendwie, wie viele Schritte ich heute schon gelaufen bin oder wie wenig Wasser ich noch
getrunken habe. Ist ja völlig generisch im Endeffekt. Also das kann ja, ja alles sein.
Du legst ja selber fest, was quasi die Optionen sind, aus denen er wählen darf. Und ich habe halt irgendwie, also ich kann es dir ja sagen, ich habe hier, was habe ich drin, warte. Ganz oben Suggestions, da darf die KI selbst aussuchen, was sie anzeigen will. Dann so ein Gesundheitsding mit aktuell gelaufenen Steps und Durchschnitt der letzten Woche. Dann Wetterradarkarten, also so Regenradarkarten. Mein Fitness, der Stand von meinem Fitness-Tracking heute. Wetter von Frankfurt. Kalender, nächste Items und To-Do. Dann dieses Best-of-Fotos-Widget. Kilometerstand vom Auto und auch Akkuladestand. Batterienanzeige von der Uhr, von den AirPods und vom Telefon und der Shortcut zu meiner Auto-App, wo es dann auch noch, wo ich die Heizung und so anmachen kann. Ja, das ja, ist vielleicht das der ist Weg, ja, wie ich meistens an die Auto-App komme, damit ich nicht auf die dritte Seite muss.
Ja, aber das ist ja dann reiner Zufall, ob dann das gerade, was dich interessiert, da angezeigt wird. Das ist ja reine Unterhaltung im Endeffekt, gell?
Ja, es ist so, dass
du dein Handy anmachen kannst und sagen kannst, ich kann jetzt an dieser Stelle gucken, wie voll mein Auto ist zum Beispiel. Weil an der Stelle ist dann irgendwie die Tochter vom Stefan, wie sie ein AirPod im Ohr hat, falsch rum. Ich habe nämlich das Bild gerade angeschaut.
Mit der unteren langen Seite ins Ohr gesteckt hat.
Ja, genau.
Das stimmt. Aber ich betrachte das eher so als über den Tag hinweg nehme ich mein Handy ja, weiß ich nicht, zwischen 10 und 200 Mal in die Hand oder so. Und über den Tag hinweg zeigt es mir da immer mal was anderes an. So, ich werde also jede von diesen Informationen irgendwann am Tag mal irgendwann aufsaugen und drei lustige Bilder gezeigt bekommen.
Ah, okay.
Und das reicht mir dann. Es ist tatsächlich absichtlich so gedacht, dass ich mir denke, ich will da nicht den Schnellzugriff auf irgendwas Spezifisches haben, sondern da scrollen so Sachen vorbei, die nehme ich so zur Kenntnis und dann weiß ich halt so, mein Auto ist halb leer und da ist ein lustiges Foto von meinem Sohn gewesen und übrigens ist das Wetter die nächsten drei Tage ein bisschen scheiße und das reicht mir dann, wenn ich das irgendwie um 16 Uhr aufsauge oder morgens um 9, das ist für den, wenn ich wissen will, wie das Wetter heute zum aus dem Haus gehen ist, morgens, dann gucke ich entweder aus dem Fenster oder ich frage Siri und die sagt mir das dann.
Okay, das benutze ich ja gar nicht. Nee, also ich habe tatsächlich auf meinem Homescreen, also auf meinem Seite 1 Homescreen noch zwei Widgets drauf, nämlich einmal Regenradar, dass ich eben sehen kann, ob gerade Regen kommt und die Wetter-App, also dass ich weiß, wie wird heute und morgen und die nächsten Tage das Wetter, weil nämlich das ich dauernd brauche, weil mein Sohn mich halt morgens, wenn ich gerade dabei bin, Brote zu schmieren, fragt, wie wird das Wetter jetzt gleich oder heute? So eben mit dem Hintergrund, was soll er für eine Jacke anziehen? Wird es regnen, wenn er zur Schule geht und wenn er von der Schule zurückkommt? Oder wird es schneien oder wird es kalt sein? Und dann will er halt sofort eine Antwort haben. Und deswegen habe ich das auf Seite 1, damit ich das immer im Blick habe.
Sehr gut.
So. Ja,
würde ich
ja,
einfach
kommt gleich Regen.
Irgendwo, hallo Siri, mach mal, was ist denn hier los, in die Luft rufen und dann würde mir die das aber auf Englisch erzählen, wenn mein Siri auf Englisch steht und dann würde mein Sohn und Tochter nichts verstehen. Also von daher ja. Alles schwieriger. Aber ich verstehe den Anwendungsfall, den du da hast. Sollte ich vielleicht.
Der wird auch auf dich zukommen.
Ja, natürlich. Der wird ja. Soll ich vielleicht mal ändern.
Weil in einem blödsten Moment, wenn du eigentlich in Eile bist, so, wie wird heute das Wetter? So, keine Ahnung. Guck ja. raus. Ach, es ist dunkel draußen. Mist. Ich glaube, es regnet.
Ja, aber da finde ich dann gerade gut, dass ich das Siri zurufen kann und die mir das dann erzählt.
Ja, das
stimmt. Weil dann
ja, stimmt,
kann
ja.
ich mit den Händen weiter irgendwie meinem Sohn die Schuhe zubinden oder was auch immer ich gerade tue.
Karotten schälen.
Genau.
Ja, immer und, Karotten schälen.
Dann erzählt es, dann redet es halt irgendwo, weiß ich nicht, auf der Anrichte nebendran oder wo ich das Handy gerade hab fallen lassen.
Ja.
Oder wenn man halt so ein Smart Speaker oder so ein AirPod oder so ein Amazon Alexa oder sowas hat, kann man das ja auch einfach in die Landschaft rufen und irgendwer antwortet dann. Irgend so eine besessene AI, die die Weltherrschaft an sich reißen möchte, erzählt einem das dann schon.
Ich habe neulich mit bei Freunden, die Alexa haben, mit Alexa mich unterhalten und festgestellt, dass ich mit den Ergebnissen nicht immer zufrieden war, was die mir erzählen und vor allem halt, wie Fakten erzählen. Ich hatte da das Thema Vögel. Sind Vögel Dinosaurier oder sind Dinosaurier ausgestorben und sowas? Und da erzählt dir halt, je nachdem, wie du die Frage stellst, Alexa erzählt dir halt dies oder jenes, gell? Erzählt dir, ja, Dinosaurier sind ausgestorben oder es sagt, ja, Vögel sind, stammen von Dinosauriern ab oder sowas. Und wenn du die Frage halt anders stellst oder nur so Stichworte, so, ja, ein paar paläontologische Fachbegriffe mit reinflechtest, selbst wenn du ihnen nur Stichworte gibst, ja, Vögel, Dinosaurier, kladistische Einordnung, dann fangen die halt an und sagen, ja, die Vögel werden zu den Dinosauriern gerechnet heutzutage, so. Ja, also, er sagt dir immer was anderes, aber er sagt es dir immer als Fakten. Das ist so,
geil.
Finde ich komisch. Ja,
ja, natürlich.
Also je nachdem, wie du die Frage gestellt hast, sagt nicht so, ja, ist bisschen schwierig, kann man keine klare Antwort drauf geben, sondern die gibt immer klare Antworten, immer völlig, ja, Fakten.
Im Brustton der Überzeugung haut es dir ja, irgendeinen genau. Scheiß um die Ohren.
Und er sagt so, ah, das ist irgendwie nicht so richtig gut. Also, naja. Also hat mich nicht so überzeugt, muss ich sagen.
Ja, das ist halt so dieses Vorgeben, dass sie mehr können als, also dass sie so ja. Das Weltwissen zugänglich machen können. Das funktioniert halt, wenn du so die klassische Frage immer demonstriert wird, irgendwie, wie alt ist der US-Präsident oder wie heißt der oder wann ist der, wo ist der geboren oder irgend sowas. Das beantwortet es dir jedes Mal gleich und jedes Mal richtig. Ja. Aber wie du halt aber so, wenn du mit Fachwissen ja. da versuchst, das ist bei den Chatbots jetzt bei ChatGPT oder so, was wir neulich ja auch erwähnt hatten, ja. nicht viel anders. Du kannst mit unterschiedlich gestellten Fragen das Ding in unterschiedliche Richtungen prügeln.
Und obwohl das Wissen ja hinterlegt ist bei denen, ja, die grundsätzlich hat sie ja Zugang dazu zu wissen, dass die Vögel Dinosaurier sind.
Das ja, aber stell dir das eher, also ich kann das jetzt auch nicht im Detail erklären. Erstens bin ich kein KI-Forscher und zweitens, aber sagen wir mal, mit die Vorstellung kannst du mal, ist vielleicht nicht ganz falsch, wenn du mal an sowas wie Google denkst, ja. Und du ja. nimmst unterschiedliche Suchbegriffe zu demselben Thema, treiben dich zu unterschiedlichen Wissensquellen. Und wenn du die dann vorliest, dann ist das eine Mal eher für und ja, auf sowas hat das Ding natürlich gelernt. Ja, das hat jetzt nicht nur die Wikipedia gefressen, sondern das hat halt so das halbe Internet gefressen, könntest du dir
vorstellen. Ja, aber da würde ich erwarten von dem Gerät, dass es dann sagt so, ja, darauf kann ich keine ganz eindeutige Antwort geben. Oder ja, kann man so oder so sehen. Oder kommt drauf an. Ja,
ja, aber das macht es natürlich nicht, weil es forscht halt in seinem neuronalen Netz dann irgendwie so lange rum, bis es irgendwo den Knoten gefunden hat, wo es dann jetzt mal losreden möchte. Und dann erzählt es das im Brustton der Überzeugung, was es da deduziert hat.
Ja, es zitiert halt dann auch irgendwas. Das ist das Problem, dass er eben nicht verschiedene Quellen nimmt und dann eine eigene Meinung zum Besten gibt, so wie diesen Mensch machen würde, sondern es zitiert halt eine dieser Meinungen. Und da steht dann halt, die Vögel stammen ja, direkt von den Dinosauriern ab. Oder
da sind sie, unterschiedlich. Also da ist eher so ein sowas wie die, wie Siri oder so, würde da glaube ich, also Siri zum Beispiel hat halt Anbindung an Wikipedia und sowas, gell? Da gibt's ja auch so strukturierte Zugangswege wie Wikidata, wo halt das so ein bisschen mehr maschinenlesbar dargestellt ist, das Wissen, und nicht so, also ist auch für Menschen lesbar, aber es hat halt mehr so eine strukturierte Zugänglichkeit. Und da ist halt klar, wenn es irgendwie nachschlagen will, wann ist Agatha Christie geboren, dann guckt es da rein und dann findet es da eine definierte Antwort und die pustet es dann raus. Also für so eine Anfrage würde es wahrscheinlich jetzt nicht irgendwie ein neuronales Netz hat halb Internet gefressen und gucken, was auf die Frage, wann Agatha Christie geboren ist, da rauskommt, sondern das redigiert man dann schon direkt an die Wikipedia-Daten und dann beantwortet man das. Mhm. Wohingegen ChatGPT, da wüsste ich jetzt nicht, der hat halt einen Haufen Daten gelernt und da drin wird er vielleicht das Geburtsdatum von Agatha Christie finden. Vielleicht erzählt er dir aber noch einen Schwank aus ihrer Jugend, also das weiß ich nicht genau. Und klar, wenn es dann um Meinung und so Zeugs geht, dann wird es halt spannend.
Ja.
Ja.
Ja, und eben auch so Fachwissen, wo es dann, was dann aktualisiert wird. Und wenn er mir dann halt die Meinung oder den Stand des Fachwissens erzählt, der aber veraltet ist. Obwohl er schon die neuen Daten hat von, ja, also es, weil du kannst ja zum Beispiel, es gibt eben irgendein Thema, wo du, wo es eine gesicherte Fachmeinung dazu gibt, ja. Zum Beispiel jetzt die Sache mit den Dinosauriern und Vögeln, ja. So, wo eben über Jahrzehnte hinweg die Meinung war, die Vögel sind aus den Dinosauriern entstanden. Und das halt so überall publiziert von allen, bla bla bla. Und das ist halt dann ganz groß in der Wahrnehmung der KI. Ja, klar. Und danach, also jetzt sind wir halt auf dem Stand, dass wir uns einig sind in der Fachwelt, dass Vögel Dinosaurier sind. Und nicht davon abstammen. Sondern die sind halt Dinosaurier. Aber dass wir uns alle einig sind, ist halt noch nicht so groß wie dieser Block davor. Und deswegen nimmt die KI das halt so wahr, dass es halt mindestens gleichwertig ist, beziehungsweise eigentlich dieser Block, der eigentlich veraltet ist, noch überwiegt. Also hat es einfach diese zeitliche Komponente, hat es halt nicht kapiert. Dass halt die Wissenschaft weiter ist mittlerweile. Ja.
Ja.
Das kann die KI nicht leisten.
Also ich habe gerade ChatGPT gefragt, wann Agatha Christie geboren ist und es behauptet, es wäre der 15. September 1890 gewesen.
Könnte sein.
Ich weiß jetzt nicht, ob das stimmt, aber es hat zumindest sofort eine Antwort gehabt.
Frag ihn doch mal, ob Vögel Dinosaurier sind.
Okay, are birds dinosaurs? Es denkt. Live ChatGPT ist immer gut. Birds are living descendants of a group of dinosaurs called theropod dinosaurs. The theropod include the velociraptors, T-Rex and the ancestors of birds, the feathered dinos. Birds evolved from theropod dinosaurs during the Jurassic period around 150 to 200 million years ago. So yes, birds are considered as dinosaurs.
Ah, oh, okay. Na gut, kann ich mitleben.
Ja. Also ChatGPT antwortet dann nicht nur mit einem, also da kriegst du gleich so einen ganzen Absatz hingeknallt.
Am Anfang habe ich gedacht, sie biegen falsch ab, aber am Ende haben sie es eingefangen, ja, okay, ja. Gut.
Hat es sich selbst eingefangen, genau.
Ja.
Also mit ChatGPT rumspielen macht schon Spaß, du kriegst natürlich auch dazu, dass es irgendwie Bullshit redet, aber oft neigt es so zu so schwafeligen Antworten, also wenn du es so mit konkreten Aufgaben betraust, so finde mal hier eine Lösung für irgendwas, was so eine Textaufgabe ist, wo jetzt auch nicht irgendwie mathematisch eine Formel rauszulesen ist aus dem Text und dann irgendwie ein Ergebnis rauskommt, dass irgendwie 180 km/h das Ergebnis ist oder so, sondern sowas, wo auch die Antwort Prosa ist, dann neigt es dazu, sehr schwafelig zu werden und manchmal so um heißen Brei rumzureden. Aber manchmal kommen auch Sachen raus, die hauen dich einfach um. Und du denkst so, krass, wie geht das? Wie kann es sein, dass es darauf so gut antwortet? Es ist, also manchmal ist es wirklich faszinierend. Lohnt sich damit rumzuspielen, ist ein sehr tolles Tool.
Der Fabian von Sekta hat ja neulich eine Folge gemacht.
Die konnte ich nicht zu Ende hören. Die war mir auch zu schwafelig, ja.
Das war schlimm. Wo er diesen Chatbot geinterviewt hat und dem vorher gesagt hatte, so hier, du bist jetzt ein Sektenführer und musst so antworten. Und es war furchtbar schwafelig. Ja. Ich konnte es auch nicht zu Ende hören, nee.
Nee, habe ich weggelassen. Also die habe ich tatsächlich vorgezogen, weil die hat mich echt interessiert. Ja, als ich gesehen habe, dass die kam, habe ich die in meiner 500 Podcast-Tiefen-Liste habe ich die nach oben gezogen und habe sie dann aber abgebrochen. Das konnte ich nicht zu Ende.
Nee, vor allem, weil die dann halt immer so Allgemeinplätze von sich, so Esoterik-Scheiß.
Und auch immer wieder das Gleiche. So, wir legen Wert auf Folgendes. Wir sind ja der Meinung, dass das und das und dann immer wieder andere Varianten davon, wie es...
Genau, wir erreichen eine höhere Geistebene mit Meditation, bla bla bla.
Genau. Aber es ist trotzdem faszinierend, dass du das Ding, das da reinquatschen kannst, sich wie ein Sektenführer zu verhalten und danach nur noch Antworten zu geben, als wäre das Teil ein Sektenführer. Überhaupt,
das ist tatsächlich auch glaubhaft.
Ja.
Weil genau das Scheiß geben Sektenführer ja auch von sich.
Ja, also. Aber wirklich, echt, das ist auch schon Hammer, dass du dir eine AI quasi diktieren kannst, welche Rolle sie spielen soll, dass sie in eine Rolle schlüpfen soll. Also das alleine hätte ich vor einem halben Jahr, wenn du mir gesagt hättest, das kommt nächste Woche auf den Markt, eine AI, der du sagst, benimm dich mal wie das und das oder tu mal so als ob und die macht das dann, da hätte ich gesagt, ja, träum weiter. Also das ist
ja,
schon...
Der Fabian ja auch gesagt hat, dass die zum Teil dann aus der Rolle gefallen ist und dann auch so gesagt hat, so, ja, nee, normalerweise, also eigentlich finde ich das ja völlig okay, dass jeder so denkt, wie er so, aber also, dass er die Chat-App dann auch wieder auf Linie bringen
ja,
musste.
Ja, aber dass das überhaupt zwischendurch funktioniert, also ja, klar. Überhaupt, das ist schon echt Wahnsinn.
Ja.
Ja. Ich gucke jetzt noch kurz nach, ob Agatha Christie wirklich an diesem Tag geboren wurde. Dafür nehme ich die unbetrübliche Quelle Wikipedia, die man natürlich auch nicht immer glauben sollte. Ja, aber laut Wikipedia
stimmt das. Ja, das stimmt schon. Ja.
Genau.
Ja,
die Wikipedia zu lernen ist dann aber auch einfach irgendwie. Ne? Sagt der keine Ahnung von KI hat. Genau, also dann jetzt, glaube ich.
Was wir noch wissen müssen, ist, was schauen wir für nächste Woche?
Genau, ich wollte auch zu diesem Thema zurückkehren.
3:10.
Du wolltest es einfach, das hat schon in der Vorbesprechung, habe ich auf die Themenliste geguckt, da stand übrigens die letzten 5 Kapitelmarken standen nicht auf unserer Themenliste, die sind alle spontan gekommen.
Klar.
Und da habe ich noch zu Christoph gesagt, wir brauchen noch irgendwie, was haben wir denn noch so gesehen oder erlebt, das ist doch hier sonst zu wenig. Und er so, glaubst du wirklich, dass wir zu wenig Themen haben, das wird schon.
Uns fällt dann schon was ein am Ende.
Ja, so hast du es auch wieder hingekriegt. Genau, also wir gehen zu Netflix.
Bin sehr gespannt. Okay, dann wird schon mal nicht das, was der Stefan nächste Woche vorschlägt. Was ich denke, dass der Stefan nächste Woche vorschlägt.
Okay, wir gehen in den Bereich, wie sagt man, Arthouse, würde ich im weitesten Sinne.
Kein Thriller, ich werde bekloppt.
Ja, nein.
Du machst mich fertig.
Wir gucken den neuesten Noah Baumbach-Film.
Ach, den wollte ich, gut, das ist gut, das ist sehr gut, den hätte ich nämlich, das ist einer von den dreien, die bei mir ganz weit oben sind,
sehr gut.
Hier mit Adam Driver, gell?
Adam Driver, Greta Gerwig, die uns ja die Ehefrau von Noah Baumbach ist, also die arbeiten weiter zusammen seit Frances Ha, und Don Cheadle, den ich ja auch sehr, sehr gerne sehe, White Noise gucken wir.
Sehr gut, sehr, sehr gut, dann brauche ich den schon mal nicht, okay, dann habe ich jetzt nur noch zwei, die es unbedingt werden müssen. Also nur noch 6 Wochen, in denen jetzt nichts anderes kommen darf, was mich interessiert.
Okay. Okay, also, White Noise.
Super.
It is mit Adam Driver eine Wohlkomödie mit so dunklen Elementen, weiß ich nicht genau. Eine Familie, die amerikanische Familie deconstructed. Grappling.
Groteske irgendwie, oder?
Ja, genau.
Wahrscheinlich. Hab ich letzte Woche schon angeteased mit, ich hab das und eine Groteske. Und das wäre dieser Film gewesen.
Aha, okay. Ja. Genau, also ich bin sehr gespannt.
Ja, ich auch. Ich glaube, ich habe noch keinen Film gesehen, in dem mir Adam Driver wirklich gut gefallen hat. Oder, nee, ich habe noch keinen Film mit Adam Driver gesehen, der mir gut gefallen hat. So rum. Aber ich bin gespannt. Mal gucken.
Ich werde ihn nächste Folge wahrscheinlich auch mindestens zweimal absichtlich und zweimal versehentlich.
Als Kylo Ren.
Kylo Ren. Nee, weil das einfach immer passiert, wenn ich über Adam Driver rede.
Natürlich.
Ja, ich gucke gerade über seine Filmografie drüber. Das ist natürlich viel Star Wars und dann eben Marriage Story.
Ja. Das fand ich so schlimm.
Last Duel. Den mochtest du doch.
Ach doch, den mochte ich, du hast recht, habe ich vergessen, dass er dabei war. Stimmt, Last Duel fand ich super.
Ja. Und BlacKkKlansman soll so gut gewesen sein. Und was ich noch auf meiner Watchlist habe, was ich noch irgendwie gucken muss, ist The Man Who Killed Don Quixote. Spielt die Hauptrolle. Und das ist ja dieser Terry Gilliam-Film, der 100.000 Jahre nicht fertig geworden ist. Und dann doch noch irgendwie zusammengekommen ist. Den wollte ich noch gucken, aber den ist mir bisher noch nirgends über den Weg gelaufen. Den muss ich noch schauen. Gut, also machen wir jetzt einen Deckel drauf nach 3 Stunden 10.
Auf jeden Fall.
Wir schauen nächste Woche White Noise.
Sehr schön.
Und bis dahin, ob da nächste Woche dann die Tenet-Besprechung schon dabei ist, also ob der Stefan wieder da ist, der ist im Moment im Urlaub. Ist so ein bisschen unklar. Da könnte da sein, dass er nochmal eine Woche aussetzt. Vielleicht schieben wir den Tenet dann nochmal eine Woche vor uns her. Dann muss ich noch ein zweites und ein fünftes Mal gucken, was bei dem Film vielleicht ohnehin nicht schlecht ist.
Was jetzt nicht mehr schwierig ist, weil er jetzt bei Netflix gedroppt ist, nachdem wir ihn letzte Woche hektisch bei Amazon geschaut haben, weil der uns gesagt hat, dass er ausläuft und irgendwie vorgestern auslief oder so, und ich euch aufgescheucht habe, ihr müsst ihn unbedingt schauen, weil wir müssen ihn endlich mal besprechen, weil ist halt alter Scheiß eigentlich schon, aber alle haben ihn schon besprochen, wir noch nicht. Und jetzt ist gerade noch kostenlos. Und
jetzt spinnen wir das einfach nächste Woche oder übernächste dann einfach so, dass wir sagen, hier brandheiß bei Netflix, jetzt neu, ja, Tenet. Für euch haben wir ihn schon geguckt.
Direkt. Genau, den kalten Kaffee.
Man muss das einfach nur in die richtigen Schläuche gießen.
Ja, richtig.
Genau, ja, also das vielleicht nächste Woche nochmal, wir beide, vielleicht aber auch wieder mit Stefan, ist noch unklar.
Genau, davon auch dann wieder abhängig, wie lang es wird. Also wenn mit Stefan dann halt 2 Stunden, wenn mit uns über 3, ihr wisst, wie es läuft.
Ihr wisst, wie es läuft. Dafür sind ja die Kapitelmarken da. Wer nicht hören will, wie ich über Fernseher, die noch nicht geliefert sind, bestellt sind, rede, der kann es einfach wegskippen.
Genau, wir plaudern nächste Woche dann auch wieder über das Gleiche wie diese Woche, weil wir plaudern eh immer über die gleichen Sachen. Über ein paar neue, klar.
Also immer dieselben Themen, Fernsehtechnologie, Space Karen und AI.
Elektroautos.
Elektroautos und Energiewende.
Genau.
Ja.
Oh ja, heute waren wir echt politisch. Also, Mann oh Mann.
Genau. Also nächste Woche Kylo Ren und auf sneakpot.de für die 763 war das jetzt hier. Ich kann die Zahl nicht mehr, ich bin nicht so betrunken.
Ich hab's vorhin schon bei Instagram gepostet.
Hellgrau auf Silber hier auf dem Monitor, wo ich die Zahl stehen habe in der Titelleiste von meiner Aufnahmesoftware, wo ich die Dateinummerierung benamst habe, schlecht zu erkennen. Aber so ist es, sneakpot.de 763, da könnt ihr die Kommentare abladen oder vielleicht in den letzten Folgen nochmal schauen, wie Karel Christoph beschimpft, sehr unterhaltsam, sehr gut geschrieben, vielen Dank für den Kommentar.
Ich hab Angst.
Beschimpft ist das falsche Wort, ich habe das jetzt mal so für komödiantischen Effekt übertrieben. Richtig gestellt, möchte ich sagen, wäre das korrekte Wort.
Genau. Zurechtgerückt.
Zur Rechenschaft gezogen. Ja. Nein. So was in der Art.
Oh Gott, das ist kein Ende.
Gut, also wir kommen hier nicht raus, da mache ich jetzt einen Deckel drauf. Nee. Tschüss.
Tschüss.
Oh, das war schnell. Das war schnell.
Tschüss.
Tschüss.
Tschüss. Okay. Und tschüss.